Hallo und herzlich willkommen zu den Chaosbären, Folge...
Irgendwas.
6?
Egal.
Ich glaube Folge 6.
Sonderfolge.
Ja, wie immer. Das ist der Björn.
Ja, hallo.
Und ich bin der Robert.
Ja, genau der.
Du bist zu langsam.
Macht nichts.
Okay, und ist es jetzt 2,5 Wochen her?
Ja, als guter Messegänger hat der Robert natürlich das gemacht, was die Hälfte gefühlt aller Messegänger gemacht haben.
Ja.
Er war krank.
Ich war krank.
War krank.
Nach der Messe. Deshalb hat sich diese Aufnahme ein bisschen verschoben, deshalb sind wir ein bisschen spät dran. Ich finde es aber eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil es hat einem doch nochmal, also weil wir wären sehr direkt nach der Messe dran gewesen, wenn wir es direkt gemacht hätten. Und so hatte man noch mal ein bisschen Zeit, über gewisse Dinge zu reflektieren und sich Gedanken zu machen. Und das wollen wir heute mit euch teilen.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt.
Björn hat sich keine Gedanken gemacht.
Ich habe alle meine Gedanken ja schon ein bisschen vorher schon mal gesagt, aber ich habe noch Dinge vergessen.
Ja, wir können ja mal kurz ich weiß ja nicht, ob sie da mitbekommen hat. Wir haben ja auch eine Pre-Essen-Show gehabt, aber nicht im Rahmen dieses Podcasts, sondern in deinem anderen Podcast, in Fuchs und Bär. Und für alle, die sich das vielleicht jetzt nicht 2,5 Wochen nach der Messe noch eine Pre-Show anhören wollen, die 3 Stunden gedauert hat oder so, nur mal ganz kurz vielleicht unseren Plan, wie er war, zusammengefasst. Wir wollten erstmalig also bei dir glaube ich seit mehreren Jahren, für mich sowieso erstmalig, nicht nur einen Tag auf das Spiel verbringen, sondern deren 2, den Donnerstag und den Samstag. Was daraus geworden ist, dazu kommen wir dann später. Und haben uns entsprechend vorbereitet. Ich glaube, haben dann beide den Event-Badger benutzt als Hauptding. Also du hattest dann auf jeden Fall auch im Einsatz, ne?
Ja, ich hatte in ganz viele Sachen angekreuzt und mir kaum was angeguckt.
Genau, da ging es mir anders. Meine Karte ist ganz schön grün geworden, aber war mal lustig. So nach jedem Messetag hat man sich abends nochmal hingesetzt und alles neu kategorisiert. Also die Prioritäten anders geordnet, weil man dann vielleicht das doch noch unbedingt sehen wollte und das vielleicht rausgefallen ist. Und irgendwann ging mir zum Beispiel meine Themeneinseitigkeit in Richtung Space und Science Fiction ging mir irgendwann so auf den Sack, dass ich alles, was ich noch übrig hatte, davon rausgeschmissen habe. Ich glaube vom dritten Tag. Und lauter so Zeug.
Ich habe dann geschlafen abends.
Okay. Wenn du meinst, dass es nötig ist.
Naja, danach war ich nicht krank.
Das habe ich anders gehört.
Puh, ja, gut, ein bisschen. Aber ging schon wieder.
Gut, also, wir haben natürlich angefangen. Okay, du bist jetzt krank, verstehe. Wir haben angefangen am Donnerstag, sind da zusammen hingefahren. Wir 2 und der Michi aus unserer Spielerunde.
Ja.
Das war dann eigentlich schon sehr thematisch. Wir haben dich direkt am Anfang irgendwo verloren. und du warst weg und deshalb waren der Michi und ich alleine unterwegs. Und jetzt muss ich mal in meine tolle Tracking-App gucken, die ich mir extra vor der Spiel noch runtergeladen habe.
Ich bin eine wichtige Persönlichkeit und hatte Termine.
Natürlich, natürlich. Während Björn einen Termin hatte, haben der Michi und ich die Messe mit Klaas geöffnet, was ich noch nie gespielt hatte, der Michi anscheinend aber letztes Jahr schon mal. Und ich glaube, die meisten kennen es wahrscheinlich schon, ist ja, wie gesagt, nicht mehr das Allerneueste. Ist aber ein ganz nettes Spiel, hätte ich gar nicht gedacht. Also hatte ich mir letztes Jahr nicht so angeguckt.
Ich habe das hier. Wir können das mal.
Ja. Ist ganz lustig. Also anfangs war ich ganz gut und dann wurde der Michi irgendwie besser und irgendwie hat's bei mir nicht mehr funktioniert. Also das ist ganz gut ausgedacht eigentlich tatsächlich mit diesen magnetischen Teilen, die man sich da an seinen Pöppel hängen kann und ist wirklich ganz lustig. Und ich habe tatsächlich dann auch noch Leute mit diesem Class-Tattoo gesehen auf der Messe.
Oh ja, da sind ein paar entgegengekommen. Was hat es damit auf sich gehabt?
Wenn du dir für, ich glaube, 2 Tage dieses Ding auf den Kopf hast machen lassen, hast du einmal Klask umsonst bekommen.
Ah, nicht schlecht. Ja. Kann man machen. Vor allem, wenn man Cappies trägt.
Ich glaube, das ist nicht der Deal. Ja. Dann haben wir den Björn ewig lange gesucht. Wir haben keine Orientierung gesehen, wie man mal wieder feststellen konnte.
Du verrätst hier interner, hör auf.
Ja, aber nein, das ist interner. Ich glaube, jeder der dich da. Nein, okay. Wahrscheinlich sind das nicht so viele Leute, weil du sie nie findest. Es war sehr faszinierend. Es war wirklich faszinierend. Ich muss das erzählen, Björn, das gehört dazu.
Ich weiß gar nicht, was du meinst, aber erzähl.
Hey Björn, wo bist du? Ja, ich bin jetzt, keine Ahnung. Wir sind jetzt in der Galeria zwischen dem Stand und dem Stand. Und die nächste Antwort, die von Björn kommt, 5 Minuten später, ich laufe jetzt die Galeria auf und ab. Aber man hat ihn nie gesehen. Und und irgendwann haben wir ihn dann in Halle 4 haben wir ihn dann irgendwann aufgegabelt.
Nein, in Halle 5.
Am Eisstand.
Nee, in Halle 5 am Eisstand. Da habe ich ein Eis gegessen. Halle 5? Ja, es war Halle 5 vorne an.
Ja. Und dann sind wir die Halle 5 ein bisschen weiter runtergegangen und haben als erstes Neuheitenspiel Strange Vending Machine gespielt.
Oh ja, da war ich dabei.
Richtig, deshalb erwähne ich das. Die nächsten 3 Spiele bist du dabei. Das war der längste Part, den wir zusammen verbracht haben auf der Messe, glaube ich.
Dann kann ich jetzt die andere Seite davon erzählen, wo mal Tina nicht da ist.
Ja, natürlich. Bitte.
Wir haben Strange Vending Machines gespielt.
Das ist richtig. Und haben da lauter Leute getroffen. Den Dirk vom Ablagestapel am Tisch hinter uns. Irgendwelche Leute, die uns angesprochen haben. Seid ihr die Chaosbären? Bist du der Dirk? Was? Und Tina war irgendwann da.
Das waren nicht irgendwelche Leute. Das waren
sehr verwirrte Leute.
Das waren keine verwirrten Leute. Das war die von Würfel und Zucker und von Zahn gewürfelt. Ja, von den beiden Brettspielcafés im Norden und im Süden. Ach.
Ja, trotzdem sehr verwirrt offensichtlich.
Schöne Grüße an euch.
Schöne Grüße. Mir verrät sowas ja keiner.
Ja, du bist halt...
Ja, ich bin halt unpopulär, Entschuldigung.
Nein, du bist nicht unpopulär.
Ja, doch.
Bist du?
Ich bin nicht der Dirk und nicht der Chaosbär.
Du bist gekränkt, ich verstehe. Ja, alles gut.
Dazu kommen wir später. Strange Vending Machine. Du hast das so schön zusammengefasst. Möchtest du das nochmal tun?
Nein. Was habe ich denn gesagt? Nicht?
Man kauft irgendwas mit Memory-Spiel und...
Ah, okay. Ja, bei Strange Vending Machines spielt man... was spielt man? Was ist man eigentlich? Ein Konsument von Automaten. Ja. Also man zieht Sachen aus Automaten raus und versucht dann Sets zu sammeln oder ja. Und versucht dann so am meisten Geld zu machen oder am meisten Punkte zu machen, Geldpunkte. Man kann dann Münzen in diese Automaten reinwerfen, um die Dinge zu bezahlen. Dann zieht man sich die Karte raus, dann hat man dafür einen Effekt, der ist immer ein bisschen anders, aber im Grunde relativ ähnlich, je nach Sache, die man sich da holt. Und ja, wir wussten alle nicht, was wir da kaufen. Und ich hatte dann irgendwie ein Eis gesehen und dann bin ich ganz auf Eis gegangen und das war die Gewinnerstrategie. Kauft Eis.
Stimmt, du hast gewonnen.
Ja, natürlich.
Ja.
Nicht immer, aber das war lustig.
Dabei hast du gewonnen. Auf jeden Fall. War ein nettes kleines Spielchen.
Bin ich in deiner Tracking-App namentlich erwähnt?
Natürlich.
Ach du je. Dann kannst du mir jetzt immer sagen, wo ich gewonnen habe.
Ja.
Oder verloren.
Ja.
Das wird ja spaßig heute.
Ich das ganz genau wissen, habe ich Punkte aufgeschrieben. Der Björn hatte 29 Punkte, der Michi hatte 22 und der Robert hatte 21.
Und es war das Einführungsspiel, es war nicht das volle Spiel oder das komplexere Spiel, was es auch noch gibt.
Ja.
Okay.
War halt so mal zum Reinspielen.
Kann man machen, das ist ein nettes kleines Spiel. Doch.
Ja.
Hat, wie gesagt, einen kleinen Memory-Effekt. Ich würde dann aber das nächste Mal auch die komplexere Variante spielen wollen, glaube ich.
Mir war das schon anstrengend genug. Aber du bist ja Prinzessin Lilifee-Profi, deshalb keine Ahnung. Also, ist natürlich ein Klacks für dich.
Red weiter.
Wir sind weitergegangen in Halle 6 als nächstes und haben dort gespielt King Struggle. Ein Spiel, was ich mir ausgesucht hatte.
Ich weiß wieder.
Was aber gar nicht das Spiel war, was ich meinte, was ich spielen wollte, weil eigentlich wollte ich, finde ich das jetzt auf die Schnelle, Kings, nee, Königs, ich finde es nicht. Doch, ich weiß noch, wo es, in welcher Halle es war, warte mal.
Also wir haben ein Spiel gespielt, was wir nur deswegen gespielt haben, weil du dich vertan hattest und dachtest, das wäre ein anderes Spiel.
Ja, weil ich den nur den deutschen Titel kannte, den hatte der Dirk in seiner Essen-Vorschau in seinem Podcast erwähnt. Zum Glück bist du nicht krank. Und
wir schneiden keine Huster raus heute.
Es war irgendwas mit König. Ich glaube, es hieß King's Dilemma, heißt das Spiel, was ich spielen wollte.
Ach, das, wo der Dirk von erzählt hat?
Ja.
Wo der immer, wo man so Entscheidungen treffen muss?
Genau.
Ah.
Und,
ja, das haben wir nicht gespielt.
Und Dirk hat es aber auf Deutsch erwähnt und ich habe halt nur nach King oder König gesucht und King's Struggle war ja jetzt nicht so weit weg davon. Deshalb dachte ich, das wäre das. War es aber nicht.
Spannende Geschichte.
Auch ganz nett. Ja. Haben wir da gespielt. Du hast es ja schon mal beschrieben und ich würde es auch so tun als ein etwas komplexeres Love Letter.
Ja, wo man sich halt, wenn man die Gruppe dafür hat, die das gerne spielen will, kann man sich da reinfuchsen. Muss man aber nicht.
Ja, also es ist halt wie so viele Spiele, wenn du das erste Mal spielst, weißt du gar nicht, wie dir geschieht. Was machst du da?
Alles gut. Wir podcasten wieder mit Bild, das ist immer
mit
sehr
Bild, lustig. Ja, schrecklich. Das ist eigentlich das Ablenkendste der Welt. Deshalb wollte ich nie mit Bild podcasten.
Mach weiter.
Naja. Also, etwas komplizierteres Love Letter, bei dem man die Karten, glaube ich, schon um einiges viel besser kennen müsste, um es wirklich richtig gut zu spielen. Und wie gesagt, das kommt dann sicherlich mit mehr Spielzeit.
Ich glaube aber, dann hätte ich fast auch keinen Bock mehr, weil dann wird das so, wenn die Leute das alles kennen und gut spielen könnten, dann wäre das ja richtig anstrengend. Dann wäre das kein so ein, das ist ja, ich weiß nicht, ob ich das dann, das ist dann auf jeden Fall kein Absackerspiel oder kein lustiges Love Letter Spiel mehr, wo man einfach, Love Letter kann man ja auch so runterspielen, da muss man jetzt nicht irgendwelche Gewinnerstrategien sich ausdenken, aber das würde dann richtig hart werden, also so, dass man sich nichts schenkt und guckt, was der beste Zug ist und, naja.
Ist durchaus richtig. Also man kann sich da schon wesentlich mehr bekabbeln bei. Also man kann ja mehr Anti spielen, man kann da seine eigene Strategie fahren. Ist, aber ich kann mich jetzt nicht beschweren, das gespielt zu haben stattdessen. Ich meine, ich habe das andere nie gespielt auf der Messe, von daher keine Ahnung. Ist immer so eins, was irgendwie, ich habe es glaube ich auch nicht so richtig gefunden. Und das war immer das Problem. Ich glaube, hier war das. Ja, King's Dilemma war nämlich da, wo auch Railroad Inc. war und das habe ich auch nie gespielt. Aber dazu kommen wir vielleicht am Ende, wenn wir irgendwie die Spiele, die wir nicht gespielt haben, die wir gerne noch spielen würden.
Das auch noch, oh Gott.
Ja, mach mal weiter. Schauen wir mal, wie lang das hier alles wird. Dann haben wir das gespielt, dann, ich weiß gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Auf einmal wart ihr beide weg um die Ecke in Halle 6 und dann standet ihr vor einem Stand und ich glaube, da ging es um irgendein Gloomhaven-Gewinnspiel oder was hat da euer Auge drauf gelenkt? Und dann standen wir bei Skytier.
Ah, bei Skytier. Ja, Skytier, das, du hattest irgendwo nach Sportspielen geguckt, weil weil dieser Messe war nämlich dein Hauptaugenmerk nicht Space, sondern Sportspiele.
Ja, war so auserkoren im Voraus, genau. Wir waren, das kann ich hier dann kurz einstreuen. Ich hatte geguckt nach diesem Fußballspiel, dessen Name mir jetzt gerade, Time of Soccer.
Aber das gab's da nicht zur Demo, sondern nur zum Verkauf.
Genau. Und auch 1500 Meter auch nur direkt zum Kaufen, nicht zum Spielen. Und das wollte ich dann nicht. Also dafür ist mir einmal das Fußballthema nicht wichtig genug, weil ich jetzt kein großartiger Fußballfan bin, um das dann einfach so blind zu kaufen. Und das 1500 Meter hatte ich mir im ersten Moment gar nicht angeguckt. Ich glaube, das habe ich mir am Samstag dann nochmal ein bisschen genauer angeguckt vom Regelbuch her. Und ja, es ist halt so ein Rennspiel, was mich sehr an Flamme Rouge erinnert hat vom Aufbau und wie es funktioniert, mit ein bisschen anderen Kniffen noch, aber war jetzt auch nicht so, dass ich dafür hätte die 40 Euro ausgeben wollen, die es gekostet hat. Ist dann sowas, was ich vorher lieber tatsächlich mal spielen will.
Ja, verständlich. Und wir sind dann, weil wir uns gelangweilt haben, die Ecke rumgegangen und sind dann bei einem MOBA-ähnlichen Spiel, Card-Driven-MOBA-Spiel hängen geblieben, namens Skytier.
Ja, das ist ein Kickstarter, der irgendwann nächstes Jahr startet.
Ja.
Und ich glaube, der uns das vorgestellt hat, war auch der Designer oder einer der Designer. Ja. Und es war insofern sehr lustig, dass er immer sagte, irgendwie, ja, aber das ist dann auch die schlechte Version und das haben wir noch geändert und ja, und irgendwie, ich hätte ihm irgendwann vielleicht fast mal sagen wollen, dass er das vielleicht sein Spiel nicht so schlecht machen soll die ganze Zeit, weil eigentlich war es ja ganz spaßig. Aber das ist eher ein Spiel, was du besser erklären kannst als ich.
Muss ich das, okay, Also ein MOBA ist ja generell sowas wie Heroes of the Storm oder League of Legends, wo man ja eine Basis hat und mehrere Wege, zwei, drei Wege, die dann zur anderen Basis führen. Dann laufen dann Minions entlang und also kleine Leute. Und man ist als Held dann dabei im Online-Bereich dann und ist ein bisschen stärker als die Minions und kann dann sich mit Spezialfähigkeiten gegen die anderen Helden stellen. Also jeder Held ist individuell. So funktionieren MOBAs. Ich habe wieder den Namen vergessen von dem Cool Mini or Not, aber ich meine Rumps and Bones? Nee.
Das gibt's, glaube ich, ja.
Das ist, habe ich mir angeschaut, das ist ein gutes Ding und das ist der direkte Konkurrent zu diesem Spiel. Dieses Spiel Skytier ist ein bisschen komplexer. Es hat die nette Sache, dass man seinen Spielplan Hälfte mitbringt, aber die unterschieden sich jetzt nicht so dolle. Und man hat halt individuelle Helden, die müssen dann halt auch vernünftig gebalanced sein. Weiß ich nicht, es gibt wohl vier Fraktionen, elementarmäßig Eis, Feuer. Wir hatten Eis und Feuer und vielleicht gibt es dann auch Wind und Erde, nehme ich mal an. Ich habe dann die eine Fraktion gespielt, weil er ihren Bären hatte, den du mir überlassen hast dann auch. Ja, die haben halt alle so Fähigkeiten und sind dann entweder der Tanky, halten mehr aus, sind Assassinen oder Fernkampf, Nahkampf. Fühlte sich für mich ein bisschen sperrig an, das ganze Spiel. Und auf dem Punkt der Minions, abstrahiert, weil die Minions, also die kleinen Viecher, die dann so rumliefen, die liefen nicht rum, es waren einfach nur Scheiben, die man aufeinander stapelte. Wenn ich schon einen Hexfelder mache und dann einen taktischen Kampf mache, die Minions dann zu abstrahieren, fühlt sich nicht so richtig an. Ansonsten kann man machen. Aber es hat halt Konkurrenz. Und wenn du wirklich dann gegen Cool Mini or Not antreten musst, bei einem ähnlichen Thema, dann ist es halt schwierig. Vielleicht findet das auf Kickstarter seine Kundschaft. Die Miniaturen sind großartig. Das
Ich würde
möchte ich
sagen, du
hin.
fandst die Minis toll, ja.
Ja, gerade den Bären. Aber ja. So. Ich hoffe, dass sie Erfolg haben.
Ja.
Wie habt ihr es empfunden? War es euch zu komplex? Zu.
Also man muss ja noch dazu sagen, wir haben es 2 gegen 1 gespielt, weil man spielt es ja von zwei Seiten her gegeneinander. Also du warst der eine, Michi und ich waren die zwei und es war ganz okay. Also ich hatte schon Spaß und ich glaube Michi auch. Michi hat ja eher am Ende des Tages gesagt, er hat kein schlechtes Spiel gespielt. Das kann ich nicht unbedingt bestreiten. Und ja, es ist natürlich.
Es fühlt sich so ein bisschen von der Komplexität an wie Descent. Fand ich. Du hast halt Helden mit Spezialfähigkeiten. Descent ist halt nicht PvP, das ist PvP. Man hat vier Helden gegen vier Helden. Ja. Du hast halt Interaktionen. Du hast Zaubersprüche mehr oder weniger.
Naja, mir fällt der Vergleich, glaube ich, gerade ein bisschen schwer zwischen den beiden, aber
Weil man kein X würfeln kann.
das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie das ja auch verbessert. Nee, es gab keine Würfel, ne?
Nee,
Nee,
es gab
es
Karten.
gab ja diesen Deckmechanismus, diesen, der so ein bisschen Gloomhaven-mäßig ist.
Ja, es war eher so ein Aufdecken und dann gucken, welcher Wert oben links ist. Gloomhaven ist da noch ein. Na.
Ja, gut.
Das müsste auch noch gestreamlined werden. Aber
Ja,
ja.
man weiß ja immer nicht, was dabei rauskommt. Wenn da so ein, ne, ist dann halt irgendwie so ein Prototyp oder so ein halbfertiges Spiel. Und wie gesagt, er sagte ja dauernd, das haben wir schon geändert und das ist eigentlich ganz anders und die Karte ist eigentlich scheiße und die haben wir viel besser gemacht und blablabla. Also irgendwie weißt du dann auch nicht so richtig, was ist da jetzt im fertigen Spiel und was nicht. Und gerade wenn du dann so ein Spiel erstmal neu lernst, ist es schwierig, das dann richtig zu beurteilen. Wir haben es auf jeden Fall einmal zu Ende gespielt, bis der Björn geschlagen war. Und das ist ein
Ja,
Spiel, das du nicht gewonnen hast, sagt mir meine Tracking-App.
das stimmt. Das musste man so Missionsziele erfüllen, ne? Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Genau.
Habe ich nicht gewonnen,
Gut.
ist okay. Aber ihr habt nicht geschafft, den Bären kaputt zu prügeln.
Ja, das ist ein harter Brocken.
Ja. Der hätte sich
Vielleicht
auch.
haben wir Mitleid. Vielleicht wussten wir, dass du uns sonst für immer verlässt.
Ich hatte aber eine Handkarte, die hätte den Bären komplett geheilt. Ich weiß nicht, die war ein bisschen überpowered,
Stimmt,
aber
ja, die war
hat sich
sehr
halt noch
stark.
gezeigt am Ende noch. Ja.
Ja.
Naja.
So, dann weiß ich nicht, da haben sich unsere Wege wieder getrennt, aber diesmal war ich dann der Einzelgänger und ihr beide war zusammen unterwegs. Weil ich habe dann als nächstes hier auf meiner Liste First and Roll stehen.
Kenn ich
gespielt. Das ist so ein Football-Spiel. Ich weiß, es gibt, glaube ich, von diesen End-Roll-Spielen gibt es einige. Ich habe da noch nie was von gehört vorher. Aber ich habe schon irgendwie mit anderen Leuten gesprochen, die dann so abgewunken haben, und Roll und so. Scheint, es ist auch nicht. Also ich, wie gesagt, mein Fokus, so ein bisschen Sportspiele im Vorfeld der Messe, das wollte ich mir auf jeden Fall angucken, weil ich auf jeden Fall auch Freunde habe, die sowas interessieren würde. Ich habe es dann mit einem Erklärbär da gespielt und ja, ich glaube, der wusste, manchmal wusste er selber nicht so richtig, wie es funktioniert. Ja, es war erster Tag der Messe, war auch noch früh. Man weiß es ja nicht, wie das da funktioniert. Ja, es ist ein Footballspiel, es ist im Prinzip ein Glücksspiel, was mich so ein bisschen stört, weil Football ja eigentlich ein sehr taktischer Sport ist. Du hast drei verschiedene Würfel, die für das Kurzpassspiel stehen, ja, also für das Laufspiel, das Kurzpassspiel und das Langpassspiel. Du kannst dir immer einen aussuchen, also die sind in unterschiedlichen Farben. Du suchst dir einen aus, nimmst den in die Hand versteckt und der Gegner hat in der gleichen Farbe Verteidigungswürfel und sucht sich halt auch einen aus. Wenn die Farben übereinstimmen, darf auch der Verteidiger würfeln. Das heißt, er hat dann das Play erkannt und kann es verteidigen. Wenn er es nicht erkennt, dann kann er es halt auch nicht verteidigen. Dann hast du im Prinzip freie Bahn. Ich fand's halt ein bisschen unausgewogen, weil wenn der Gegner es erkannt hat, dann hast du auch nicht viel damit gemacht und dann war es auch egal, ob es jetzt ein langer Pass war oder nicht. Und du bist auch, ein langer Pass war nie lang. Also ich meine, im Football geht es darum, 10 Yards zu machen für deinen First Down und wenn du mit einem langen Pass, ich glaube es waren maximal 12, vielleicht 15 schaffst, dann ist das schwierig. Also ich hätte es wahrscheinlich, wenn ich nicht, also ich habe so ein bisschen mit mir rumgeschleppt und es war nicht teuer, es waren 25 Euro, es hatte ein tolles magnetisches Board, wo man diesen First Down Marker und diesen kleinen Football, den man dann immer dahin verschoben hat, die waren halt magnetisch und die sind dann da drauf geblieben. Das war schon alles irgendwie ganz nett. Aber ich glaube, am Samstag war es da schon ausverkauft, als ich dann gesagt habe, okay, jetzt hole ich es mir. Und von daher war es dann auch gegessen. Bin ich jetzt auch nicht großartig traurig drum. Ich hätte sicherlich, wie gesagt, Leute gehabt, mit denen man das hätte spielen können. Aber es war jetzt kein großer Kracher. Also das ist keine gute Darstellung von Football, fand ich.
So im Vergleich zu Blood Bowl?
Ja, Blood Bowl habe ich ja nur auf dem PC gespielt. Ich habe jetzt im Nachhinein gesehen, es gab Blitz Bowl. Das hätte mich tatsächlich interessiert.
Ja, es gibt's irgendwie bei Müller oder so. Gab's das bei Müller?
Kann sein, das ist ja jetzt ein Brettspiel wohl, ja. Ein relativ zügiges. Ja, Blood Bowl ist. Ja, Blood Bowl hat jetzt auch. Es ist vielleicht fast eher Rugby mit der ganzen Brutalität und so. Aber Blood Bowl ist natürlich wesentlich taktischer. Mir ist es dann in dem Fall auch schon wieder zu viel, weil es ist dann nicht mehr Spiel, sondern mehr Arbeit für mich. Da bin ich ja immer von diesen hochkomplexen Sachen, schrecke ich ja dann auch gerne mal zurück.
Ja, ich meine, du hast halt diesen Sporthintergrund. Ich habe das halt nur gespielt, weil es halt einen Tabletop-Hintergrund hat. Das ist ja von Games Workshop gewesen und ich meine, also ich habe über Blitz Bowl jetzt, es scheint so eine abgespeckte Version von Blood Bowl zu sein. Ne? Also
genau.
So der Grundstock, dann kannst du dann irgendwann auf Blood Bowl upgraden. Ja, Blood Bowl, du kriegst so ein halbes Team quasi von Blood Bowl. Also bei Blood Bowl hast du irgendwie doppelt so viele Figuren generell auf dem Feld. Ja, Blood Bowl. Blood Bowl, immer noch eine gute Football-Simulation, finde ich. Gut mit, wenn du Orks spielst, mit viel Prügeln. Aber du kannst ja auch Elfen spielen. Die sind, die haben dann auch das
Passspiel. Die werden dann drauf. Verprügelt, ja, ich weiß.
Ja, aber die haben das Passspiel drauf.
Wenn sie dazu kommen.
Du kannst auch Halblinge spielen, dann wirst du immer verprügelt.
Super. Sogar von Elfen. Ja. So, ich muss tatsächlich mich an meiner Liste langhangeln, weil dann weiß ich nicht. Ich glaube, dann wart ihr irgendwann bei Hero Realms.
Ja, da haben wir uns wiedergefunden, oder?
Ja, irgendwie so. Weil ich bin da hingegangen und habe mal mit Rob Dougherty gesprochen, einem der Designer von Star Realms, also das ist ja der White Wizard Camp Stand, war das. Mit dem habe ich halt mal ein paar Worte gewechselt und mich einfach mal bedankt für das Spiel. Und es war ganz lustig, aber ich, ja. Er war sehr, sehr im Werbemodus. Hast du schon mal Arena gespielt? Und ich sag, ja, ich war, nach 3 Wochen war ich der mit den meisten Arena-Spielen. ja.
Aber er hat dich nicht erkannt, ja, an deinem.
Ich habe mich nicht so zu erkennen gegeben, aber ich glaube, er ist da auch nicht so drin in dieser Online-Community. Also er ist zwar in dieser Facebook-Gruppe, aber ich glaube, er verfolgt das jetzt nicht so intensiv. Da hat er wohl andere Sachen im Kopf. Ja, ich weiß gar nicht, was ihr in der Zwischenzeit gemacht habt, dann, ob ihr noch was gespielt habt oder.
Ja, ich habe nämlich Eurorams gezeigt. Nochmal. Wir hatten das ja schon mal gespielt, aber in zu einer Fünferrunde, aber ja, habe ich mich hier nochmal das normale Hero Rams gezeigt. Ja, und dann warst du wieder da.
Dann war ich wieder da. Und dann warst du wieder weg. Zu Hero Rams, ich weiß nicht, wen es interessiert, heute, also wir nehmen am, ist heute Dienstag auf. Ja. Und heute ist der Kickstarter für diesen neuen Kram online gegangen. Habe ich dir vorhin den Link geschickt.
Mhm. Auslieferung Dezember 2019, aber Hero Rams Englisch. Ich hoffe ja dann auf von Blackfire, nee, auf die deutsche Version wieder.
Aber ich glaube, es ist ein ganz gutes Angebot. Du kriegst halt alles für $99.
Ja.
Plus Porto, was nochmal so 12 bis 17 habe ich, glaube ich, gelesen.
Unter 100 Euro.
Ja, ich glaube, das ist kein schlechtes Angebot für also, das, was da alles dabei ist.
Für alles, was es jetzt gibt und was es dann nochmal rausgibt. Die kooperative Kampagne hat dann einen zweiten Teil, habe ich gesehen. Man hat dann auch Rassen und kann dann quasi ein Rassenklassendeck bauen.
Mhm.
So Halbling. Halbling Bogenschütze oder sowas. Ja. Ja, sah nett aus.
Ja. Gut, du warst dann wieder irgendwie weg. Ich weiß nicht, hast du irgendwas gespielt noch vor dem Meet and Play? Oder warst du nur unterwegs?
Wenn, dann habe ich das in einem anderen Podcast erzählt. Ich weiß es gerade echt nicht.
Ja, ich glaube, du warst Kuchen holen oder so. Ja. Der Michi und ich haben derweil weiter mit den Sportspielen gemacht, haben Rallyman GT gespielt. Da war gerade ein Platz frei. Ich wollte es sowieso spielen. Das ist ein Autorennspiel, was auch irgendwann, ich glaube, im November auf Kickstarter geht. Also jetzt irgendwie die Tage. Und ja, wir haben so ein bisschen Autorennspielerfahrung mit den Spielen, die wir da verschenkt haben schon an unseren großen Autofreund in der Spielerunde. Und deshalb, ich bin nicht so richtig damit warm geworden. Das ist, also die Grundidee ist, man hat 6 Würfel für die 6 Gänge.
Das kennt man ja aus Formula D.
So ja, kann sein. Habe ich nicht mehr so im Kopf. Mich hat es immer mehr an Automobiles erinnert, aber ich finde halt Automobiles ein bisschen besser.
Ja.
Ja, da legst du ja auch Würfel, aber du würfelst sie nicht. Das ist der Unterschied. weil es keine Würfel sind, die du würfeln kannst. Also du kannst sie würfeln, aber es ist nichts drauf.
Dann kannst du immer Schwarzbär würfeln.
Ja. Nee, bei Rallyman ist halt schon was drauf. Oh, du würfelst die gar nicht, oder? Moment. Doch, du würfelst die schon, um zu gucken, ob du crasht. Das ist aber auch so das Einzige. Also jeder Würfel steht für einen Gang, für die ersten 6. Und das ist auch gleichzeitig mein Problem damit, weil am weitesten kommst du immer, wenn du einmal alle Gänge durchschaltest. Das heißt, du wirst nicht wirklich dafür belohnt, wenn du in einem höheren Gang bist, weil du nicht wirklich schneller bist. Weil du legst halt die Würfel immer auf die Felder, also immer ein Feld nach dem anderen und du kannst halt, wenn du schneller durch Kurven kommst, weil sie nicht blockiert sind, weil da kein anderer steht, also wenn du vorne bist, hast du halt einen Vorteil auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, mich hat das nicht so richtig überzeugt. Vielleicht fehlte da auch noch irgendwas, also ich glaube, es gibt auch noch eine etwas komplexere Variante, aber ich glaube nicht, dass das an dieser Grundidee irgendwas ändert und das ist so mein Problem damit. Also weil, wie gesagt, am schnellsten bist du, wenn du in deinem einen Zug einmal alle Gänge hochschaltest und im nächsten Zug alle wieder runter.
Ja.
Und das ist halt ein bisschen komisch. Also es gibt noch Kurven, in die du nur durch bestimmte Geschwindigkeiten fahren darfst. Du kannst bremsen, um mehrere Gänge gleichzeitig runterzukommen, aber du kannst halt nicht im selben Maße beschleunigen, weil du musst immer die Gänge durchschalten. Das heißt, du kannst nicht bremsen und dann wieder hochbeschleunigen, weil dir dann halt der Würfel dafür schon fehlt, weil du den ja vorher schon benutzt hast. Also wenn du irgendwie vom 5. auf den 3. schaltest, dann kannst du so wieder den 4. hoch, aber in den 5. kommst du nicht mehr, weil den hast du ja eben schon benutzt. Und dann kommst du halt nur 4 Felder weit, statt vielleicht 6. Aber das ist halt super seltsam. Also mir hat's nicht so richtig gefallen.
Klingt eher unthematisch, ja.
Ja, und ich werde es mir sicherlich nochmal angucken, wenn es irgendwie auf Kickstarter geht und mir vielleicht die Regeln nochmal durchlesen, ob da irgendwas noch kommt. Aber ist jetzt, wie gesagt, wenn wir da die Möglichkeit haben für Automobiles und Formula D, ist das nicht das Spiel, was man dann noch dazu braucht. Ja. Es ging relativ zügig zum Glück, weil danach sind wir dann zum Meet and Play.
Schon, das ging aber schneller Tag, ja.
Ja, so war das. Wie gesagt, ich habe die Zwischenschritte, ich mache jetzt mal am Anfang nur, was wir gespielt haben, und ich kann da gleich nochmal durchgehen, was ich mir vielleicht noch so angeguckt habe nebenbei. Aber das kriege ich vielleicht auch nicht mehr in den zeitlichen Kontext, weil es ist ja jetzt, wie gesagt, schon ein paar Tage her. Und mein Gedächtnis, ihr wisst es, ist nicht das Beste.
Deswegen trackst du ja auch. Meins ist ja natürlich
richtig.
Super.
Ja. Dann waren wir, wie gesagt, beim Meet and Play. Das war für dich mehr ein Meet, für mich war es mehr ein Play.
Ich habe auch geplayed.
Ja,
aber ich habe auch Aufkleber verteilt.
Ja, diese wunderbaren Aufkleber.
Die sind großartig. Ja.
Es raschelt.
Ach so, ja, es raschelt. Ich habe die gerade in der Hand, die Aufkleber. Ja, das Meet and Play war das Highlight des Tages für mich. Also es war super, all die Leute, die ich so auf Twitter unterhalte, einfach mal zu sehen, also viele von denen und zu treffen. Ich war eher euphorisch da an dem Tag.
Nein, überhaupt nicht.
Ja. Und habe mich einfach gefreut. Das ist ja, das war toll.
Ja, sehr. Also ich kenne den Björn ja ein bisschen länger und es war wirklich schlimm. Es war wirklich schlimm.
Ich bin nicht
aber
immer
okay.
So. Ich bin nicht immer so. Ich bin nicht immer so. Das ist
ja, ich weiß das. Ich weiß das durchaus. Also deshalb, er hat sich wirklich gefreut. Und es ist ja auch eine schöne Sache, dass es Menschen gibt, die sich so begeistern können. Mir geht das ja ein bisschen ab und von daher ist das halt eine andere Sache. Aber ich bin jetzt auch nicht in dieser Twitter-Blase so aktiv. Von daher konnte ich natürlich mit den meisten Menschen dort auch nicht wirklich was anfangen. Ich habe auch ganz ehrlich am Anfang so ein bisschen drauf gewartet, dass irgendwie mal zumindest jemand sagt, hallo, das ist jetzt das Meet and Play und habt Spaß oder so, aber das gab's ja gar nicht. Ist jetzt aber auch kein großes Ding, aber hätte ich jetzt irgendwie erwartet bei so einer, naja, halboffiziellen Veranstaltung. Okay. Ich bin dann halt dazu übergegangen, was zu spielen.
Das ist gut.
Und hab dann mit der Jutta von den Würfelwerfern und ich glaube Liv heißt sie auch von den Würfelwerfern und dem Frank von Kram und Krempel ein Spiel gespielt. Atlantis Islands of God. Of Gods. Ja, so eine hübsche kleine Packung, wo dann auch wieder relativ viel drin steckt. Ist ganz lustig, man baut auf 4 verschiedenen Bauplätzen Tempel und die nach einem Muster, das man vor dem Spiel zufällig festgelegt bekommt durch eben eine Aufgabenkarte. Und da muss man halt seine Tempel unterschiedlich stark ausbauen und muss dann manchmal eben auch was fertig bauen, um dann den kleineren wieder benutzen zu können. Und also ist schon ein bisschen taktisch dabei. Und wie gesagt, für so eine kleine Packung ist das eigentlich ganz cool, was da alles drinsteckt. Und wir haben es auch relativ schnell gelernt. Haben dann natürlich nach und nach im Spiel erst noch Sachen verstanden, wie sie funktioniert haben. Aber am Ende, es war auf jeden Fall nett, ja.
Wie ist das?
Atlantis, Doppelpunkt, Island of Gods.
Okay. Und das ist, welche Hauptmechanik war das jetzt? Also das habe ich...
Hauptmechanik? Das ist so eine Sache, Björn. Wir müssen irgendwann mal über sowas reden. Wir müssen mal thematisch werden in solchen Dingen. Ich bin ja noch Einsteiger in der Brettspielwelt. Ich habe doch keine Ahnung von Mechaniken. Wie war denn das? Man hatte auf jeden Fall Aktionen, die man benutzen konnte. Und man musste dann immer erst, du konntest immer nur auf dem Bauplatz bauen, wo irgendwie so ein Markerchip war. Das galt dann immer für alle.
Okay.
Aber welche Mechanik? Keine Ahnung. Frag mich nicht sowas. Steht das nicht irgendwo?
Keine Ahnung. Bestimmt steht das irgendwo. Okay.
Daniel and of Gods. Steht doch bestimmt irgendwo.
Bestimmt bei Boardgame Geek.
Ja, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher hätte ich woanders geguckt.
So viel Tracken ist keine Vorbereitung, ne?
Da, was haben wir denn? Mechanics. Action Movement Programming, Action Point Allowance System, Card Drafting, an das ich mich nicht erinnere, und Hand Management.
Tja, jetzt müsstest du nur noch wissen, was das bedeutet.
Richtig. Keine
War das
Ahnung.
auf Deutsch?
Was?
War das auf Deutsch?
Da gab's. Also die Regel war vielleicht auf Deutsch, aber auf dem Spielbrett hast du eigentlich nichts, was irgendwie sprachlich relevant ist. Also nee, da gibt es keine Sprache. Es ist sprachunabhängig.
Okay.
Ja.
Gut.
Das haben wir gespielt und danach habe ich mit mich hier To War gespielt.
Ah ja, das kenne ich jetzt von
Game Circus.
ja.
Und ja, ist auch ein cooles kleines Kartenspiel, was so mehr in die Kategorie fällt, easy to learn, hard to master. Ich glaube, da gibt's noch, habe ich nämlich zwei Partien gespielt, jeder hat einmal gewonnen und war auf jeden Fall interessant. Ich war dann lange der Meinung, ich werde es mir kaufen noch auf der Messe, hab's dann aber doch gelassen, weil es ist halt so ein Zwei-Spieler-Spiel und irgendwie Zwei-Spieler-Spiel ist dann immer schwierig, irgendwie das mal auf den Tisch zu kriegen, wenn man nicht so oft zu zweit unterwegs ist. Und ja, aber es ist, also ich glaube, es gibt da noch so Kniffe, die wir noch überhaupt nicht raus hatten. Und ich habe das im zweiten Spiel dann immer so ein bisschen versucht zu forcieren, aber war nicht ganz so einfach. Es ist auf jeden Fall ein sehr simples Spiel, so ein Schiebespiel. Und wahrscheinlich kennst die meisten auch schon. Kann man auf jeden Fall mal spielen.
Ja, wenn man zu zweit ist und sich duellieren will, dann spielt man dann natürlich. Tja, das wäre dann ein Einsatz gewesen. Okay.
Ich überlege noch. Wie man dann am besten? Hier, Dingsbums. Rebellion.
Ja, das könnte man auch spielen, aber wenn man nicht so viel Zeit hat, Prinzessin Lily für Memory natürlich.
Und das braucht auch zu viel Zeit. Dann vielleicht lieber To War.
Ist das nicht das Gleiche eigentlich? Egal.
Nee, es ist kein Memory. Es ist ein Verschiebespiel. Gut,
Okay.
was hast du denn gespielt?
Ich habe Farben gespielt.
Was ist
Und
das?
das ist ein Spiel, da
Und
muss
worum
man.
geht's?
Also
Was ist die grundsätzliche Spielmechanik?
Handkartenmanagement, würde ich sagen. Und man muss das.
Ui.
Wichtig ist, dass man das gut mischt. Man muss das immer gut mischen. Nur dann, also wenn man nur jemanden hat, der wirklich das vernünftig durchmischt, dann kann man ja, man spielt Karten aus von seiner Hand, die alle Farben tragen und die Farbe, die am meisten drauf ist, die einen gewissen Grenzwert überschreitet, wird dann rausgenommen und die anderen werden dann gewertet. Das ist nett, es ist klein, es ist bunt und wenn man es gut durchmischt, dann ist das immer gut.
Okay.
Das hab ich gespielt mit. warte. Das habe ich gespielt mit Jan und Jasmin von Brettspielerunde und mit der eine von Fuchs und Bär.
Okay. Das ist schön. Ich hoffe, es war ein guter Mischer auch dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Cool.
Der beste Mischer.
Sehr schön.
Aber mit dem anderen Mischer hast du gespielt? Nein, das war
Nee, das war der
Michi.
Michi.
Michi und Mischer.
Michi, Michi.
Gott, du wirst albern.
Ich?
Mach mal weiter.
Der Michi, der Björni und der Robi
Oh Gott.
haben dann nach dem Meet and Play tatsächlich noch irgendwo einen freien Tisch gefunden.
Oh ja.
Und da haben wir mal in Liftoff reingeschnuppert. Zu dem ich direkt sagen kann, die Regel ist Kacke.
Oh, das ist ein hartes Urteil.
Naja, wir saßen da halt erst eine Weile und es war kein Erklärbär weit und breit zu sehen, den man hätte anhauen können. Und dann habe ich mir halt diese Anleitung genommen. Und alles, was diese Anleitung am Anfang gemacht ist, sie erklärt dir erstmal, wie man das Spiel aufbaut. Du hast noch, und dann erklärt sie dir so einzelne Karten und du hast eigentlich überhaupt keine Ahnung, worum es geht, was das Spielziel ist und was da eigentlich passieren soll. Und das ist für mich eigentlich, ist für mich das größte Highlight dieser Messe. Sind all diese Erklärmenschen, die einem die Spiele erklären. Weil ja, ich glaube, ich hasse Regellesen, habe ich irgendwann festgestellt. Ich glaube, ihr habt mich dazu gemacht.
Ja,
ich muss ja bei uns immer die Regeln lesen. Und ich versuche die dann auch immer gut zu lesen, so dass es jeder versteht. Aber ich konzentriere mich dann sehr auf das Vorlesen und überhaupt nicht mehr auf den Inhalt und habe deshalb meistens keine Ahnung, wie die Spiele überhaupt gehen. Muss mir das dann hinterher immer erklären lassen. Und deshalb finde ich Regellesen doof. Also wenn ich dann alleine bin und mir eine Regel durchlesen muss, dann habe ich nach zwei Seiten habe ich keine Lust mehr und ja. Deshalb finde ich Erklärbären so toll. Also auf der Messe immer so, hey du da, erklär mir mal das Spiel hier. Das ist das Beste, was es gibt auf der Welt für Spiele. Wirklich.
Es sei denn, du heißt Martinien da, dann fängst du an, den Erklärbären die Spiele zu erklären. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja gut,
das ist ein Sonderfall.
Ja.
Könnte mir, glaube ich, nicht passieren.
Ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht so viel Gedanken dazu gemacht, wann eine Regel gut und wann eine Regel schlecht ist. Oh, jetzt sage ich auch schon Regel. Das heißt Regeln. Für mich heißt
aber
das
ihr habt doch
Regel.
Auch darüber gesprochen, dass, also du hast doch auch darüber gesprochen, dass eine Regel schon irgendwie mal definieren muss, am besten früh, was ist das Ziel des Spiels.
Ja, das ist mir dann so langsam aufgefallen. Aber davor habe ich mir eigentlich, muss ich mir mal ernsthaft Gedanken machen über gute Regeln und schlechte Regeln. Mhm. Ja. Aber zu dem Spiel selber, Lift Off, ich fand das gar nicht mal schlecht.
Nö, überhaupt nicht.
Nee, ich finde das eigentlich sogar relativ gut. Ist das halt ein Eurogame? Das heißt, die Mechanik steht im Vordergrund.
Okay.
Und es ist halt
reden so ein... mal drüber.
Ja, das ist... ja,
müssen wir wirklich mal.
Man draftet Karten, also man...
Das weiß ich sogar, was es ist.
Man bekommt nur drei Karten und gibt dann zweimal eine weiter und eine behält man. Jeweils, so dass man dann sich für seine Strategie passende Karten aussucht, was bei drei Karten bei dem Spiel war, auch immer noch zufällig ist dann. Also man hat dann unter Umständen nicht die Karten, die man will für seine Strategie. Bei mir lief das...
Ich hatte man am Anfang, wenn man das erste Mal spielt, auch noch gar nicht unbedingt eine Strategie. Das ist auch immer so eine Schwierigkeit.
Ja, du vielleicht.
Definitiv.
Letztens habe ich ein Spiel gespielt, wo ich auch eine Strategie hatte, die hat sich aber als sehr schlecht rausgestellt.
Ja, da reden wir nachher drüber, weil das ist auch noch mein Paradebeispiel. Da kann ich dir nämlich genau erklären, was bei mir schiefgelaufen ist. Aber okay. Das machen wir nachher.
Ja. Naja, auf jeden Fall fand ich das, also man mit diesen Karten, das sind quasi das Herzstück, da hat man die Aktion. Das sind Assistenten oder was war da? Irgendwelche Menschen, die man draftet, die geben einem dann die Strategie vor und die Aktion, die man machen muss, möchte, kann. Die macht dann einige Sachen Boni und einige Sachen Mali. Nee, nicht Mali, aber die machen hauptsächlich Boni und legen dann so deine Strategie fest, was du in diesem Zug machst, in den drei Zügen, die du dann in den zwei Zügen machst. Mach mal zwei, drei. Jedenfalls recht wenig, das geht recht flott. Was macht man denn bei Liftoff? Bei Liftoff, um mal da anzusetzen, hat man ein Raumfahrtunternehmen und schickt Missionen, also Raketen in zu Missionen. Und je nachdem, wie man seine Raketen ausbaut, die Technologie dafür entwickelt, kann die dann mehr Fracht mitnehmen, also Satelliten, oder kostet weniger, um sie ins Weltall zu schießen, weil man muss immer dann Geld zahlen. Das ist so eine kleine Ökonomiesache, aber es ist nicht sehr tief. Dadurch geht es aber schnell und für mich ist es, glaube ich, komplex genug, als dass ich es nochmal spielen würde. Das Thema ist ganz, ich finde es ganz cool. Ich finde das Artwork passend.
Ja, das finde ich total. Also es trifft mich irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum genau. Es ist halt
ja, das ist
so ein bisschen Fallout-mäßig.
Ja, ja, so 60er Jahre.
Also so, es passt Space, eigentlich nicht ja. So. Ja, wobei da passt es schon zusammen. Ich finde, bei Fallout passt es ja eigentlich immer nicht so unbedingt zusammen, weil es ja irgendwie Science-Fiction ist, aber irgendwie total runtergebrochen auf irgendwas Vergangenes, aber ja, also da, wenn man sich da zurückdenkt. Aber es ist halt so diese augenzwinkernde Comic-Grafik.
Und halt in dem Stil von wegen, wie in den 60er Jahren dann sich Leute die Zukunft vorstellen. Die Rakete ist dann auch entsprechend aufgebaut. Ja, man muss dann Missionen machen oder kann Missionen machen und dann Set-Teile sammeln und dafür Boni kriegen. Das ist relativ eurolastig, also relativ regelgetrieben und das Thema kommt für mich aber auch noch immer noch genug durch. Also ich würde es, ja, ich würde es mir auf jeden Fall wieder mitspielen.
Ja, also ich habe es mir jetzt zum Geburtstag gewünscht bei meinen Eltern und ich denke, das wird dann irgendwie auch kommen und von daher wird ja die Möglichkeit durchaus bestehen.
Ja, sehr cool. Da freue ich mich.
Aber auch so ein Titel, wo ich dann, ja, war halt am Ende auch so, hätte ich mir vielleicht noch gekauft, wenn ich irgendwie noch die Zeit gehabt hätte, aber es ist halt auch ein Titel, den kriegst du später sowieso.
Ja, ich fand, es setzt halt bei mir persönlich eine gewisse Nische, also dieses Science-Fiction-Thema. Deswegen ist es schon interessant, dass ich überlege noch. Ja. Und ja. Müssen wir später uns nochmal drüber unterhalten. Liftoff. Genau. Ich würde es weiterempfehlen.
Ja. Ja, das war der Donnerstag.
Ja, stimmt. Da war es schon zu Ende, die Messe. Hätte da noch eine Stunde länger gehen können für mich.
Ja. Wahrscheinlich auch zwei oder drei. Auf jeden Fall sind wir dann ja wieder heim. Das ging zum Glück etwas schneller als hin.
Und dann kam der Freitag und ich war zu Hause.
Genau, und ich habe mich kurzfristig dazu entschlossen, was ja eigentlich nicht geplant war, am Freitag auch nochmal hinzufahren, weil es mir am Donnerstag so gut gefallen hätte. Ich muss auch nochmal dazu sagen, zum Donnerstag, es war am Donnerstag so, man kommt irgendwie rein in diese Messe und das war jetzt mein drittes Jahr in Folge. Und es war irgendwie so, ja, man kommt irgendwie in Halle 1 und okay, da vorne ist Queen's Games, da vorne ist in Halle 2 siehst du schon den Klask-Stand und da ist Asmodee und es ist irgendwie so, ja, es ist alles, man kennt das alles schon und man weiß, wo die großen Stände sind irgendwie und es war so ein bisschen wie nach Hause kommen. Das war eigentlich ganz cool und das hat bei mir auch zu diesem Gefühl beigetragen und man bewegt sich sicherer durch die Hallen, weil man weiß, da hinten ist noch eine und ich weiß, wir sind ja auch relativ direkt halt hinten rein, ne?
Ja, ich war.
Ich weiß gar nicht, ob ich an dem Tag zum Beispiel in der Halle 3 war, weiß ich gar nicht. Ich glaube fast nicht.
Ja, das ist ja. Also ich fand auch, die haben ja umgebaut, die haben viele Stände woanders hingestellt und ich fand es auch immer wieder, muss ich sagen, dass nach all den Jahren, und ich bin halt sporadisch immer mal wieder gegangen, aber ich finde das immer noch, ich fühle mich da einfach wohl, wenn ich da reinkomme und das ist halt mein liebstes Hobby von allen vielen Hobbys, die ich betreibe, wo ich mich jetzt wieder ein bisschen mehr auf dieses Hobby fokussiere, weil das so schön ist und ich fand auch, ich habe mich sofort wieder zu Hause gefühlt. Es war wie du sagtest, nach Hause kommen.
Also, ja, das ist halt faszinierend, weil eigentlich, ich hasse Messen. Also, das sind immer so Messen, da sind immer so viele Leute, es ist immer voll, es ist alles schrecklich, es ist laut, es ist ätzend und weiß nicht, da ist eigentlich alles irgendwie ganz cool.
Das ist sogar super cool, ja.
Also, da treffen auch einige dieser Punkte zu, aber es ist alles nicht so schlimm.
Ich hab das ja schon mal in einem Tweet zusammengefasst, wo von Meet and Play gibt's ja auch einen Podcast. Mhm. Und da war eine der ersten Folgen das Interview mit Dominik Metzler, der Leiterin der Messe quasi. Und das hat mich auch so, ich habe das in einem Tweet geschrieben, ich fand das, da habe ich, während ich gehört habe, wie so von der Organisationsleitung der Messe die Messe so erlebt wurde über die Jahre, habe ich halt auch mein Spielerleben Revue passieren lassen, mehr oder weniger dabei. Und die Messe hat immer irgendwie dazugehört, so als Hintergrund, selbst wenn ich nicht da war, jahrelang war es immer so von wegen, ja, ich weiß, da ist die Spielemesse und da ist einfach, wie du sagst, zu Hause. Und ich bin da total verklärt, aber ich habe da total warme Gefühle für und ich fand auch, ja, Entschuldigung, nein, aber ich fand auch, dass, wenn man jetzt so hört, einige Leute von wegen, oh, es ist zu viel Kommerz und bla bla bla. Ja, die wächst und das Hobby wächst auch und das ist ganz klar, dass das kommerzieller wird und dass Asmodee einen Leuchtreklamestand schon letztes Jahr hat. Aber ich finde das nicht so schlimm und ich fand, man hat das gerade in den hinteren Hallen immer noch gespürt, dass da dass da Stände sind, wo du einfach sagst, okay, da sind noch wirklich Menschen dran. Da hast du den Mountaineer-Stand von dem wunderbaren Kartoffelkrieg-Kickstarter-Match, den ich nicht besucht habe. Das ärgert mich ein bisschen. Und du hast da immer noch den YouTuber, der bei dem Fog of Love, Actual LOL, der bei dem Fog of Love stand und du hast die Leute immer noch so nah und du hast den Textura-Stand von dem Textura-Spiel, der einfach auch da steht und es ist wirklich so viele Kleinigkeiten und ich finde da kann man, klar, du hast den Kommerz und all das, aber du bist ja nicht gezwungen worden, ich weiß nicht.
Eben, das ist so das, was ich immer nicht verstehe, da beschweren sich Leute immer, das ist so voll in Halle 3 ist, dann geht halt nach hinten. Ich habe wirklich die wenigste Zeit in Halle 3 verbracht. Garantiert. Und danach kommt wahrscheinlich Halle 1, wobei ich mag so, Halle 1 und 2 mag ich eigentlich noch relativ gerne, wobei diese Eisbude stand, weiß ich nicht, laufe ich dran vorbei. Also weil das ist halt ein großes Ding. Du kriegst alles später irgendwie noch. Was willst du dir jetzt groß angucken? Also weiß ich nicht, hat mich jetzt nicht so gereizt.
Aber auch ich meine, wenn wir mit dem, jetzt gehen wir voll ins Meta-Thema, aber
ja, wenn egal.
Wenn
machen wir es halt mittendrin.
Wenn wir mit dem Brettspiel-Hobby die Massen erreichen wollen, und wir sind halt immer noch Nische, das ist ganz klar, Brettspiele ist immer noch, so wie wir das betreiben, ist es immer noch Nische, aber wenn wir die Massen erreichen wollen, dann ist so ein Asmodee-Stand mit Blink und das ist das wichtig, das ist total wichtig, weil da sind potenzielle Brettspieler überall auf der Welt, die spielen nur gerade Computerspiele, weil das einfacher ist. Aber der Wille, sich zusammenzusetzen, ist irgendwann da, auch bei denen. Und wenn man denen sagt, okay, es gibt mehr als Monopoly und Risiko, was ist immer noch so, ne? Es gibt ja immer noch die Leute, die denken Brettspiele.
Also das ist ja eigentlich das, was aus der Nische rauskommen bedeuten würde, würde ich jetzt behaupten, dass die Leute das nicht immer nur mit Monopoly und Risiko verbinden, sondern auch mal was anderes spielen und ein bisschen offener werden. Es muss ja nicht jeder gleich irgendwie 100 Spiele im Schrank haben, aber wenn irgendwie die Familie die 5 oder von mir aus irgendwie so Kleinkram bis zu 20 dann hat, aber wenn das halt nicht immer der gleiche Kram ist wie die letzten 20 Jahre, dann wäre da, glaube ich, auch schon viel erreicht in diese Richtung.
Und Asmodee hat halt wirklich viele coole IPs unter ihre Haube versammelt. Allein die Fantasy Flight Sachen, die sind halt immer auch großartig für mich gewesen. Du hast gerade eben schon Rebellion angesprochen, das ist Asmodee. Du hast Imperial Assault, wir lieben Imperial Assault, wir lieben Descent, wir lieben gut, Arkham Horror, ich zumindest. Obwohl ich das Thema eigentlich gar nicht mehr so toll finde, weil es keine Science-Fiction ist in Wirklichkeit. Ja, ein bisschen doch. Aber da müssen wir uns auch mal drüber unterhalten. Aber es ist halt, es ist gut, dass es auch Asmodee gibt. Es ist gut, dass es den Riesen gibt, der alle schluckt. Erstmal. Wir werden sehen, wie das dann weitergeht. Aber der promotet das Hobby nach draußen. Und klar, wir müssen ja nicht hingehen. Aber ich finde, es ist total gut, dass er sich auch so präsentiert auf der Messe. Und ja, dann geht man halt nicht dahin, weil wir das später nochmal gucken.
Eben. Also du, wie gesagt, es zwingt dich keiner hinzugehen. Geh halt irgendwie hinten in die Hallen und die werden jetzt auch schon voller. Also ich fand die zum Beispiel am Samstag fand ich die Hallen 4 und 5 auch schon ziemlich voll. Und ja, aber es ist ja auch nicht schlecht. Also wenn sich das so ein bisschen verlagern. Und wie gesagt, ich halte mich die wenigste Zeit in Halle 3 auf. Ich halte mich so gut wie gar nicht bei irgendwie in der Asmodee-Gegend auf, sondern gehe halt in den anderen Teil von Halle 1. Und sowieso bin ich am liebsten irgendwie hinten. Also ich habe in Halle 4, habe ich noch einen Stand gehabt, da wollte ich eigentlich am Samstag noch hin, da hätte ich bestimmt 3-4 Stunden verbringen können. Ich habe es aber nicht geschafft. Also war ich gar nicht mehr. Das ist eigentlich traurig. Eigentlich ist das alles viel zu kurz. Wir brauchen eine Woche.
Ja, ich glaube auch. Oder zwei. Ja, zumindest mehr als 2 Tage, das wäre cool gewesen. Ich wäre auch dann zu einem Asmodee-Stand hingegangen, hätte mir das auch alles angeguckt, aber ich wusste ja, wie gesagt, dass ich das mal anders kriege und mir sowieso so viel Zeug von Asmodee immer hole. Nee, aber was ich halt nicht verstehen kann, ist, dass die Leute dann wirklich einkaufen wie die Verrückten. Und sich dann darüber beschweren, dass sie so viel gekauft haben. Das verstehe ich halt einfach nicht.
Aber das ist ja auch dieses Hype-Thema. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil wie gesagt, die groß gehypten Spiele, die kriegst du sowieso später irgendwie wahrscheinlich nochmal. Vielleicht nicht die von, was ist das? Japan Brand?
Ja, gut.
Oder so, keine Ahnung. Aber also die richtig erfolgreich sind, die kommen ja trotzdem irgendwie rüber. Also ich glaube, Tokyo Highway ist ja irgendwie so ein Beispiel aus den letzten Jahren.
Dazu sage ich jetzt nichts mehr, da habe ich nicht so viel.
Oder war das nicht von denen? Ach, das war nicht von denen.
Ja,
das habe ich mir bei dir abgehört, falsch. Okay, alles klar. Nee, aber also weiß ich nicht. Aber da kann man ja auch hingehen. Also ist ja alles nicht schlimm. Aber das ist halt, das sagen ja auch viele immer, es ist halt eine Kaufmesse und ich weiß es nicht.
Wenn du die so empfinden möchtest, kannst du das als Kaufmesse empfinden, klar. Ganz klar.
Dann gehst du halt hin und kaufst. Ich habe das aber dieses Jahr überhaupt nicht so. Also ich habe mich, letztes Jahr habe ich mich da, glaube ich, mehr drum gekümmert, um diese ganzen Kaufstände und stand dann da immer und habe nach Preisen geguckt und dieses Jahr, weiß ich nicht, habe ich halt viel mehr gespielt.
Ja, das ist auch, glaube ich, richtig so. Und wie gesagt, und
ich hatte die letzten Jahre weniger Zeit als dieses. Also das ist halt einfach eigentlich total faszinierend.
Ich habe auch nicht so das Verlangen, sofort dann alles an dem Tag haben zu müssen, weil es da rauskommt. Also
du hast ja eh keine Zeit, an dem Tag ein bisschen zu spielen.
Ja, nicht nur an dem Tag. Ich habe auch erstmal jetzt keine Zeit, immer alles sofort zu spielen. Das ist jetzt...
Bei mir kommt ja noch dazu, dass die Woche oder die eineinhalb Wochen vor der Messe war einfach Kickstarter kommt an. Es war wirklich schlimm.
Ja, meine Kickstarter haben die alle nach der Messe verschoben. Da warte ich jetzt hier bald drauf.
Ich habe 6 oder 7 Spiele vor der Messe bekommen in einer Woche. Das war wirklich schlimm und ich habe wenig davon bis jetzt gespielt. Und da ist dann auch das Verlangen nicht so groß, dann noch ewig viel dazu zu packen. Ja, aber das Verlangen war groß, auf jeden Fall am Samstag nochmal wiederzukommen.
Ja, das stimmt.
Und das war ziemlich cool. Das war ein sehr cooler Tag, weil alleine findest du irgendwie immer noch einen Platz irgendwo, kannst dich immer noch irgendwo dazusetzen. Das ist sehr cool.
Hast du gerade Samstag gesagt? Du meinst Freitag?
Freitag meine ich, Entschuldigung, ja.
Gut.
Es ist sehr, sehr cool und wir hatten aber auf jeden Fall angefangen, also da hatte ich mich dann mit der Martina morgens getroffen und dann haben wir Pipeline gespielt. Das ist auch ein Spiel, was jetzt letzte Woche auf Kickstarter gegangen ist, wo ich jetzt vom ersten Blick gesagt hätte, weiß ich nicht, sieht nicht so schön aus. Ich bin da in so einem ganz komischen Mindset. Wenn es nicht schön aussieht, ist es wahrscheinlich kompliziert und damit teuer. Irgendwie so ganz komisch. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Vielleicht noch von ganz früher, wenn irgendwie meine Eltern irgendwas angeschleppt haben. Ich weiß es nicht. Es ist super seltsam. Aber das ist so das, was ich meine. Das ist sowas, wo ich mal so reflektiert habe, was da eigentlich los ist bei mir im Kopf. Und es ist ganz seltsam. Es ist ein Spiel, was ich mir alleine wahrscheinlich nie angeguckt hätte. Bei mir ist das Auge definitiv mit und das ist kein schönes Spiel.
Definitiv nicht.
Ja, aber es ist trotzdem sehr cool. Also wir haben es gespielt, also es geht darum, man spielt, jeder Spieler spielt irgendwie eine Ölfirma, die irgendwelche staatlichen Pipelines aufkauft und dann versucht eben selber das beste Öl zu raffinieren und oder auch einzukaufen, das dann zu verfeinern und dann wieder zu verkaufen. Und es hat halt diese Puzzle-Komponente mit den Pipelines, die man kauft. Die haben 3 verschiedene Farben. Das sind dann simuliert 3 verschiedene Ölarten, die jeweils nur in der gleichfarbigen Pipeline durchlaufen können. Und je länger die Pipeline ist, desto besser kann das Öl werden. Und das muss man sich dann halt so jeder für sich zusammenpuzzeln. Aber es gibt eben auch diesen Handelsaspekt und es ist sehr cool. Also man spielt irgendwie 3 Jahre und wir haben jetzt, glaube ich, 1 Jahr durchgespielt, einfach bis zum Ende, um dann auch diesen Switch auf das 2. Jahr mitzukriegen, weil das so eine wichtige Komponente ist in dem Spiel. Und hat mir auf jeden Fall so gut gefallen, dass dann der Kickstarter hochgegangen ist, dass ich gesagt habe, okay, das backe ich jetzt. Wie gesagt, dieses Mindset, das ist, weiß ich nicht, teuer. Also ich hätte gesagt, das kostet bestimmt 70, 80, vielleicht 90 Euro. Ist jetzt beim Kickstarter mit 50 rausgegangen, habe ich gesagt, okay, mag jetzt nicht so toll aussehen, aber es hat Spaß gemacht und das hole ich jetzt.
Aber diese Pipelines, das sieht sehr abstrakt aus. Also es sieht jetzt nicht so aus, als ob da ich von irgendwelchen Kontinenten irgendwelche Pipelines baue, sondern einfach nur, das ist jetzt dazu da,
um... Ja, das sind einfach nur Rohre. Also Also, das sind halt so Hochkant-Teile, ja, so ein bisschen wie Dominosteine, aber sind halt nicht zweigeteilt, aber so von der Form her, ne? Und die legt man dann halt aneinander und versucht halt da die längsten Pipes zu bauen.
Die längsten.
Ja, also länger ist besser in dem Fall. Weil je länger das ist, desto, ich weiß gar nicht mehr, mehr oder besser kannst du raffinieren. Ja. Und ja, in dem Fall ist länger eben besser.
Ja, aber es hat halt, da erschließt sich mir nicht das Thema. Okay, du hast.
Ja, ist auch nicht wirklich da. Okay. In dem Fall. Aber es ist halt diese Puzzle-Komponente, die eigentlich, es ist nochmal eine andere Sache, die mit reinkommt und die vielleicht nochmal einen anderen Bereich des Gehirns anspricht und vielleicht Spieler nochmal irgendwie, die vielleicht unterschiedliche Stärken haben, da vielleicht nochmal auspendelt. Ja, es ist sehr, mich erinnert das, kennst du Leg das Rohr?
Das klingt komisch.
Das ist ein Spiel.
Ja, es gibt so viele Spiele, wo du einfach, wo da habe ich so PC-Spiele, wo du dann halt, wo das Wasser anfängt zu laufen und die Flüssigkeit und dann musst du da jetzt zum Ausgang puzzeln.
Du klingst komisch. Nein, Leg das Rohr ist auch, also da hat man auch so das lustigste Klempnerspiel der Welt, war der offizielle Untertitel. habe ich mir nämlich nochmal angeguckt, von Parker-Spiele war das, die gibt's glaube ich auch nicht mehr wirklich, oder?
Hallo, ich bin Ben, ich bin hier, um ein Rohr zu verlegen. Kommen Sie doch rein. Okay. Keine Ahnung, wovon du redest.
Lustig ist auch, was ist denn, ich habe hier gerade Cluedo liegen, das ist auch von Parker, also zumindest die Version, die ich habe. Und da steht drunter, Parker, weltbekannt durch Monopoly. Ist auch eine super Werbeline, aber das ist, glaube ich, auch aus den 70ern, das Spiel, was ich habe. Die Version, sehr lustig. Weiß ich nicht, Parker-Spiele, ist das noch ein Ding? Gibt's die noch? Kennst du die?
Hat die nicht Monopoly gemacht?
Ja, offensichtlich irgendwann mal. Glaub, aber ist Monopoly nicht heute... Was ist denn Monopoly heute? Ist das? Ich will jetzt irgendwie Mattel sagen, aber ich weiß nicht, ob es stimmt.
Ist mir das egal?
Okay, ist dir egal. Ja, also Pipeline, ich kann es empfehlen. Wie gesagt, ich bin nicht der hochkomplexe Spieler. Das ist aber so auf so ein Level, wo ich sage, das kriege ich vielleicht noch hin.
So wie Liftoff?
Es ist schon ein bisschen mehr als Liftoff, glaube ich.
Okay.
Aber wie gesagt, wenn man total auf Ästhetik Wert legt, dann vielleicht eher nicht. Aber es macht mehr Spaß, als es aussieht.
Du hast es gebackt.
Sehr ja, gut. Das ist doch eigentlich Qualitätsurteil genug, vielleicht. Danach sind wir weiter und haben Expanse City gespielt. So ein Städtebauspiel, weil Städte, ja doch, man baut irgendwie an einer Stadt rum, man baut Häuser, das sind so kleine Plastikteile, also man stapelt diese aufeinander und kann da unterschiedlich hohe Häuser bauen. Und ja, es ist ein nettes kleines Spielchen. Was, glaube ich, relativ zügig geht, wenn man es mal raus hat. Und es geht relativ zügig, dass man es raus hat. Was uns alle abgeschreckt hat, war der Preis. Das Ding kostet 50 Euro und nein. Nein, sorry. Also das bezahle ich dafür nicht. Dann lieber Pipeline für den Preis. Also dafür ist es sehr, sehr simpel und weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was diesen Preis rechtfertigt für dieses Spiel.
Ja, ich habe diese Städtespiele hatte ich so ein bisschen ja mir angeschaut im Vorhinein und fand das ja, aber das andere sah schon besser aus, Makler irgendwas. Hört Fuchs und Bär, hat Martina davon gesprochen.
Ja.
Ich trecke nicht.
Ja. Fehler, merkst du selber.
Aber ich habe es auch nicht gespielt, insofern hätte ich es auch gar nicht ablesen können. Ich habe ja keins dieser Städtespiele gespielt.
Dann bin ich mal wieder in Halle 4 gewesen, irgendwo oben und habe das versucht, was mir am Freitag nicht gelungen war. Es gibt ein Fußballkartenspiel, Revanche heißt das, was gedemot wurde auf der Messe, was sehr gut wegkommt bei BGG, also über 8 das Rating, was die sehr beworben haben, damit es halt den Fußball sehr gut darstellen soll. Und ja, aber es gab offensichtlich nur, also die hatten keinen Stand, die waren mit auf einem anderen Stand Und der Typ war anscheinend die ganze Zeit mit dem Spiel unterwegs, um es irgendwo vorzustellen, weil die noch einen Verlag suchen. Und ja, wie gesagt, ich habe es am Donnerstag nicht geschafft, den mal zu erwischen. Dann habe ich es am Freitag noch mal versucht und es hat dann geklappt. Dann hatte er aber das Spiel nicht da, dann musste er das erst noch irgendwie in der Halle, zwei Hallen weiter holen. Dann stand ich da eine Viertelstunde und habe auf den gewartet, bis er irgendwann mit dem Spiel wieder kam. Was dann in einer anderen Packung von einem anderen Spiel war. Es ist super seltsam alles. Aber das sind so diese ja, lustigen kleinen Storys, die man dann, nach, wenn man sich um sowas kümmert, hat. Ja, es ist ein Kartenstichspiel, wo ich den grundsätzlichen Mechanismus bis heute noch nicht verstanden habe. Also ich weiß nicht, wann das Angriffsrecht wechselt, also wann man den Ball hat. Also man bekommt 11 Karten auf die Hand und man bekommt 6 Karten vor sich, die man auf den Tisch legt. Die Karten haben Werte von 1 bis 11. Nee, gar nicht. Die haben von 1 bis 17 oder so. Also nicht nur, oder noch höher. Vielleicht auch 24. Irgendwie so halt Fußball-Trikotnummer-Zahlen. Ja, und man legt immer abwechselnd hin und man muss immer die Karte des Gegners matchen und irgendwann wechselt dann das Angriffsrecht. Wie gesagt, ich habe es nicht verstanden, wann, und man würfelt noch zwischendurch und dieses kleine Kartenspiel hat eine mini-klein gedruckte, es ist eine DIN A4-Seite, die auch, die zweimal gefaltet ist, also dann in vier Abschnitte, doppelseitig bedruckt in super kleiner Schrift. Es ist ein Regelwerk dafür, dass das so ein einfaches Spiel sein soll. Es ist völlig absurd. Ich habe mir wesentlich mehr davon versprochen. Also gerade auch mit dieser 8,6, ich habe es hier gerade mal aufgemacht, Bewertung. Und ich weiß nicht, also ich kann schon verstehen, dass wenn man dann irgendwann diese ganzen Regeln sich mal verinnerlicht hat und vielleicht auch irgendwie eine bessere Erklärung bekommen hat, dass es dann super schnell geht. Also ich glaube, wenn du es wirklich kannst, dann dauert es keine 10 Minuten, bis du eine Partie durch hast. Aber es ist so. Ich finde, es hat halt nicht so viel mit Fußball zu tun, irgendwie. Also ich werde es sicherlich mal im Auge behalten, wenn es dann irgendwann fertig ist und wenn sie vielleicht mal irgendwie die Regeln so haben, dass ich mir die durchlesen kann, auch tatsächlich. Aber es hat mich jetzt nicht überzeugt. Da hatte ich mir wesentlich mehr von versprochen. Ist ein bisschen schade, aber ist halt so.
Ja, Stichspiele an sich finde ich eher langweilig.
Es ist auch nicht so richtig Stich. Du musst halt immer die andere Karte matchen und ich muss mal gerade überlegen, wie es denn überhaupt geht, ein Tor zu schießen. Ich weiß es schon nicht mehr. Ich habe verloren im Elfmeterschießen und es war auch relativ. Das ist absurd. Also ich habe zumindest immer so ein bisschen weitergespielt, ne? Also Elfmeterschießen machst du ja dann wahrscheinlich auch nicht immer, aber es ist sehr abstrakt und ich weiß nicht, ob das dann in so einer. Und das finde ich ja eigentlich das Faszinierende, deshalb habe ich mir ja die Sportspiele so ausgesucht, weil es da so wenig von gibt und gerade in so einem Fußballland wie Deutschland, da müsste es ja eigentlich mehr geben, aber das Spiel wird nicht das sein, was irgendwie einen großen Durchbruch hat, glaube ich nicht.
Stichspiele
Ja.
finde ich ja eher uninteressant. Selbst das Wizards, was ich ein paar Mal gespielt habe, was ja sehr gut sein soll, wo man seine eigenen Stiche ansagen muss, fand ich eher, ja, ich bin auch nicht gut da drin in Wizards.
Ja.
Schönen Gruß an Dirk. Aber ich finde es auch nicht so toll. Ja.
Ja, weil du auch immer vergisst, Karten nachzuziehen und so bei sowas. Aber ist egal, da kommen wir später zu. Revanche, dann.
Wobei, es gibt ein interessantes Spiel. Es gibt ein kooperatives Stichspiel, was so ein bisschen Adventure-mäßig aussieht, so wie so ein Monkey Island-Typ
Okay.
Adventure. Das muss ich mir noch anschauen. Und wenn ich, dann weiß ich auch irgendwann den Namen und dann erzähle ich davon.
Okay, toll. Super, Björn. Nicer Teaser. Dann bin ich
Bleibt dran.
irgendwann in die verhasste Halle 3 mal gewandert, weil ich da dann ja für uns eine Podcast-Aufnahme machen musste für den Meet and Play Podcast.
Ich bin super gespannt darauf, denn da war ich nicht dabei. Und du und Martina, ihr habt da beide über die beiden Podcasts, die ich so mache, geredet und ich war nicht dabei. Ich bin echt gespannt.
Ja.
Mach mal hinne, Johannes Wolf, schönen Gruß.
So, und dann war ich halt irgendwie bin ich da halt relativ zeitig hin und habe da mal geguckt, war irgendwie 10 Minuten vorher da oder eine Viertelstunde oder so, Matida noch nirgendwo zu sehen. Dann bin ich halt irgendwie noch so ein paar Meter weggegangen und dann haben die da so ein riesiges Tokyo Highway aufgebaut gehabt. Also in einer Mega-Version auf so einem Riesentisch. Und da waren gerade irgendwelche fertig und stand ich da und guckte immer, also es war wirklich 10 Meter weg vom Beeple-Stand, wo ich hin musste. Und ich guckte immer so über die Schulter, ob Martina jetzt kommt oder nicht oder was. Und war noch nichts zu sehen. Da lief noch die Aufnahme von dem davor und ich guckte so und dann meinten die irgendwie, willst du mitspielen? Und ich sagte, ja, weiß ich nicht, wie lange dauert das denn? Ich habe 12 Minuten. Und ja, also eigentlich dauert es 10. Und dann habe ich mich halt dazugestellt. Und es ist ein schönes Spiel. Also das ist, ja, macht schon Spaß. Also man muss da so so ein Highway bauen. Also man hat so runde Grundpfeiler. Man muss immer, also man fängt an mit einer Höhe von 1 und man muss dann immer höher gehen. Und man darf immer nur an seinem eigenen Highway bauen. Aber man kriegt Punkte dafür. Oder was heißt Punkte? Man darf dann auf seinen Highway so viele Autos bauen, wie man fremde Highways kreuzt. Und das ist eigentlich ganz lustig. Also man versucht dann immer natürlich so viele gegnerische Highways zu kreuzen, wie es geht, aber dadurch wird das natürlich auch immer voller irgendwie in der Mitte. Und das ist ganz spannend. Und ich war dann auch relativ gut dabei, musste dann leider tatsächlich kurz abbrechen, kurz bevor es dann zu Ende war. War jetzt aber auch nicht wirklich so schlimm. Also da ist dann wahrscheinlich irgendjemand anders schnell reingesprungen. Also, es hat wirklich nicht lange gedauert, aber es war sehr cool, dass man in so einer großen Version. Ich habe keine wirkliche Vorstellung, wie klein das richtige Spiel ist.
So klein, dass da Pinzetten dabei sind.
Ernsthaft?
Für die Autos, ja.
Krass.
Hast du die?
Das ist ja schon mal.
Wie groß war so ein Auto?
Das
Matchbox-Auto?
Nee, größer. Das war schon okay. So Handfläche lang.
Okay. Ja, wie gesagt, die Autos sind vielleicht 1 Zentimeter, 2 Zentimeter groß in der normalen Version. Und du hast Pinzetten dabei. Und es ist übrigens ein Geschicklichkeitsspiel. Ein anderes, ne?
Level. Ja, ja, auf jeden Fall.
Muss man dazu sagen. Das ist nicht irgendwie taktisch, das ist ein Geschicklichkeitsspiel, um die da zu stapeln. Ja,
ja, ja.
Spannend. Vielleicht gibt's ja jetzt eine große Version auch oder eine größere. Aber das Original war letztes Jahr ja.
Das ist lustig, dann nochmal ein kleines, ist dann nochmal ein anderes Level. Also ist dann schon mal nochmal was anderes. Aber ein groß war es halt auch ganz cool. Ja. Das habe ich gespielt. Dann, wie gesagt, haben wir die Aufnahme gemacht, da wollen wir gar nicht drüber reden. Das wird eine Überraschung für den Björn. Und dann bin ich tatsächlich ein bisschen in Halle 3 geblieben. Hab mich da ein bisschen hin und her gewandert und hab dann in meinem Sportspielwahn habe ich Roll and Wall gespielt. Es ist ein Würfelspiel offensichtlich. Es geht um Klettern, also man klettert so eine Wand hoch, um die Wette mit den Mitspielern. Ich weiß gar nicht, was waren das für Leute? Da habe ich mich auch wieder irgendwo in so irgendeine Gruppe dazugesetzt. Ich glaube, das waren Schweden oder so. Ist auf jeden Fall immer ganz lustig. Ja, man würfelt halt, wie war denn das? Man würfelt, ach so, genau. Also auf dieser Wand sind Zahlen, die man matchen muss oder übertreffen muss mit seinen Würfeln. Und man kann halt so viele Würfel einsetzen, wie man möchte. Aber wenn du es halt nicht schaffst, dann fällst du wieder runter. Im schlechtesten Fall bis ganz nach unten. Im besten Falle hast du dich irgendwo mal festgemacht mit so einer Öse, wovon du 3 Stück hast, um hochzukommen. Ja, und es ist auch ganz nett, aber ich müsste ich jetzt auch nicht haben. Also man hat halt so einen Würfeltower dabei, der da aufgebaut ist, den man dann immer rumreichen muss, was ich eher nervig fand. Und den man dann auch, man würfelt ja dann durchaus mehrfach, um weiter hochzukommen in einem Zug. Und dann muss man den dann immer wieder wegnehmen und wieder hochheben und wieder wegtun. Und, also das ist so ein bisschen Style over Substance. Es ist ganz lustig. Ich fand's cool, es mal gespielt zu haben. Aber müsste ich jetzt auch nicht dauernd spielen. Aber Klettern ist vielleicht auch nicht mein Sport. Ich weiß es nicht.
Dein virtueller Sport, den du gerne im Brettspiel umgesetzt
Nee,
Hast du
nicht
nicht
zwingend.
Mountaineers gebackt?
Mountaineers, ja. Ja, stimmt. Aber es ist ja nicht Klettern, das ist ja Bergsteigen.
Ah, okay.
Das ist ja was anderes.
Ja, du hast recht. Bei dem einen machen wir auf jeden Fall andere Schuhe dafür.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Unterschiedlich.
So, dann bin ich weiter in Halle 3 geblieben und habe dann bei der 8-Bit-Box mal einen freien Stand gefunden. Und habe da dann, okay, es war keine Absicht, aber es passt natürlich zu dem, was ich hier propagiere, das Stadium gespielt. Das
Das
ist
ist
halt so Decathlon oder Summer Games, so eine Variante. Also diese 8-Bit-Box, das ist ja die, ja, wie hat das beschrieben? Ich weiß, sie wollen halt so ein Brettspiel, das ein Videospiel ist. Oder das ist ja an Videospielen orientiert. Also es gibt halt drei Spiele, hat man dabei, wenn man diese Grundbox kauft. Mehr kommt irgendwann demnächst noch, aber gibt es aktuell nicht. Also das ist halt auch dieses Konsolending. Du kaufst dir die Grundbox und dann später kannst du dir halt weitere Spielemodule kaufen dazu. Und es gibt eben dieses Stadium, was wie gesagt Decathlon oder Summer Games ist. Also so ein Zehnkampf, wobei wir, glaube ich, nur sechs Disziplinen gespielt haben. Es gibt dieses Pac-Man-Ding. Und es gibt dieses Rennspiel Wipeout oder F-Zero oder was immer es da gibt. Ich fand diese ganze Videospielthematik unglaublich aufgesetzt. Hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe ja heute auch den Podcast vom Dirk gehört. Bei dem funktioniert das ja anscheinend super, wenn er dir diesen Pub-Controller in die Hand nimmt, fühlt er sich wie in einem Videospiel. Hab ich gar nicht. Überhaupt nicht. Mag vielleicht auch an dem Spiel liegen, weil du den da immer, also auf diesem Controller hast du halt, ja, links dieses Steuerkreuz, da kannst du Sachen mitmachen, rechts diese, die normalen Buttons, die man hat, das ist halt ein Auswahlmenü. Und dann hast du eben oben, und das war bei diesem Stadium eigentlich so das Wichtigste, weil eigentlich verwaltest du über diese ganzen, ja, bei uns waren es ja, wie gesagt, sechs Wettkämpfe hindurch deine Ausdauer.
Okay.
Du hast irgendwie
Und
so 30 Ausdauer und dann ja, musst du immer gegen, und also wir haben es zu viert gespielt und das ist auch der
stopp.
Minimum, ja.
Der Controller, da sind dann Pappscheiben hinter, wo man quasi Werte einstellen oder drehen kann, oder?
Genau.
Okay, das ist für mein Verständnis nur.
Ja, Werte, also es gibt halt rechts, da wo du normalerweise die Tasten auf dem Controller hast, ist halt so eine Drehscheibe und da kannst du immer ein Symbol anzeigen von den vieren.
Okay.
Links weiß ich gerade nicht mehr, wie das funktioniert. Das haben wir offensichtlich nicht so viel benutzt. Und wie gesagt, das war beim Stadium. Das Wichtigste war oben. Du hast in der Mitte so ein Rädchen, wo du von 0 bis 9 einstellen kannst. Und damit hast du halt immer im Prinzip geboten, wie viel Ausdauer du jetzt einsetzt. Und der das Höchste hatte, der hat es dann irgendwie gewonnen. Da gab es dann noch andere Tricke. Also irgendwie, ich glaube, es war Stabhochsprung. Das ist dann halt wie beim echten Stabhochsprung. Du kannst dann auch einen Versuch einer Höhe auslassen. Das machst du dann eben rechts mit dem Ding. Dann hast du ein Symbol, sagt halt, okay, ich nehme teil. Und ein Symbol sagt, okay, ich nehme nicht teil. Wenn du teilnimmst, musst du oben noch eine Zahl einstellen, mit der du dann eben teilnimmst, die du da rein investierst. Und dann deckst du es auf.
Und generell stellt man da irgendwas drauf ein und dann deckt man gleichzeitig auf oder nacheinander auf und dann wird die Aktion dann
Ne,
entsprechend.
gleichzeitig auf. Ja,
Okay.
also wir haben es zu viert gespielt,
Das
das ist für Stadium auch das Minimum.
klingt für mich wie das Flight Pass System von X-Wing zum Beispiel, wo man auch diese Manöverräder hat, wo man dann irgendein
Ah.
Manöver einstellt und dann quasi seine Aktion macht mit
Ja.
seinem Raumschiff. Also es klingt wie so eine erweiterte Version davon. Okay, dann kann ich mir jetzt darunter was vorstellen. Und das System wird man dann auch für andere Spiele benutzen können,
Ich weiß es
theoretisch.
nicht. Der Dirk hat ja gesagt, das Stadium wäre ganz anders als die anderen. Deshalb ist es halt so ein Teileindruck, den ich jetzt auch nur bieten kann. Und man, wie gesagt, man hat diesen Controller nicht dauernd in der Hand. Man muss ihn ja dann dauernd irgendwie hinlegen, wenn man fertig ist, um auf die anderen zu warten. Und dann deckt man ihn auf. Und ja, und wie gesagt, vier ist für Stadium die Minimum Spieleranzahl. Du spielst es aber in Teams, in zwei Teams. Und ja, also ich bin damit nicht so richtig warm geworden. Vielleicht sind die anderen Spiele besser. Ich werde sie sicherlich irgendwann mal ausprobieren.
Also so ein System lebt ja auch von diesem Retro-Look, also dieses Videospiel-Retro-Look. Wir sind jetzt in einem Alter, wo wir von, oder wo Leute in unserem Alter von angesprochen werden, von so einem Retro-System, wenn die dann halt mal in den 80er Jahren, 90er Jahren was gezockt haben. Eventuell, ich habe vor zwei, drei Jahren gab es das Bossmonster. Das hatte auch diesen 8-Bit-Retro-Look mit so Grafiken, die Klötzchen haben. So, eigentlich ist es 16-Bit-Retro-Grafik, wenn man ehrlich ist, aber wir wollen da nicht zu sehr zu pingelig sein. Da hat mich das Spielsystem jetzt nicht ganz so geflasht. Lustigerweise hatte ich dann im Gewinnspiel teilgenommen und habe dann quasi alles von Bossmonster bekommen und habe immer noch ein T-Shirt davon. das ist toll. Tolles, schönes T-Shirt. Ja, aber dieser Retro-Look, es ist jetzt nicht so, dass 8-Bit-Box das erfunden, also in der Brettspielszene erfunden hat, aber Bossmonster wirklich deutlich früher, und es gibt auch noch ein paar andere kleine Sachen, die auch diesen Computerspiel-Retro-Look haben. Also wenn man danach sucht, findet man auch noch sowas, wenn man darauf steht. Es ist jetzt nicht so, dass das, gut, jetzt ist das wieder populärer geworden, aber es gibt da schon noch ein paar andere Sachen.
Ja, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich nicht irgendwie mir nicht irgendwie mal irgendwas geholt hätte auf dieser Spielemesse oder gespielt hätte in diesem Look. Aber dazu komme ich gleich, weil es war das letzte Spiel des Freitags für mich. Ja, man muss sicherlich die anderen Spiele auch mal anspielen. Vielleicht sind die anders. Was ich ja auch ein bisschen schwierig, ja, was ist schwierig? Also es kommt mir jetzt nicht entgegen. Alle Spiele, also Stadium, wie gesagt, mindestens 4, maximal 6, glaube ich. Und die anderen Spieler haben auch eine Minimalspielanzahl von, Spieleranzahl von 3. Also ist jetzt nichts für Solo-Spieler.
Oder 2. Was ja auch mal eine nette Option ist eigentlich. Ja. Bei vielen Spielen auch Usus, dass man es oft zu zweit spielen kann. Ja, gut.
Ja, das ja, so ein weiteres Thema, was mich dann so im Laufe der Messe so ein bisschen verfolgt hat, war so Krypto-Hacker-Kram. Und also ein Spiel, um das ich immer so ein bisschen rumschlawinert bin in Halle 2, war Bitcoin-Hackers, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ach komm, brauchst du nicht Probespielen, kaufe ich mir so, kostet gerade 10 Euro, war irgendwie, hatten sie zumindest per Schild angezeigt, dass es runtergesetzt war. Aber irgendwie hatte ich auch immer im Hinterkopf, nee, ich will es erstmal spielen. Und ja, dann bin ich halt irgendwann wieder vorbei, hatte dann gesehen, da fing gerade irgendwie einer an, das zu erklären, irgendwie bei zwei Leuten. Dann habe ich halt wieder gefragt, kann ich mich dazusetzen, fangt ihr gerade an, würde mich interessieren. Und boah, es ist auch so ein Spiel, das für mich gar nicht funktioniert. Thematisch war es vielleicht ganz nett eingepackt. Ich glaube, das Spannendste, wenn man dieses Spiel sich gekauft hätte, war vielleicht noch das, was da so an Hintergrund zu Cryptocurrency in dem Handbuch stand. Weil das waren irgendwie 3 Seiten oder so. So ein kleines Nachschlagewerk zum Thema. Aber es war unfassbar. Also wir haben es zu dritt gespielt dann. Ich mit diesen 2 Schweizern. Und es war unfassbar kompliziert, weil du kannst immer rechts rum oder links rum den nächsten Turn weitergeben. Wenn du Pech hast, bist du irgendwie 7 Runden nicht dran, weil du immer übersprungen wirst. Es geht darum, zuerst deine Karten loszuwerden. Also es ist also kein Stichspiel, wie du es befürchtet hast, sondern ja auch wieder so ein Matchspiel, wo du dann die Karte, die gelegt wurde, die Karte zeigt immer an. Also du legst eine 7 und dann steht ein Plus oder ein Minus darunter. Und wenn ein Minus drunter ist, dann musst du halt eine niedrige Zahl hinlegen als nächstes. Und wenn ein Plus drüber steht, musst du halt was Höheres hinlegen.
Also es ist Mau Mau. Okay, danke.
Geht Mau Mau so? Ich hab Mau Mau ewig
nicht gespielt. Ja, nee, Mau Mau geht.
Du Mau musst halt die Zahl oder die...
Mau Mau ist kein Stick. Hallo?
Oh, ach Gott, Mau Mau, habe ich 100 Jahre nicht mehr gespielt.
Einmal mit Profis hier, mit Profis.
Hier gibt's keine Profis. Ja, hat mich nicht überzeugt, habe ich nicht gekauft, ist, fand ich nicht geil, war viel zu kompliziert. Immer, man muss dann immer, wenn du eine 7 hinlegst, wo ein Plus drauf ist, dann geht's rechts rum und dann musst du 7 Positionen zählen, was bei 3 Leuten halt super dumm ist. Und ja, und dann links rum und du musst immer gucken, wie rum, und es. Nee, war es für mich nicht.
Ich habe vor ein paar Jahren mal Poop gekauft. Das heißt, kann man irgendwann auf Deutsch raus, hieß Kacke. Das war auch so ein kleines Kartenspiel. Da muss man in die Schüssel Würste legen und dann muss man abziehen. wenn die Schüssel voll ist, ab und an. Sonst läuft sie über.
Okay.
Das hat Spaß gemacht, aber war auch jetzt nicht so tief.
Ja, aber es hat wenigstens Spaß gemacht. Offensichtlich. Von daher, vielleicht eher das kaufen als Bitcoin-Hackers.
Ich hab ein Foto mit dem Erfinder von Kacke.
Toll, Björn. Ja. Das ist bestimmt ein Kackfoto.
Nein, der Mann war lustig. Der war bei den Exploding Kittens Sachen und so.
Ah, also ja, ja.
Aus der Ecke kam
da. Stimmt, du hast mir dann, das war hier Cards Against Humanity auch, ne?
Ja, genau.
Oder auch,
genau.
Hast du mir das ja danach erzählt, ja. Ja. Auch das nächste Spiel war ein Hacker-Spiel. Es war dann in Halle 1. Bei einem Stand, an dem ich fast vorbeigelaufen wäre. An dem ich aber, glaube ich, dann die beste Zeit dieser ganzen Messe hatte. Also das ist für mich so das Paradeding für, was ich auf der Messe erleben will. So ein, okay, Stand, der mich...
Ich war nicht dabei, mein Herz ist gerade zerbrochen. Die beste Zeit deines Lebens. Oh, da red weiter.
Meines Lebens habe ich nicht gesagt.
Deines Messelebens. Ist okay.
Habe ich auch nicht gesagt. Okay, aber Björn, wenn du halt immer irgendwo anders bist und immer verschwindest, dann funktioniert das halt auch nicht.
Freitag war ich zu Hause.
Ja, und Samstag warst du auch nicht viel zugegen. Und über Donnerstag haben wir ja schon gesprochen. Also beschwer dich nicht bei mir. Auf jeden Fall. Es war ein Stand, an dem ich eigentlich schon vorbei war. Und das letzte Spiel hatte ich mir noch so aus dem Augenwinkel angeguckt und bin so ein bisschen stehen geblieben. Und dann passiert das, was passiert. Die am Stand fragen dich, willst du spielen? Und dann sage ich, dann habe ich, also wenn mich das jemand fragt auf einer Messe, habe ich noch nie Nein gesagt.
Ein schnelles Opfer gefunden.
Ja, es ist nicht immer gut, dazu kommen wir dann nachher noch. Aber ja, okay. Und dann habe ich ein weiteres Hackerspiel gespielt. Hacktrick, it's hacking time.
Ich dachte, jetzt können wir Hack-Mack am Bratwurst-Eck.
Nein. Ist das ein Spiel?
Oh Gott. Ja, es ist ein Spiel. Das hättest du am Bibelstand auch spielen können. Denn als ich habe gesehen, da ist ein Spieler nicht aufgetaucht, der dafür angemeldet war. Mhm. Hättest du mit der Dame, die immer beim Spieleleiter ist, spielen können.
Schönen Gruß. Wenn ich jetzt wüsste, was das ist, aber okay, ich habe ja keine Ahnung. Hacktrick, it's Hacking Time, ist ein Spiel, was ich dann im Nachhinein gehört habe, was es schon mal früher gab, in einer etwas weniger grafischen Version offensichtlich. Also es wurde noch mal ein bisschen was dran gemacht. Es ist, was ist es denn? Man muss eine Reihe von drei verbinden. Wie heißt denn das? Es ist schon sehr, sehr spät. Sag mal schnell, Tic-Tac-Toe?
Reihe von drei, vier gewinnt.
Nee, Tic-Tac-Toe ist das.
Ja, Tic-Tac-Toe.
Wo du neun Felder hast, genau. Es ist im Prinzip ein bisschen hübscheres Tic-Tac-Toe. Der Typ macht mich fertig. Wo man, wie ist denn das? Ja, man muss halt drei, nein, man muss entweder drei in einer Reihe haben. Also man legt so kleine bunte Würfel drauf. Es ist ein Zwei-Spieler-Spiel. Du musst entweder drei in einer Reihe haben oder drei Plätzchen auf einem Feld. Jeder Spieler bekommt eine gewisse Anzahl von Handkarten mit Zahlen drauf von 0 bis 5, meine ich. Und du musst die Karten, also, und da wird am Anfang einer ausgelegt und immer die letzten beiden ausliegenden Karten, also man legt sie so halb übereinander, und immer die letzten beiden ausliegenden Karten ergeben den Wert, auf den du ein Klötzchen legen darfst. Hast du verstanden? Mm-mm. Okay, cool. Dann hat es auch sonst keiner verstanden. Guckt es euch an, ist ein schönes Spiel, hat es mir angetan, habe ich hinterher auch gekauft, aber ich habe sowieso jedes Spiel, was ich an diesem Stand gespielt habe, gekauft. Und das waren einige. Genau. Dann dann war ich so angetan, dann war ich vorher an Traveling Around Europe vorbeigelaufen, was mich so thematisch einfach ganz nett anspricht. Man reist halt so durch Europa. Ich glaube, das ist für 2 bis 5 Spieler. Man reist durch Europa, muss Grenzen überschreiten per Taxi, Zug oder Flugzeug. Per Taxi kannst du halt eine Grenze, per Zug zwei und nee, Bus, nicht Taxi, Entschuldigung. Und per Flugzeug kannst du überall hin.
Und mit dem Black-Ticket?
Das gibt es dann nicht, aber du suchst ja auch nicht Mr. X. Ja, von daher ist es nicht das Spiel, was sie suchen. Nein, ist ein nettes kleines Spiel, wenn man, man hat immer eine Europakarte vor sich, man lernt was über das Spiel. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, also ja, also man versucht Länder zu sammeln, diese Länder geben Siegpunkte und wer zuerst 5 Länder vor sich ausliegen hat, der gewinnt nicht, aber der beendet das Spiel und wer dann die meisten Siegpunkte vor sich liegen hat, der gewinnt das Spiel. Man kann dann noch mit anderen Karten kann man noch Sachen klauen und verhindern und solche Sachen machen. Ja, und das ist ganz lustig. Wie gesagt, was schwierig ist, das ist manchmal so ein bisschen, also sie sagen, alles ist wahr, was auf diesen Karten steht, aber es ist, ne, es geht halt immer in so Richtungen, wo man manchmal nicht weiß, ob das so richtig ist, aber okay.
Hast du ein Beispiel?
Gerade nicht, aber es sind halt länderspezifische Eigenschaften werden halt dargestellt. Auf eine vermeintlich witzige Art, kann man jetzt witzig finden oder auch nicht.
Ist das auf Deutsch?
Nee, ist auf Englisch.
Okay.
Es war, glaube ich, ein, was ist denn das für ein Verlag? Das ist Mind Fitness. Ich müsste das mal nachgucken. Das ist irgendein osteuropäischer Verlag.
Also hat ein osteuropäischer Verlag auf Englisch Eigenheiten von Deutschland rausgesucht. Das klingt interessant.
Ja, ja, auch. Aber halt auch die anderen Länder eben.
Aber ich habe das Gefühl, dass der Deutsche an sich, der Bildungsbürger Deutsche an sich, gerne schaut, was andere Länder über einen denken.
Ist das so?
Nicht?
Ich weiß es nicht.
Okay, ich habe da noch keine Sozialstudien zu, aber vielleicht. Ansonsten, Länder sammeln klingt auch so wie so ein Access in the Life. Ohne Kämpfen. Ja, in Europakarte.
Bisschen freundlicher.
Bisschen freundlicher.
Ich suche noch, aber andere Länder als in Deutschland brauchen anscheinend auch kein anständiges Impressum, deshalb ist es gerade ein bisschen schwer. Ich meine aber irgendwie so, ich meine, sie hätten gesagt Ukraine oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau.
Tja, selbst schuld, lieber Verlag.
Ja.
Holt euch ein anständiges Impressum. Nach deutschem Reinheitsimpressi.
Oh Gott, vielleicht liegt auch irgendwie dein Video einfach nur da drüber. Was ist man denn hier? Nee, da geht's wieder nur zu Facebook. Ich weiß es nicht. RO, was ist denn RO? Rumänien?
Ich kenne nur RO, das ist ein Verlag.
RO. Rumänien, es ist ein rumänischer Verlag. So, hätten wir das auch geklärt. Dann war ich so angefixt, dass ich gesagt habe, okay, es ist mir jetzt egal, ihr habt 2 Spiele, die mir gut gefallen, ich spiele jetzt auch die anderen noch, die ihr habt.
Das hast du so wörtlich zu denen gesagt?
Habe ich auch durchklingen lassen, ja.
Cool. Auf Englisch?
Dann habe ich, ja, sicher auf Englisch. Dann habe ich gespielt ein Spiel, was ich mich fast nicht traue auszusprechen. Thinker? Vielleicht? Das ist ein Spiel, was ich im Rahmen meiner Sportspielvorbereitung tatsächlich auch auf der Liste hatte, dann irgendwann wieder gestrichen habe, weil ich gelesen habe, es ist ein Kinderspiel und im Nachhinein überhaupt nicht weiß, wie die auf die Idee kommen, dass Kinder dieses Spiel spielen können. Weil es so, es sind halt alles, bis auf das Traveling vielleicht, sind es alles so sehr brainlastige Spiele. Also so Brainbreaker habe ich so, glaube ich, genannt. Da auch in Gegenwart der Leute vom Stand. Weil die haben mich alle im Kopf so kaputt gemacht. Wobei, es war auch schon relativ spät, wenn ich das hier richtig sehe, weil danach kommen nur noch 2 Spiele. Ja, da geht's um Fallschirmspringer. Man muss diese 5er-Formation erreichen und du hast Plättchen, die du legst, die 4, also ja, quadratisch angeordnet, 4 Fallschirme kannst du da drauf packen. Und du kannst halt in deinem Zug. Und eins davon musst du machen, entweder einen Fallschirmspringer auf ein Plättchen legen oder beliebig viele Fallschirmspringer auf Plättchen legen oder eine Platte bewegen. Und du kannst dann als zweite Aktion auch nochmal eine Platte bewegen. Und du versuchst halt 5 in einer Reihe zu bekommen.
Platten.
Nee, Fallschirmspringer.
Okay.
Also das heißt, du brauchst mindestens 3 Platten. Weil es immer nur 2 in einer Reihe sind, die du schaffst auf einer Platte.
Okay.
Siehst du, da fängt es nämlich schon an mit dem Brainbreaking. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Der Kniff ist halt tatsächlich dieses Plättchen bewegen, weil dann kannst du, im Prinzip kannst du, und du kannst die Platte überall hinlegen, also außenrum, und du kannst im Prinzip oben links jetzt irgendwie deine Fallschirmspringer auf das Plättchen legen und dann nimmst du das Plättchen und machst das nach unten rechts und hast dann vielleicht fünf in einer Reihe. Und das ist so super kompliziert für meinen Kopf. Ich weiß nicht, wie Kinder das spielen sollen, aber vielleicht funktioniert's. Wahrscheinlich funktioniert es sogar super, weil Kinder können ja Dinge, die ja Erwachsene in unserem Alter einfach nicht mehr können. Hat mir auch sehr gut gefallen und dann gab es noch Verona Twist. Das ist auch ein super simples Spiel. Du hast einen Hof dargestellt. Mit der Innenhof sind zweimal drei Felder und außenrum dann halt noch eine Bahn. Das ist dann der Außenhof. Und es gibt sechs Figuren auf diesem Feld, auf diesen Feldern, die erstmal zufällig hingelegt werden und dann zieht ein Spieler, also ist auch wieder ein Zweispielerspiel, das Think ist auch ein Zweispielerspiel, nur das, wie gesagt, das Traveling ist für mehr. Die werden dann zufällig hingelegt, dann gibt es dann gibt es für jede dieser Figuren gibt es noch eine Karte. Der eine Spieler, also der das Geheimnis im Prinzip trägt, der sucht sich zwei dieser Karten aus, legt die anderen weg. Und diese beiden Figuren sind die, die es zu erraten gilt. Und jede Figur muss einmal bewegt werden. Die bewegen sich aber nur in, also jede Figur bewegt sich anders.
Auf einem eine andere, Spielbrett, das wie aussieht?
Ja, wie ich es eben sagte, Innenhof, zweimal drei Felder und dann außenrum nochmal eine Bahn. Für den Außenhof.
Mit einzelnen Feldern.
Genau.
Okay. Ah, okay.
Dann also fünf
mal vier.
Mal vier, ja. Okay. Genau. Und die haben halt, also am ehesten kann man es mit Schachfiguren vergleichen. Es gibt halt Figuren, die dürfen nur geradeaus gehen und nur ein Feld. Es gibt Figuren, die dürfen nur geradeaus gehen und so viele Felder, wie sie wollen. Es gibt dasselbe nochmal in Diagonal. Und es gibt dann noch eine Figur, die darf nur über andere Figuren springen. Aber dann halt auch, oder nee, sie muss ihr letzter Zug muss, glaube ich, der Sprung über eine Figur sein, so. Und das Ziel ist es eben, von dem anderen Spieler zu erraten, welche beiden Figuren der sich ausgesucht hat. Nachdem man alle Figuren einmal bewegt hat, gibt der Geheimnisträger einen Tipp und sagt, beide Figuren befinden sich im Innenhof oder beide Figuren befinden sich im Außenhof oder beide Figuren sind, also einer ist draußen, einer ist drin. Und das ist eigentlich das ganze Spiel.
Macht es denn Spaß?
Wenn du Spaß dran hast, dir dein Gehirn zu zerbrechen an sowas, dann ja. Also es war irgendwie.
Hat dir Spaß gemacht?
Ja, sonst hätte ich es mir ja nicht gekauft.
Okay.
Wir hatten am Ende so eine Pattsituation, wo ich dann im Prinzip. Ja, es waren nur noch drei Figuren übrig. Und ich wusste, also einer ist es auf jeden Fall und ich muss jetzt nur noch rauskriegen, wer der andere ist. Und du musst dann halt die Figuren so bewegen, dass der andere dir mit seinem Tipp im Prinzip verrät, welche Figuren es sind. Und das war am Ende, war es dann schwierig, also für mich. Also ich habe es dann nicht mehr hinbekommen. Er hat dann irgendwann gesagt, komm, wir wissen ja, worum es geht. Wir versuchen jetzt die Rollen zu tauschen. Und beweg du jetzt mal so, dass du es verhinderst. Und er hat mich dann irgendwie relativ zügig in eine Position gebracht, wo ich es nicht mehr vermeiden konnte, dass ich ihm einen Tipp geben musste, der ihm halt das auflöst. Aber es war sehr spannend. Es ist sicherlich kein Absacker, aber es ist so ein Zweispielerspiel, was man auch mal spielen kann. Also wie gesagt, ich bin dann am Ende dahin marschiert, habe gesagt, okay, ihr habt da noch zwei Spiele stehen, die würde ich auch noch gerne spielen. Haben sie aber dann irgendwie nicht geschafft, hatten halt die vier Spiele da, habe ich dann gesagt, okay, dann nehme ich jetzt die vier, haben sie mir noch einen netten Preis gemacht und bin ich dann damit daraus marschiert.
Also ich kann jetzt nach deiner Schilderung durchaus verstehen, warum das dein Messe-Highlight war. Das ist ziemlich cool. Sagst du mal den Verlag?
Mind Fitness Games.
Okay.
Krass. Nee. Das war wirklich sehr cool. Es war so ein Stand, da hast du nicht mit gerechnet und
Wir müssen einen Termin ausmachen, dass wir beide die mal spielen.
Ja, können wir machen.
Ich bin sehr gespannt darauf.
Ja. Dann, da habe ich übrigens auch wieder den Dirk getroffen, den ich die Donnerstag und Freitag dauernd getroffen habe und dann immer hingegangen bin und wahrscheinlich habe ich alle an seinem Tisch damit genervt und bin, bist du nicht der Dirk vom Ablagestapel? So wie ich das bei dir mit Play gemacht habe, was auch sehr lustig war übrigens. Bist du nicht der Björn von den Chaosbären? Kann ich dich mal umarmen? Sehr lustig. Sehr, sehr lustig.
Und dann sagen die Leute, ich wäre der Euphorische gewesen. Ja.
Ich habe nur einen Spaß erlaubt.
Ja.
So, warte mal. Ist denn das? Ich hab's gar nicht hier. Doch, da. Dann habe ich mir ein weiteres Sportspiel gesucht, wo ich dann wieder in Halle 4 marschiert bin.
Ja, halt's mal in die Kamera, damit alle Zuschauer das hören können. Wannabe Football.
Genau. Ist ein kleines Kartenspiel, was ich, naja, offensichtlich, weil ich es mir gekauft habe, besser fand als Remorsch. Wo ich im Nachhinein sage, weil wir ja noch ein anderes Spiel gespielt haben, was relativ ähnlich ist vom Aufbau und von der Funktionsweise, dass es vielleicht grafisch noch ein bisschen, ja, verbessert hätte werden können, weil der eigentliche Spielanteil, also ich halte es jetzt dir mal wieder in die Kamera, das eigentlich Wichtige ist halt das hier
Ja,
oben
ich
in der
erkenne es.
Ecke. Und man hätte es ja auch einfach, weil die Form gäbe es ja her, über die ganze Karte strecken können. Ja, also
Ja, aber
man sieht.
wenn man die Karte dann so auffächert auf der Hand, ist das vielleicht sinnvoller, das.
Das stimmt tatsächlich. Wenn ich das jetzt so vor mir mache, ja, dann kannst du es so. Ja, okay. Ist dann wieder das Linkshänder-Ding vielleicht, dass das dann nicht mehr funktioniert. Aber gut, so ist es. Ja, es gibt im Prinzip auf diesem imaginären Fußballfeld, das man da oben links in der Ecke hat, sechs Positionen für den Ball, jeweils drei pro Hälfte. Eine davon ist jeweils der Strafraum. Und so spielt man sich dann im Prinzip mit diesen Karten den Ball hin und her. Man muss immer die Startposition natürlich so haben, wie der Gegner den Ball gespielt hat, zuletzt.
Gibt man mit
Ja.
der gleichen, mit einer Karte direkt die neue quasi vor, also die neue Position
Genau.
des Balls, okay.
Ja.
Also man muss halt die passende Karte spielen, um den
Man muss sie
abzuwehren.
haben, genau. Und wenn du sie nicht hast, dann kannst du es halt nicht, dann darf der andere weiterspielen. Es gibt noch gewisse Sondersachen, also es gibt so einen Superstar, da funktioniert es dann irgendwie immer. Es gibt das Dribbling, wenn du das spielst, dann kannst du deinem Gegner eine Handkarte klauen. Und er hat dann dauerhaft eine Handkarte weniger. Ja, und es gibt den Torschuss. Beim Torschuss ist es dann wieder so, du ziehst von einem anderen Stapel eine Karte. Und wenn da dann in der Ecke ein Stern ist, dann triffst du. Und wenn der halt nicht da ist, dann triffst du nicht. Und dann geht's im Strafraum weiter. Und es war eine sehr zähe Erklärung leider, weil der gute Mann, das war der Grafiker, der mir das erklärt hat, jetzt nicht das allerbeste Englisch sprach und es war auch schon relativ spät. Ich glaube, ich war nicht mehr ganz so aufnahmefähig. Ich habe sehr viel nachgefragt, wo ich mich am Ende hinterher jetzt wundere, warum eigentlich, weil so schwer ist es nicht. Ja, aber es war zumindest gut genug, dass es mir gefallen hat, dass ich wieder spielen wollte und dass ich es mir direkt gekauft habe. War mit 10 € jetzt auch nicht ewig teuer, also das kann man dann schon mal mitnehmen. Und wie gesagt, es war nach dem Desaster vorher mit Revanche, dem gefühlten Desaster, war es eine kleine Offenbarung und das habe ich dann gerne mitgenommen. Gibt auch hier rote und gelbe Karten, die man kriegen kann, wo man dann auch irgendwie dauerhaft an Karten verliert und solche Sachen. Ja, ist auf jeden Fall mehr Fußball drin als bei Revanche. Gut, und dann habe ich am Freitag als letztes, das habe ich dir ja gerade schon, wo wir bei den 8-Bit-Spielen waren und so, Highscore heißt das Spiel. Es ist ein, ja, irgendwie Vorbild sind halt diese alten Dungeon Crawler. Also du gehst in einen Dungeon und bezwingst Monster. Ja, und es ist so ein
Mit welcher Mechanik?
Würfeln.
Hochwürfeln, Paare würfeln?
Die Voraussetzungen würfeln, um dieses Monster zu besiegen, was natürlich meistens hoch ist, aber die Monster haben also du hast einen Helden und dein
Ja.
Held hat unterschiedliche Würfelfarben, Also nein, es gibt unterschiedliche Würfelfarben, die stehen für Stärke, die stehen für Weisheit, die stehen für, glaube ich, Magie. Also so die klassischen Rollenspieldinger. Dafür hast du eben für Stärke hast du einen roten Würfel, für Intelligenz einen gelben und für Magie einen blauen Würfel. Du hast auch noch einen schwarzen Würfel, der ja so ein Bonuswürfel ist, den du für jeden anderen einsetzen kannst. Die blauen kannst du teilweise auch noch für rot oder gelb einsetzen. Oder gelb für blau und rot. Aber also einer von diesen drei Grundfarben hat auch eine Bonusfunktion. Und du hast halt eine gewisse Anzahl von Würfeln. Und die Monster haben eine gewisse Anzahl von Würfeln mit bestimmten Würfelzahlen, die du brauchst. Also sagen wir, es hat ein Monster, das muss besiegt werden mit einer roten 4 und einer blauen 3. Das musst du mindestens würfeln. Und du kannst dich jetzt entscheiden, versuche ich die rote 4 mit einem meiner roten Würfel oder versuche ich sie mit 2 oder versuche ich sie mit 3. So, ne? Also das entscheidet dann halt, wie weit du durch den Dungeon kommst, je nachdem. Aber du hast halt alle Monster schon vor dir liegen. Also du kannst vorher schon abwägen, okay, wenn ich jetzt da meine roten Würfel einsetze, dann schaffe ich das nächste Monster auf keinen Fall mehr, weil dann habe ich keine roten Würfel mehr. Ja, und so marschierst du durch den Dungeon, gibt dann in jedem Dungeon nach 2 oder 3 Karten gibt es einen Shop, wo du dann dein erkämpftes Geld und ach so, es gibt nämlich auch noch optionale Würfe. Dann im Prinzip, du kannst das Monster besiegen und wenn du das geschafft hast, dann kannst du noch die Truhe krallen, die hinter dem Monster steht. Das musst du aber auch wieder mit Würfeln schaffen. Und da sind dann entweder Diamanten drin oder Gold und das kannst du dann im Shop einlösen, beziehungsweise du kannst zum Beispiel mit den Diamanten kannst du auch einen Würfel neu würfeln. Ja. Lauter so Kleinkram, es ist ganz nett. Ich hab's da halt, das war jetzt auch wieder so ein letzte halbe Stunde Ding auf der Messe, hab's da halt mal schnell gespielt. War okay, war irgendwie eine Kickstarter-Edition, die du halt später nicht mehr kriegst, habe ich dann auch mitgenommen. Hab jetzt hinterher gesehen, dass die Karten im Prinzip alle auf Spanisch sind oder Italienisch oder was das ist. Nee, es ist Spanisch, es gibt umgedrehte Fragezeichen. Ja, die Regel ist aber auch auf Englisch und worauf er immer ganz stolz war, der Herr, mit dem ich da gesprochen habe, es hat einen Koop-Modus von Kaspar Lapp.
Kaspar Lapp, also das ist Erfinder Magic von Maze. Ja.
Das ist auch eine ganz interessante Kooperation irgendwie, dass der da irgendwie einen Koop-Modus für einen spanischen Kickstarter macht. Oder Crowdfunding, es war kein Kickstarter, das ist, ja.
Naja gut, Kaspar Lapt müsste ja Belgier sein, wenn ich mich recht entsinne.
Das weiß ich nicht, aber das ist jetzt auch nicht, das ist vielleicht ein bisschen näher an Spanien, aber
ja, nicht, ein bisschen nicht, schon. Ja.
Aber es ist ganz spannend, also finde ich, ist aber auch so, ist für mich auch so ein Messeding, dieses ganze, dieser internationale Flair und dass man da immer mit irgendwelchen Leuten spricht aus anderen Ländern und super spannend. Ja, und das war dann mein Freitag.
Cool. Das war tatsächlich spannend.
Super viel Spaß gemacht. Also ich habe unheimlich viel gespielt. Wie gesagt, immer wieder mal irgendwo reingegangen und gesagt, hey, ist da noch ein Platz frei? Und also das macht einfach super. Also alleine auf der Messe macht schon auch einfach Spaß. Also wenn man an sowas Spaß hat. Also da muss man nicht immer irgendwie gucken, dass man zu viert einen Tisch findet oder so. Super cool. Das war der Freitag.
Das war der Freitag.
Dann kommen wir jetzt zum Samstag, wa?
Kapitel 96, der Samstag.
Der Samstag. Da waren wir dann mit dem Fabian und der Franziska. Ja. Dem anderen Teil unserer Spielrunde. Und wir haben den Tag tatsächlich zusammen gestartet. Alle vier.
Ja, so ziemlich.
Am besten Spieletisch überhaupt, der ganzen Messe.
Wenn du das sagst.
Nee, es war halt irgend so ein kleines Wackelgestell.
Ah, stimmt. Aber die haben eine Kooperation mit Hühne gehabt und ich habe gedacht, oh, das ist ein Hühnetisch. Aber es war
ja, genau, das hast du gesagt. Nee, ich glaube nicht. Ich also wenn, dann war es ein ganz schlechter Produkt.
Nein, es war kein Hühnetisch. Es war der Lookout-Stand, aber. Und da stand groß Kooperation mit Hühnetisch und wir saßen aber an so einem kleinen Piepmatz-Tisch. Was haben wir denn gespielt?
Piepmatz.
Hey! Von allen Spielen, die wir uns hätten aussuchen können, als erstes Spiel des Tages.
Bevor ja, war quasi gar nicht so schlecht, fand ich am Ende.
Ne, war lustig. Ja. Nachdem ich es dann verstanden hatte. Ja, Piepmatz von Lookout Games haben wir gespielt.
Ja, erzähl doch mal.
Es gibt eine Fressstelle und da liegen Körner aus und man spielt Vogelkarten von drei Seiten quasi kann man da rankommen an diesen Fressstand. Und man spielt dann an eine dieser drei Seiten einen Vogel und dann darf man sich eine Körnerkarte nehmen, die da liegt. Die können auch mit negativen Effekten kommen zusätzlich, aber man versucht dann immer möglichst viele Körner einzusammeln. Oder man versucht den Vogel, der da schon liegt, wegzuhacken quasi. Ne? Man versucht höhere Werte zu spielen, also Vögel mit höheren Werten, um dann den Vogel da wegzubekommen und vor sich abzulegen. Und wenn man das nicht kann, kann man den Vogel von der Hand irgendwie ablegen. Also da gibt es ein Ablagesystem und am Ende gibt es dann so ein Zählsystem. Und wenn man das vorher sich mit auseinandersetzt, dann kann man da bestimmt auch besser nachspielen. Ich weiß gar nicht mehr, wer gewonnen hat. Aber es war, ja, war ganz okay. Also es war ein nettes kleines Spiel mit einem Vogelthema und dann halt irgendeinem Scoring-Modus.
Und dann bist du wieder verschwunden.
Dann bin ich wieder. Wer hat gewonnen gehabt?
Björn.
Ah, gutes Spiel, tolles Spiel.
31 Punkte.
Muss ich mir doch noch zulegen. Ja, man muss irgendwie die meiste oder die einzigen Vogelsorten haben und so weiter. Ja, das habe ich irgendwann. Ja,
Ja, und Pärchen geben Bonus und so weiter und so
genau.
fort.
Männlein, Weiblein, genau. Ja, war nett. War nett, doch. Piepmatz. Von Lookout Games.
Genau. Dann bist du verschwunden und hast irgendein Vampirspiel gespielt?
Ja, da hatte ich einen Termin für, zusammen mit der Brettspielerunde. Mit.
So ist der Björn. Der geht mit seinen Freunden auf die Messe und macht dann Termine mit anderen Menschen.
Ja, mit den furchtbar netten. Ja. Ihr hattet doch euch.
Ja, toll.
Warte, ich habe hier die Karte von der Brettspielerunde mit von Jan und Jasmin.
Aha, okay.
Darf man nicht verwechseln, den Namen.
Ich dachte, der hieß Bernd.
Ich weiß gerade nicht, ob du mein Freund oder mein Feind bist.
Bernds wunderbare Brettspielprodukte.
Ernsthaft. Ich
Was denn?
hab Vampire gespielt, also
Ja.
dieses, was ein Legacy-Spiel werden soll, mit Vampiren, die man benennen kann und die man auf abstrakten Schlachtfeldern gegen die anderen Clans antreten lassen kann. Ich habe da in Fuchs und Bär schon ausführlicher darüber geredet und ich würde mich freuen, wenn ich dieses Spiel tatsächlich mehr Story bekommen würde und der Vorlage gerecht werden würde. Das würde mich wirklich, wirklich freuen. Ansonsten war es fast tatsächlich mein Highlight.
Okay.
Fast. Ich glaube, mein größeres Highlight ist tatsächlich noch die Freude darüber, dass das Vampire the Eternal Struggle Trading Card Game von Anfang der Trading Card Games, das war, glaube ich, das dritte Trading Card Game überhaupt, was bis heute irgendwie durchgehalten hat von White Wolf und immer noch komplett kompatibel ist zur ersten Auflage mehr oder weniger. Also kann alles spielen. Es ist eins von Richard Garfield, eins der besten, meiner Meinung nach, mein Lieblings Trading Card Game überhaupt, wird als Living Card Game weitergeführt, was das überhaupt gar nicht nötig hatte, weil das hatte nie diese Rare-Thematik, dass man irgendwie an Rares kommen musste oder so, weil das war einfach viel cooler gelöst, schon damals. Vampire the Eternal Struggle wird fortgesetzt. Ich freue mich. Und
Okay.
ja. Das habe ich immer noch ganz viel Zeug da. Ich habe es nie mit euch gespielt, weil ich weiß nicht, ob ihr soweit seid. Aber
Okay.
es ist ein schönes Spiel. Irgendwann setzen wir uns mal zu einer Vampires-Runde zusammen.
Okay, wir machen vielleicht nochmal einen Podcast und dann erklärst du mal, was wir noch dafür brauchen, um so weit zu werden.
Ich weiß ja nicht, ob es euch gefällt. Das ist halt schon
Ja,
speziell.
das weiß man immer erst hinterher.
Ja, auch wir haben ja mal das Game of Thrones Living Card Game Second Edition auch mal gespielt zu sechst oder zu fünft. Aber es war sehr lustig.
Ist das mit der Karte von Westeros
Nein,
gewesen?
das ist das ohne die Karte von Westeros, nur mit den
Ja,
Handkarten.
dann sagt mir das nämlich überhaupt nichts.
Dann war es nicht dabei, aber wir haben das
Das
auch
kann gut sein, ja.
einmal gespielt. Das war spannend. Durchaus.
Okay. Okay.
Aber dann warst du nicht dabei, insofern.
Das ist richtig, deshalb ist das schwierig jetzt. Also, vielleicht habe ich es auch noch vergessen. Aber ich kann mich an irgendeins mit so einer Karte erinnern, aber ich weiß auch nicht mehr, was das war.
Das war das normale Game of Thrones Kartenspiel.
Okay. Ja,
Game of Thrones Brettspiel in der ersten Auflage.
Ja, dann habe ich nämlich auch noch die anderen beiden verloren, weil die sich Europa in Neu-Versalis angucken wollten.
Und dann rumgestanden haben und dann doch nicht angeguckt haben. Das war irgendwie ein bisschen komisch.
Genau. Derweil bin ich dann mal weitermarschiert und habe mich wieder mal dazugesetzt, weil ich war ja dann wieder alleine, dann geht das wieder, bei Cryptocurrency.
Ein Bitcoin-Hack-Spiel?
Ja, ungefähr. Also es gibt von Capital Gains Studio, das war, ich weiß nicht, es müssten irgendwelche Asiaten wahrscheinlich sein, zumindest waren alle, die da waren, irgendwie asiatisch. Und wie hieß der gute Mensch, der das designt hat und mir dann meine gekaufte Kopie unterschrieben hat? Steve N. Also NG, ich weiß nicht, wie man das spricht.
Hat der dann in Kanji unterschrieben oder mit...
Er hat auf Englisch unterschrieben. Also
mit lateinischem Ausgangsalphabet hier.
Ja. To Robert, scam your friends, hat er mir drauf geschrieben.
Cool.
Also es ist, und das ist durchaus ein Bestandteil, wobei man kann seine Friends nicht wirklich scammen, habe ich zumindest. Also wir haben es, ich weiß nicht, da waren irgendwelche Pressemenschen, die da saßen und ich habe gefragt, kann ich mich dazusetzen? Und die meinen, ja, wir spielen nur an. Und ich habe gesagt, ja, ist okay. Und wir haben es dann doch relativ ausführlich gespielt, aber ich glaube, wir haben nicht die volle Rundenzahl einfach gespielt, haben aber am Ende auch eine Endabrechnung gemacht und sowas, um da mal einen Eindruck von zu bekommen. Also es gibt in diesem Spiel 4 Kryptowährungen, die man beeinflussen kann. Also man kann sie minen, um dann eben Coins rauszubekommen. Man kann sie aber auch einfach auf dem Markt kaufen und auch wieder verkaufen. Und man kann sie auch noch anderweitig beeinflussen. Man stellt sich ein Team zusammen, also von Angestellten, die das Mining oder auch das Trading beeinflussen können, auf verschiedene Arten und Weisen. Und es hat mir schon Spaß gemacht. Es ist eigentlich so ein Handelsspiel. Ist jetzt nicht unbedingt meins, aber da ist das Thema dann einfach vielleicht gewinnen, weil es irgendwie relativ interessant ist. Und also mir hat Spaß gemacht. Und also der Clou am Ende ist, du versuchst natürlich irgendwie dein Vermögen, ne, zu vermehren und der Clou am Ende ist, aber er hat's anders erklärt, als es dann es war schon so. Also er hat gesagt, die Cryptocurrency, die am Ende am wenigsten wert ist, ist ein Scam. Und wenn du davon Münzen hast, die verfällt dann komplett. Und das ist auch richtig. Aber es gibt halt noch diese Rumor-Cards, die am Anfang verdeckt sind, die man teilweise mit seinen Experten dann noch umdrehen kann. Man legt auch selber Rumor-Cards dahin. Die werden immer abwechselnd offen und verdeckt hingelegt. Das heißt, du weißt am Ende gar nicht, und die beeinflussen halt den Kurs der Währungen, der unterschiedlichen. Und du weißt am Ende halt, dadurch, dass sie teilweise verdeckt sind, nicht, was da noch kommt. Also es kann einfach sein, dass es am Ende hast du vielleicht, bist du eigentlich bei der besten Währung, aber die wird dann am Ende so runtergerissen, weil die Karten da halt so doof liegen, was halt als zufällig ist. Es ist am Ende einfach nochmal eine Riesenportion Zufall, meiner Meinung nach, zumindest nach dieser ersten Runde, die ich jetzt gespielt habe. Und das kann dich halt echt ganz, ganz tief runterreißen. Aber ich hatte Spaß an diesem Handelsspiel, was, wie gesagt, nicht unbedingt meins ist, aber das war schön. Deshalb habe ich es halt auch direkt gekauft und werde das sicherlich auch mal mitbringen.
Cool. Handelsspiel.
Ja. Genau.
Ja, ich bin gespannt.
Ja. Und dann war ich immer noch alleine und bin weitermarschiert zu einem Stand. Das war ein Spiel, was ich so kurz vor der Messe, ich glaube am letzten Tag vor der Messe, mir noch auf meine Liste geschrieben habe. Und das ist jetzt wieder gar nichts für dich. Und das ausschlaggebende Argument dafür war, es soll das Vorbild soll Doppelkopf gewesen sein. Das Spiel heißt Rebel Nox.
Ich hatte mal ein Erlebnis auf der Spielemesse mit Doppelkopfspielern und ich weiß immer noch nicht, ob du das gewesen bist.
Nein.
Ich hatte davon erzählt.
Ich habe dir schon mal gesagt, dass ich auf der Messe nie Doppelkopf gespielt habe.
Ich weiß.
Rebel Nox, ich habe jetzt vergessen, es spielt in einem Universum eines anderen Spiels. Steht das hier irgendwo? egal. Ich weiß auch nicht, ja doch, ich kann mir ungefähr vorstellen, wo die Inspiration herkommt, aber es hat nicht mehr viel mit Doppelkopf zu tun. Es ist ein Spiel für vier bis sechs Spieler, was natürlich unten eine hohe Latte ist. Aber es hat auch seinen Grund. Man spielt in Teams. Man kriegt, also zu Beginn kriegt jeder 9 Handkarten. Auf diesen Handkarten sind Werte von 1 bis 17 abgebildet. Wie gesagt, Stichspiel, darum geht's im Endeffekt. Man spielt allerdings immer nur pro Runde 6 Runden, 6 Unterrunden. Dabei kämpft man um ja, gewisse Lokationen, die am Ende dieser Runden Boni oder Mali vergeben können. Also man spielt im Prinzip 6 dieser Unterrunden, man hat 9 Handkarten. Warum ist das so? Weil die Teams noch aufgeteilt werden. Weil halt je nachdem, bei 4 Spielern gibt es 2 Rebellen und bei 5 und 6 Spielern gibt es 3 Rebellen. Und diese Karten werden mit reingemischt, total zufällig, also es kann dann eben auch passieren, du hast ja wie gesagt 9 Karten, die können auch alle 3 Rebellen können bei einem Spieler landen. Vor dem allerersten Spiel muss jeder Rebell eine seiner Rebellenkarten offen hinlegen. So, und damit sind dann erstmal die Parteien klar, aber wenn du jetzt 2 oder mehr Karten hast, gut, wenn du 3 hast, dann ist eh klar, wenn sonst keiner eine auslegt, dann hast du sie halt alle. Aber wenn dann zum Beispiel nur 2 Rebellen hinlegen, dann weißt du irgendwie, einer hat 2. Und man kann halt diese Karten auch noch loswerden. Also man kann sich eigentlich nie sicher sein, welcher Partei man gerade angehört, beziehungsweise man weiß schon selber, welcher Partei man angehört, aber man weiß vielleicht nicht unbedingt, wem die anderen Spieler angehören, weil es eben noch bestimmte Effekte gibt, zum Beispiel den Assassinen, der immer die höchste Karte ausschaltet im Prinzip. Es gibt ja noch erstmal noch Bonus-Gefolgsleute auf gewissen Karten und es gibt noch, und das ist dann diese Mechanik, wodurch dann getauscht wird, wie heißt das? Diese Infiltratoren. Wenn dann also so ein Stich vorbei ist, ein gespielter Stich, dann der Spieler, der die schwächste Karte gespielt hat, darf Karten ziehen von dem Spieler, der die stärkste Karte gespielt hatte.
Ist da wieder so ein Bedienzwang?
Also ja, genau. Es gibt auch Trümpfe. Es gibt 3 Farben in diesem Spiel. Der aufkommt, legt damit im Prinzip fest, das ist jetzt die Farbe, mit der wir spielen. Und eine Farbe ist dann immer Trumpf und eine Farbe ist drunter. Also die dann keine Relevanz spielt. Du musst bedienen, genau, kannst aber eben auch mit einem Trumpf rübergehen. Ja, das ist halt dieser Doppelkopf-Part.
Siehst du mal, obwohl ich Stichspiele so eher gar nicht mag, kann ich trotzdem mich mit dem Thema ein bisschen aus.
Ja. Und dieser, wie gesagt, dieser Infiltrator, der Schwächste zieht dann beim Stärksten Karten und muss andere Karten zurückgeben. Also es kann dir dann halt einfach passieren, dass du so eine Rebellenkarte da rausziehst und auf einmal bist du dann Rebell, obwohl du es eigentlich gar nicht warst.
Also es ist quasi so ein Stichspiel, was auf ein widerspannend ähnliches Spiel trifft, so wie der Widerstand. Wo ich dann halt.
Ja, genau, so ein bisschen Social Deduction
ist dabei. Genau. Und dann habe ich aber irgendwie ist immer die Information irgendwie offen, aber die können sich verändern, meine Position, meine Allianz, meine. Okay.
Am Ende so einer Hauptrunde, also man kriegt halt für die Lokationen gibt es Anhänger, die man sammelt im Prinzip, also Gefolgschaft. Also du kannst es auch einfach Siegpunkte nennen. Die kriegst du dann, gibt es teilweise auf den Karten, also wenn du einen Stich sammelst und diese Karte kriegst, da gibt es auch nochmal diese Punkte. Und je nachdem, wie groß dein Team ist, verändert sich die Siegbedingung, also die Anzahl der Siegpunkte, die du haben musst. Also wenn du alleine spielst und sonst keinen anderen bei dir im Team hast, dann ist natürlich, dann musst du 10 Siegpunkte haben.
Du hast dir das geholt.
Ja.
Du findest das relativ gut.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber ich hatte, das ist so ein Spiel, auf das ich Lust hatte, das wollte ich mir angucken. Es war ich glaube, dass es besser wird, wenn ich es mit Leuten spiele, die ich kenne, oder zumindest, wo dann vielleicht nicht für jeden die Sprachbarriere ist. Es war auch eine sehr interessante Runde, also es waren irgendwie Drei Osteuropäer und noch ein Deutscher, der aber mit seinem Sohn gespielt hat, der irgendwie 6 war oder so, der dann natürlich auch immer noch alles übersetzen musste erstmal, was der Erzähler da erklärt hat. Und ja, also ich find's ganz spannend, ich bin mir aber noch nicht sicher, ob's so gut ist, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe.
Sag's nochmal den Namen des Spiels.
Rebel Knox.
Ein Social Deduction-artiges Stichspiel.
Ja, von A Porter Games.
Gut, den Rest schneide ich dann davor raus. Nein, alles gut, war ein Scherz.
Okay.
Nein, aber ich meine, dafür, dass du noch nicht so viel drüber weißt, hast du sehr viel über Stichspiele jetzt und so allgemein auch geredet. Das soll keine
Kritik. Worüber weiß ich nicht viel.
Nein, dass du nicht weißt, ob das gut oder schlecht ist. Und
ach so, wie ja. Ja, ich bin mir halt noch nicht sicher. Man muss es mal spielen. Wie gesagt, die Einstiegshürde, 4 bis 6 Spieler ist halt auch eine sehr limitierte Spieleranzahl. Aber würde jetzt in unsere Runde eigentlich ziemlich gut passen. Muss man dann halt mal gucken.
Okay.
Danach habe ich dann die beiden anderen wiedergefunden und wir sind durch Halle 6 spaziert. Und da war auch ein cooler Stand, an dem ich gerne mehr Zeit verbracht hätte, muss ich gestehen, aber war da nicht so. Da haben wir Speed Drone Fly or Die gespielt, was uns von dem Autoren, der uns da irgendwie angequatscht hat, ob wir Bock haben zu spielen, angekündigt wurde als Super Mario Kart.
Ich erinnere mich, ja. Da war ich kurzzeitig wieder bei euch und wir haben irgendwie vorher noch einen anderen Stand noch besucht da. Und dann habe ich euch da quasi gesagt, okay, ich gehe da mal wieder, nachdem die Franzi mit Aufklebern beklebt
hat. Richtig, richtig.
Super Mario Kart. Es sah aber wie ein Science-Fiction-Spiel aus. Also es sah nicht nach Super Mario Kart aus.
Nee, es geht um Flugdrohnen. Also so Science Fiction ist es jetzt nicht. Also es ist halt ein Wettrennen von Flugdrohnen. Aber es gibt halt Power-Ups und aber es ist.
So wie F-Zero.
Ja, weiß ich nicht. Ja, es ist halt wie ein Rennspiel, in dem es Power-Ups gibt und in dem es wild hin und her geht. Ich weiß nicht, ob es in F-Zero so krass hin und her geht, aber also hier war es zum Beispiel so, du konntest auch einfach die ganze Zeit vorne warst du eh nicht, weil eh immer irgendwer die Karte hatte, mit der sich direkt hinter dich setzen konnte. Also dann warst du eh nie lange weg. Aber du kannst halt auch dann auf einmal wieder ganz schnell nach hinten fallen. Es ist so. Also mit der Ankündigung ist es wie Mario Kart, hat es jetzt nicht versprochen. Ich fand es ganz interessant, aber so richtig gekickt hat es mich auch nicht.
Hört sich ein bisschen beliebig an, wenn du immer wieder so schnell alles wechseln kannst.
Ja, genau. Es ist halt sehr. Ja, du machst das schon mit Karten. Also es ist, also aber du ziehst die Karten.
Und, das Ding war sowas ist ja, wenn du das spielst und dann spielst, weiß ich, 20 Minuten.
Ja.
Und dann spielst du 20 Minuten und wenn dann am Ende in der letzten Runde sich trotzdem nochmal alles entscheiden kann, dann wirken halt die Sachen, die du vorgemacht hast, einfach belanglos.
Ja, ja.
Das ist das, was ich meine. Ich
schon. Ja, so ist es.
Ja, dann hat man sich wenn man da keine Strategie oder so, Taktik irgendwie fahren kann und alles beliebig ist, dann, ja. Wie ist das Spiel?
Speed Drone,
okay.
Fly or Die. Wobei, das war sehr lustig. Ich gehe mal gerade mal ein Foto ordnen. Also, wir hatten zum Beispiel einen Mitspieler dabei, der dann irgendwie noch eine Viertelstunde meinte, okay, ich bin dann jetzt weg. Und der Autor so, was, wieso, was ist denn los? Ja, ich kaufe das Spiel jetzt. Weil das ist total super, weil damit kann ich meine Freunde ärgern, wenn wir zusammen spielen. Das ist das perfekte Spiel für diese Runde. Und die hatten auch, ich suche das gerade, welcher war denn der Freitag? Die hatten ein großes Schild, also selbst gemalt, an dem Stapel mit den Spielen. Buy it and you'll regret it. Are you brave enough? Also es ist schon sehr auf dieses Ärgern und das ist definitiv da. Also,
okay,
aber
gut. Wenn halt Ärger. Und du kannst halt wahrscheinlich dann auch, gut, das ist jetzt Englisch wahrscheinlich, aber wenn du es mit Kindern spielst, das ist ja auch so eine Sache, wo du dann auch so sagst, okay, du willst ja mit Kindern so einen gewissen Glücksfaktor drin haben und dann ärgern lernen, gut ärgern lernen, ist bei Kindern heutzutage schwierig. Die sind, irgendwie haben die alle ein dünneres Fell bekommen, glaube ich, ne? Wir damals haben dann noch, sind bei Schach in den Boden geputzt worden und haben dann auch gesagt, oh, wir haben gespielt. Super, danke. Muss ich halt lernen.
Ja.
Vielleicht spiele ich mal Andor und lass mich da erstmal besiegen. Nein, aber jetzt, heutzutage musst du ja immer dieses müssen, anscheinend, ich habe das Gefühl, dass das Kinder immer dieses Erfolgserlebnis haben müssen und die Frustrationstoleranz zurückgeht. Das erlebe ich in vielen Stellen.
Hm.
Und wir sind halt noch, ich weiß nicht, wir haben das auf jeden Fall hart lernen müssen. Ich kann mich auch an Spieleabende erinnern oder manchmal sogar heute noch, wo es richtig hart hergeht, ne?
Ja, klar.
Ja,
es gehört ja, gehört ja auch dazu. Das ja, ist genau. Dann eben die soziale Komponente. Also das gehört auch dazu, ja.
Gutes Stichwort, soziale Komponente. Denn weißt du, was ich gemacht habe, während ihr da Mario Kart Verschnitt gespielt habt?
Nee, ich habe keine Ahnung, weil du warst ja weg.
Ja, ich war weg. Ich habe das woanders schon erzählt. Aber ja, ich war mit Martina,
dann weiß ich's doch schon.
Hatte ich einen Termin bei der Dominik Wetzler für unsere Kuchenaktion oder für Martinas initiierte Kuchenaktion, die momentan erstaunlich auf erstaunliche Resonanz trifft. Und es sieht wirklich gut aus für 2019, dass wir dort Kuchen verkaufen können für einen guten Zweck, was eine total coole Sache ist, die dann einfach aus dem Twitter-Leuten entstanden ist. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal mich ganz herzlich bei Martina bedanken, die zusammen mit mir Fuchs und Bär macht und eine unglaubliche Power hat. Und einfach Menschen dazu bringt, aus ihrer Komfortzone herauszukommen und gute Dinge bewirkt. Und Leute an die Hand nehmen kann und mitreißen kann, auf das Spiel rumzugehen, wie ich gehört habe. Schönen Gruß an Martina. Dankeschön.
Ja, das hast du gemacht. Okay.
Was war das denn für ein Geräusch? Okay.
Keine Ahnung. Manchmal mache ich einfach Geräusche.
Gut.
Ist ja hier ein audiales Medium. Da kann man auch einfach mal Geräusche machen.
Okay. Kapitelmarker Geräusch.
Klack. Geräusch. Wir machen jetzt 5 Minuten Geräusche. Seid ihr bereit?
Ja. Ja. Habt ihr noch irgendwas gemacht nach dem Super Mario Kart?
Natürlich. Wir sind dann zu einem ganz coolen Stand gegangen. Ich weiß, du bist irgendwann zwischendurch auch noch mal da aufgetaucht und dann wieder
verschwunden. Ja, ich war kurz da.
Irgendwas, glaube ich. Korean Board Games oder so.
Ein asiatisches Balancierspiel habe ich gespielt.
Genau, das haben wir nämlich dann gespielt. Pile Up Rush. Ja.
Das fand ich gar nicht mal schlecht.
Ja, man hat halt so verschiedene Klötzchen in verschiedenen Formen und die muss man dann eben auf einem Halbkugel? Es war so ein flaches, rundes, runder Startstein.
Es hat sich angefühlt wie eine Halbkugel von der Wackeligkeit.
Gab aber auch Halbkugeln.
Ja, weil ich das unterste.
Mehr als Halbkugeln, nee. Man versucht es halt natürlich so zu stellen, dass es nicht einstürzt und der andere, also es ist auch ein Zwei-Spieler-Spiel im Prinzip, und der andere versucht es auch. Es gibt bei dem Ganzen einen Timer, der ganz clever eingesetzt ist. Ich weiß gar nicht, wie lang der ist, aber es ist halt so eine Sanduhr, die umgedreht wird zu Beginn und der erste muss, glaube ich, 2 Steine auf jeden Fall aufstellen und danach muss man immer mindestens einen hinstellen. Und wenn du natürlich jetzt zum Beispiel wenn du noch relativ viel Zeit auf der Uhr hast, dann versuchst du natürlich schnell was zu machen, weil dann drehst du die Uhr um und dann hat der andere nur wenig Zeit für seinen einen Stein. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole Komponente dabei, weil sonst wäre es wahrscheinlich tatsächlich ohne diesen Zeitdruck, den man dann eventuell hat, wenn man sich da ewig Zeit lassen kann, dann findet man eigentlich immer was. Aber das dann unter Zeitdruck zu machen, ist auf jeden Fall spannend. Haben wir dann insgesamt, glaube ich, 3 Partien gespielt in den verschiedensten Kombinationen.
Vor allen Dingen, weil man auch diese Uhr dann wirklich taktisch einsetzen kann. Die
genau.
Ne? Ja. Das ist wirklich, das habe ich so noch nicht gesehen, meine ich. Und ich habe schon ein paar Sanduhr-Einsätze gesehen.
Mhm.
Nee, das ist, fand ich, ja, ich Ja, ich hätte einen Tag mehr gebraucht.
Ja, hätte vielleicht mal mehr spielen sollen.
Ja.
Aber das war auf jeden Fall ein cooler Stand, weil also da waren so lauter so kleine Spiele. Es gab auch ein paar größere, aber wir sind irgendwie immer zu so kleineren gegangen. Und ja, immer wenn du aufgestanden bist, hast du dich umgeguckt. Und es waren sehr viele Tische auch. Also es war, glaube ich, der Stand mit den meisten Tischen so in so einem kleinen Raum, an den ich mich erinnern kann zumindest. Und dann stehst du auf und dann gehst du zum nächsten Spiel. Und dann sind wir, das nächste Spiel für uns war Do Eat. Sehr kleines Spiel, auch wieder für zwei Spieler. Es gibt so einen kleinen Tisch und an diesem Tisch, auf diesem Tisch sind drei Nahrungsmittel auf Tellern und um diese Nahrungsmittel streiten sich ein Waschbär und ein Dachs oder sowas. Die sitzen sich halt gegenüber. Du hast fünf Karten, die du unterschiedlich einsetzen musst. Ich weiß nicht mehr den genauen Ablauf. Ich glaube, man fängt an mit jeweils einer Karte, die man verdeckt hinlegt, dann kommen zwei und dann nochmal zwei oder vielleicht legst du die erst auch offen. Da ist so ein bisschen Taktik dabei. Die Karten haben immer das gleiche. Es gibt eine Karte mit einem X, womit du die Karte des Gegners negierst. Es gibt eine Karte, mit der du einen Teller vom Tisch vor dich ziehst. Es gibt zwei Karten, mit denen du einen Gegenstand einmal vom Gegner weg über den Tisch zu dir hinziehst, und es gibt einmal eine Karte, wo du es vom Gegner weg wieder auf den Tisch ziehst. Hm. Und es ist halt ein relativ kleines, relativ schnelles Spiel, wo aber auch so ein bisschen Taktik dahinter ist, und die beiden anderen hatten sich auch überlegt, das zu kaufen, das hätte 10 Euro gekostet, ist halt nichts Großartiges, ist aber ganz nett. Und der, ich weiß gar nicht, ob der Typ, der uns das erklärt hat, der war auf jeden Fall sehr freundlich und auch sehr aufgeregt. Ich weiß nicht, ob es der Designer war, aber ich könnte es mir vorstellen. Also der war immer sehr darum bemüht, dass irgendjemand dieses Spiel spielt. Das gab es da irgendwie auf zwei oder drei Tischen. Das war sehr lustig. Dann sind wir wieder aufgestanden, sind zum nächsten. Das war Cookie Box. Das ist ein Spiel, wo jeder Spieler 3x3 Plätzchen vor sich hat, wo verschiedene Sachen drauf sind, Donuts und Erdbeeren und also verschiedene Zutaten für so einen Cookie. Die sind doppelseitig und die sind aber nicht immer gleich von den Doppelseiten. Also wenn auf dem einen oben drauf ein Donut ist und darunter ist eine Erdbeere, dann ist aber nebenan, wenn da ein Donut ist, dann ist da unten drunter irgendwas anderes. Also, ne? Du kannst. Ja, also wir haben es in der Kürze der Zeit nicht hinbekommen zu checken, welches Plättchen welche beiden Seiten hat. Und du hast halt in der Mitte wird dann immer eine Karte aufgedeckt, die eben eine bestimmte Anordnung dieser ganzen Plättchen zeigt oder dieser ganzen Zutaten. Und die musst du dann versuchen zu matchen mit deinen neuen Plättchen, mit diesen doppelseitigen. Und wer am schnellsten ist, schlägt halt am Ende mit der Hand auf die Karte in der Mitte und dann wird halt kontrolliert, hat er das jetzt richtig gemacht oder nicht. Ja. Sehr lustig, sehr wild, aber auch, ich glaube, irgendwann habe ich mal draufgeschlagen und Fabsi hat dann die Hand weggezogen und, nee, Quatsch, Fabsi hat draufgeschlagen, ich habe dann nachgeschlagen und dadurch ist dann seine Anordnung völlig zerstört gewesen. Da konnte man nicht mehr kontrollieren, ob er es jetzt richtig hat oder nicht. Es ist sehr wild, also so ein bisschen Halligalli-esk am Ende, aber man muss schon auch noch was dafür tun.
Halligalli-esk ist ein Fachwort, oder?
Ja, natürlich.
Halligalli ist cool.
Was ist das für ein Spielmechanismus?
Halligalli?
Hm?
Reaktion.
Ja, okay.
Hättest du nicht gedacht, dass ich das wüsste, oder?
Ich weiß noch nicht, ob es richtig ist. Aber das, da gibt es ja noch mehr. Aber ist okay.
War ja
nur ein Running Gag, den ich jetzt...
Ja, super Running Gag. Pattern Matching, würde ich sagen. Also du musst ja Muster erkennen, ne? Ja.
So, dann wird noch ein Spiel an diesem Stand gespielt. Spring Rally. Ein Rennspiel, was ich auch in der Form noch nicht gesehen habe, denn es geht um Aufziehautos. Und es ist auch ein...
Ich wollte gerade fragen, ob das der Nachfolger von Winter Rally ist, Spring Rally. Aber wenn es Spring Aufziehauto, ja, dann ist es was anderes.
Ja, es geht um die, genau, um die Aufziehautos. Auch ein Stichspiel. Teilweise. Also es geht schon darum, genau, also man hat wieder irgendwelche Karten mit Werten und legt die dann halt hin und versucht halt diesen Stich zu bekommen. Derjenige, der den Stich bekommt, darf sich um so viele Felder vorbewegen, wie seine Karte war, glaube ich zumindest, oder vielleicht auch wie alle, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Alle anderen dürfen ihr Aufziehauto um eins aufziehen, also du hast so eine kleine Scheibe vor dir, mit so einer, ja, wie man es halt kennt, dieser Schlüsselpart von so einem Aufziehauto, ne? Und dann, ja, der erste Schritt ist 1, der zweite Schritt ist 2, der dritte 3 und dann geht's höher 5, 8, 10, 12, 16. Und wenn du einen Stich gewinnst, darfst du auch deine ganzen aufgesparten Punkte darfst du auch noch einsetzen. Also du lässt dann halt dein Aufziehauto lässt du dann los. Das ist eigentlich ganz cool, weil wenn du dann irgendwann mal einen Stich gewinnst und irgendwann gewinnst du halt auch einen und selbst wenn du hinten bist, kannst du halt durch diese Mechanik kannst du irgendwie noch ganz weit nach vorne kommen. Und das ist ganz lustig. Es ist auch wieder so, es sind halt alles so, ja, so ein bisschen Kategorie Kinderspiele, alles nicht so riesig schwer, alles klar, ja, kannst du alles als Absacker spielen, also Pile Up Rush, Do Eat, Cookie Books, Spring Rally, aber alle ganz cool, also war ein cooler Stand auf jeden Fall.
Weißt du, was ich währenddessen gespielt habe? Ich habe was nachgeholt.
Ja, wahrscheinlich weiß ich schon, aber ich habe es wieder vergessen.
Ja, ich habe ja The Game. The Game ist dieses, wo man kooperativ versucht, Stapelkarten abzulegen.
Das Spiel, was mich nie gereizt hat.
Ja, mich eigentlich auch nicht.
Ja, ich gebe dir gerade eine Vorlage.
Ja, mich hat The Game auch nie gereizt. Moment, meine ich jetzt The Game? Doch, ich meine doch The Game. Ja, genau, ich meine, The Game meine ich, habe mich nie gereizt. Ich habe es trotzdem mir... Nein, The Game hat mich nie gereizt. Ich habe das Spiel trotzdem geholt, weil es gibt halt eine Art von Menschen, mit denen ich das spielen kann. Ich würde das zum Beispiel mit meinen Eltern spielen, weil das einfach simpel ist, aber eine kooperative Komponente hat, was die halt nicht so häufig hätten. Ich würde das mit Kindern spielen und deswegen, ich habe es mit meinen Kindern gespielt und das hat auch gut funktioniert, das ist halt abstrakt und eigentlich nicht so mein Ding, aber es ist kooperativ und es hat wirklich in gewissen Situationen Spaß gemacht, wo man nicht so viel Zeit hat und nicht so viel Platz. Schöne Sache. Ich habe es gerne gespielt mit den Leuten in dieser Situation, aber ich sage ganz ehrlich, ja, dafür ist es gut, aber es ist halt nicht so, was ich mir sonst geholt hätte. Deswegen habe ich immer einen Bogen um The Mind gemacht. Gerade weil ich The Mind als teilweise ähnlich ist, aber weil The Mind halt dieses es ist mir nie über den Weg gelaufen, ich hab's nie spielen wollen von mir aus, weil diese Faszination von The Mind konnte ich auch nicht jetzt durch Erzählungen nachvollziehen, dass das was für mich wäre. So. Und der liebe Steff, Krimi Master, hat gesagt, so, komm her, wir setzen jetzt und spielen jetzt The Mind. Dabei wollte ich eigentlich mit dem quatschen, aber The Mind ist irgendwie das Gegenteil von quatschen, so im Nachhinein. Dann habe ich mit ihm und Herrn Noe oder Nö, ich bin mir da unsicher, von den Brettagogen, saßen wir dann zu dritt und haben The Mind gespielt, also meine erste Partie The Mind. Und ich habe das nicht so ganz ernst genommen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch immer noch etwas aufgeregter war und mich gefreut hatte, die anderen, das war der Bibelstand, ne, dass wir am Bibelstand gespielt haben, da liefen halt auch super viele Leute rum und ich war wieder mal so euphorisch, der Herr Wagner lief herum, mit dem habe ich mich auch kurz unterhalten. Naja, auf jeden Fall habe ich dann nicht die richtige Ruhe gehabt für The Mind, aber ich habe es dann versucht und ich habe dann hinterher, als das Spiel schon fertig war, gemerkt, dass mir das doch Spaß macht. Und ich weiß nicht warum. Weil es herrscht dann tatsächlich auch in dieser lauten Umgebung, wenn man sich darauf einlässt. Man versucht seine Karten loszuwerden, darf sich überhaupt nicht miteinander reden, kann sich angucken und muss dann immer abschätzen, mehr oder weniger, dass man die nächsthöhere Karte hat und die dann spielt. Und dann kann man gucken, wie weit man kommt. Und wir sind nicht sonderlich weit gekommen. Ich war es noch nicht mal schuld. Zwei von drei Malen war ich es nicht schuld, dass es nicht geklappt hat. Aber die Faszination von dem Spiel hat mich jetzt erst in diesem Spiel überhaupt erschlossen von The Mind.
Okay.
Und gerade in der richtigen Runde fände ich das super spannend. Und ich habe mich danach mit Steffen nochmal drüber unterhalten. Das ist schon man kann damit eine ganz interessante Atmosphäre an einem Tisch, vor allem eine intime Atmosphäre auch schaffen mit seinem Gegenüber, wenn man das denn möchte, mit seinen Mitspielern. Und das ist schon faszinierend. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das spielen konnte.
Okay.
Das war The Mind. Und die ganzen Leute vom Bibelstand. Da hättest du dabei sein müssen. Da hättest du eigentlich dabei sein müssen.
Ja, ja. Aber du bist ja immer alleine unterwegs und nimmst mich ja nicht mit.
Ich habe auch den Matthias Nagy. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig ausgetroffen. War sehr cool. Und verschiedene andere Leute noch, die ich jetzt alle wieder vergessen und hoffentlich in einem anderen genannt habe.
Nee.
Schönen Gruß an Frosted Games.
Ja. Schönen Gruß. Keine Ahnung, wer ihr seid, aber ist egal.
Was? Der Brettspiel-Adventskalender kommt von denen. Der Unterhändler dieses Jahr, Reykold.
Oh, der Unterhändler, ja, das wollte ich nicht mir auch noch angucken.
Ja, du musst noch tiefer in die Szene eintreten.
Ja, wenn man dafür Zeit hätte immer.
Du musst halt deine anderen Hobbys kürzen.
Tue ich ja schon, aber...
Herr Hockey-Blogger. Ich weiß gar nicht, was deine anderen Hobbys sein könnten.
Ich auch nicht.
Okay. Ja, das war The Mind am Bibelstand.
Ja. Okay. Und dann, Björn, zum Abschluss dieser Messe.
Moment, wenn das der Abschluss ist, dann habe ich ja noch was. Ich habe mir ja nämlich noch am Amigo-Stand Lighthouse Run erklären lassen können.
Ja, okay.
Und was halt dieses von Amigo, dass das so ein Rennspiel mit Schiffen ist, mit einer lustigen Leuchtturmmechanik und so 3D-Aufbauten. Das fand ich ganz spannend. Und Götterdämmerung habe ich mir erklären lassen, was im Prinzip Werwölfe ist, wo, wenn man ausscheidet, aber noch weiter mitspielt. Also, man kann dann rausgewählt werden, aus Hintergrund ist irgendwie auch, man ist Götter und hat auch eine Spezialfähigkeit und man kann dann Verräter sein oder nicht Verräter sein und dann kann man rausgewählt werden aus dem Götterkreis, verbannt werden, kann dann aber immer noch mitspielen und mit abstimmen, weil man so lange bis zum Ende des Spiels auch nicht weiß, also bis alle Verräter raus sind oder die Verräter gewonnen haben, weiß man gar nicht die Rollen. Also wenn jemand stirbt oder rausgewählt wird oder verbannt wird, dann muss er seine Rolle nicht offenbaren. Und so bleibt das bis zum Ende und bleibt man halt drin. Das fand ich halt eine spannende Mechanik. Götterdämmerung. Dass man halt nicht dieses Ausscheiden, sonst sitzt du bei Werwölfe ja immer rum. Also es ist quasi Werwölfe, ohne dass du ausscheidest.
Mhm. Ja, ist auf jeden Fall sinnvoll. Könnte sonst ein langweiliger Abend werden, wenn man da zuerst raus ist.
Ja.
Ja. Dann sind wir, aber dann haben wir dich irgendwann wiedergefunden.
Ja, richtig.
Und dann sind wir irgendwie noch ein bisschen durch Halle 3 marschiert. Beziehungsweise, nee, am Anfang von Halle 3. Das war dann so das Letzte, aber was wir gespielt haben, tatsächlich. Weil ich das auch noch spielen wollte im Rahmen meiner Sportspiel-Suche. Dachte ich hätte ein Tennisspiel auf meiner Liste. Es war aber ein Badmintonspiel.
Hast du nicht vorher noch, habe ich euch nicht bei diesen Prototypen getroffen?
Wir haben stimmt. Ja, das sind die Sachen, die ich... Genau, das stimmt. Da haben wir dich nämlich wieder eingefangen. Habe ich aber nicht auf meiner Liste, weil es nicht als Spiel mit drin ist. Wie hieß es denn? Wizards and Thieves, glaube ich, ne?
Von 40 irgendwas.
Thieves and Wizards, so rum. Thieves and Wizards. 404,
das ist, was war das? Skandinavier auch, oder? Ich meine, es war Skandinavier.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Dann auf jeden Fall in Halle 4 ein Stand mit ihrem Prototypen und noch einem anderen Spiel, was die wohl schon gekickstartet hatten.
Ja, das war halt auch wieder so, hey, habt ihr Lust zu spielen? Sind wir halt vorbeigelaufen, haben wir ja gesagt. Ich habe inzwischen reflektiert, wie gesagt, ein furchtbarer Fehler. Dieses Spiel ist echt nicht gut.
Uiuiui.
Eigentlich ist es eine konstante Bestrafung des Spielers. Es ist wirklich nicht cool. Also es ist halt so ein, ja, also jeder Spieler geht halt in diesen Dungeon, diesen furchtbar eintönig aussehenden Dungeon. Das ist wirklich auch faszinierend, weil wir haben ja schon die, ich glaube, das soll schon final so aussehen. Vielleicht vom Material her ein bisschen besser. Aber ich fand ganz ehrlich, die neben uns, die haben ja diesen Urprototypen gespielt, wo das irgendwelche Pappsachen waren, die dann irgendwie bunt bemalt waren. Das fand ich sah interessanter aus als das, was wir gespielt haben im Nachhinein. Also alle starten halt auf einem Feld, drumherum ist nichts und man fängt dann an, diesen Dungeon zu erkunden. Und jeder hat 5 Aktionspunkte pro Runde und ja, um einen neuen Raum aufzudecken, verbraucht man 2, um dann hinzugehen, verbraucht man 1, um dann den Schatz zu plündern, den es da gibt. Also weil die Spieler sind die Diebe des Spieltitels. Um den Schatz zu plündern, verbraucht man 1 Aktionspunkt, dann wirft man. Genau. Dann würfelt man, also in der Mitte des Raumes steht immer eine Zahl, da muss man drüber kommen. Und wenn man drüber kommt, legt man einen seiner Würfel in diesen Raum. Da gibt es so Aussparungen. Und beim nächsten Mal ist diese Plünderung erleichtert, weil man dann irgendwie weniger werfen muss. Ich weiß es nicht mehr im Detail. Außerdem, genau, wenn man dann plündert, dann kriegt man Diamanten und um die geht es im Endeffekt, weil man musste bis zum Ende, ich glaube, 15 Diamanten sammeln, was so unfassbar viel ist. Also ich war schon gut dabei, ich hatte 8 nach einer Stunde oder so.
Dafür war es dann zu eintönig?
Es ist furchtbar repetitiv. Okay. Also du gehst halt immer irgendwo hin, versuchst was zu plündern und ja, es ist so eintönig. Also wirklich, das war nicht gut. Ich fand es nicht gut. Weitere Komponente sind dann eben diese Zauberer. Die gibt's auch in jeder Spielerfarbe. Das heißt, das sind die, die eigentlich in diesem Dungeon wohnen und die dann irgendwann merken, wenn du das erste Mal einen Diamanten aufhebst, dann wachen die auf und dann nehmen sie am Spiel teil. Und man kann dann, nachdem man dran war, immer noch die anderen andersfarbigen Zauberer steuern. Das macht man auch, indem man würfelt und es ist mit einem 6-seitigen Würfel und da sind dann Werte von 1 bis 3 drauf und so viele Schritte bewegt sich der Zauberer. Wenn der Zauberer sich auf dein Feld bewegt, musst du alle deine Diamanten fallen lassen.
Okay.
Und was auch noch eine Komponente ist, und das meine ich mit ständiger Bestrafung, also das ist eine Bestrafung und auch ständige Bestrafung ist, die Anzahl der Diamanten durch 2 aufgerundet wird nochmal von deinen Aktionspunkten abgezogen.
Okay. Ja, verstehe.
Das heißt, je mehr du trägst, desto langsamer wirst du. Aber es ist halt auch, ich weiß nicht, also ich habe hier gerade ein Foto auf, wir sind ja maximal 2 Räume vom Ausgangsfeld weggekommen. Und wenn du noch tiefer in dieses Ding rein willst, also das dauert ja alles ewig. Und das ist, also, ich fand's nicht gut. Also wir haben dann noch gesagt, und das wäre noch cool, wenn jetzt die Helden oder die Diebe noch irgendwie Fähigkeiten hätten. Und es war auch sehr chaotisch, weil dann musst du irgendwie, genau, die Steine, die man gerade trägt, musst du ja dann irgendwie wegsortieren von denen, die du schon gesichert hast. Also wenn du zum Ausgangsfeld wieder oder zum Eingangsfeld zurückkommst, dann kannst du halt deine Diamanten da abladen und sichern. Die hast du dann fix, die können ja nicht mehr genommen werden. Und ich weiß nicht, was sie da noch draus machen wollen, weil wir haben ja noch mit ihnen ein bisschen geredet und sie wollen ja schon noch ein paar Sachen machen, aber ich glaube nicht, dass es das viel besser macht. Weil wenn dieses Grundding bleibt, dann wird das nicht sehr gut.
Okay, ich habe es ja nicht gespielt, ich bin ja später dazugekommen. Wir haben ja tatsächlich noch mit dem geredet, der hat ja auch viel geredet, der Entwickler.
Ja.
Und die wollen ja wohl eine Erweiterung dazu machen, wenn das dann auf Kickstarter geht. Wahrscheinlich direkt damit, mit Player Powers, ne? Wie du sagtest, dass jeder Spieler dann andere Eigenschaften hat. Wo ihr meintet, das würde es vielleicht ein bisschen besser machen. Zumindest Fabian meinte das, glaube ich. Aber was du sagst, das klingt so, wie weiß ich nicht, also wie Kernsysteme aus den 80ern. Wo ich auch so irgendwie was einsammeln muss und wieder abgeben muss. Und da gab es ja auch schon schlechtere Spiele, weiß ich nicht. War Goldgräber ein schlechtes Spiel?
Sagt mir nichts, hab ich nicht gespielt.
weiß ich auch nicht, dann muss man halt so ein Plättchen umdrehen und dann ist da Gold. Klumpen oder Banditen, da muss man würfeln. Das erinnert mich so ein bisschen, dass du so einsammeln musst und dann, bis der Zug ankommt, in deinem Saloon gespeichert haben, in deinem Haus gespeichert haben und dann klingt halt nichts gut, dass den Würfel in die Mitte legen, ist halt eine Sache, die ich noch nie irgendwo gesehen habe, damit es dann leichter wird.
Ja.
Also heißt aber auch nicht, nur weil ich das nicht gesehen habe. Aber es klingt auch nicht nach was Innovativem. Und wenn du dich halt, das denke ich mir immer wieder bei jedem Prototyp, den ich irgendwo sehe, wenn ich irgendwie mich auf dem Brettspielmarkt, der 1400, 1200 Neuheiten hatte jetzt, ja, wenn ich mich 1200. Da irgendwo behaupten will, muss ich irgendeine Kleinigkeit haben, die ich besonders mache, die ich irgendwie anders mache, sei es das Thema, sei es, es muss noch nicht mal eine neue innovative Mechanik sein, aber es muss eine Kombination sein, die man so noch nicht gesehen hat, oder ein Spielgefühl, was erzeugt wird, was ich so noch nicht gesehen habe. Und dann denke ich mir immer, ja, du machst wahrscheinlich das, was du gerne machst, nämlich Brettspiele erfinden bei so Prototypen und ja, vielleicht, ich glaube auch, dass du da Herzblut drin hast, aber guck doch mal, guck dir den Markt an und sag mir, wenn du dann direkten Konkurrenten hast, auch so wie Skye hier, kommst du gegen den an und sonst guck, dass du irgendwas Eigenes machst, sonst powerst du da so viel Energie rein und im Endeffekt zahlt es sich nicht aus für dich und das ist dann immer so traurig. Und wenn das ist, ich meine, wenn ich über eigene Ideen von einem Brettspiel nachdenke, denke ich mir auch immer, ja, für wen mache ich das? Mache ich das jetzt für mich? Dann ist es egal. Aber wenn ich damit wirklich auf den Markt gehen wollte, dann muss ich doch gucken, welche Konkurrenz ich habe und ob das jemand da, ob sie sich behaupten kann irgendwie, ob es irgendwas Eigenes hat, wo ich dann, da wundere ich mich immer. Klar, du kannst es auf Kickstarter bringen und es wird vielleicht finanziert, aber im Endeffekt war es das dann nötig? War es ein Aufwand wert? Also dann dein Herzblut, was du da reinsteckst und dann denke ich mir, dieser Entwickler mag super nett sein, aber wenn du sagst, es bestraft dich sogar noch und es hat...
Ja, das ist halt so, wie gesagt, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, das zu reflektieren und das ist so der Eindruck, der halt bleibt. Also es macht halt keinen Spaß, du wirst dauernd irgendwie gegängelt, entweder kommt der Zauberer und klaut dir alles oder du kannst dich nicht bewegen, weil du zu viele Steine hast und zu weit weg bist und du hast eigentlich keine Chance, da überhaupt jemals die Dinger nach Hause zu bringen. Und ich muss jetzt auch dazu sagen, das war natürlich am Samstag, das war das vorletzte Spiel, was ich gespielt habe, also es war schon relativ spät und es war auch so der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich baue jetzt richtig ab. Also ich mag vielleicht auch nicht mehr in der besten Stimmung gewesen zu sein, aber es ändert ja eigentlich auch nichts am Spiel. Und wie gesagt, ich hatte jetzt Zeit genug, darüber nachzudenken und weiß ich nicht. Es ist so ein Ding, wo ich sag, wenn ich das irgendwann nochmal aufs Radar kriege, gucke ich es mir nochmal an, einfach um zu sehen, was sie noch dran gemacht haben. Weil ich glaube, sie haben auch gesagt, die Figuren, die sie da hatten, sind alle nicht die, die am Ende da sind. Es war halt ein Prototyp. Hm. Deshalb bin ich sehr gespannt, ob es jetzt wirklich dann vom Design, weil schön fand ich es jetzt auch nicht. Das ist halt auch so, also da war ja keine Abwechslung drin in diesen Räumen, die sahen alle gleich aus.
Ja, ich habe das ja gesehen, das sah jetzt nicht sonderlich spannend
aus. Und du hast halt noch diese Zwischenbits, also du legst halt zwischen die Räume immer Gänge. Es kann aber auch einfach passieren, dass der Gang kein Gang ist, sondern eine Mauer. Und dann kommst du da gar nicht rein in den Raum, den du gerade aufgedeckt hast, wofür du 2 deiner 5 Aktionspunkte verballert hast. Das heißt, da musst du theoretisch dir einen Weg außen rum suchen. Und wenn es ganz doof läuft, versuchst du das in eine Richtung und hast dann wieder eine Mauer vor dir. Und dann gehst du andersrum und wir hatten das und dann ist da wieder eine Mauer und dann müsstest du nochmal außen rum gehen, um von der anderen Seite dran zu kommen und ob du das überhaupt schaffst, weißt du ja gar nicht. Und das ist ja konstante Bestrafung. Das ist die beste Beschreibung, die mir dafür einfällt.
Die Frage ist, ob das denen helfen würde, wenn du denen tatsächlich mal die Rückmeldung dann irgendwie jetzt auf Englisch verfasst und denen dann schicken würdest.
Weiß ich nicht, aber weiß ich auch nicht, ob das jetzt unbedingt meine Aufgabe ist.
Aber die haben ja schon einen Kickstarter gemacht, die meinten irgendwie so ein bisschen Magic-ähnliches Kartenspiel, das hatten die ja auch da ausliegen. Vielleicht können die noch was drehen, ich weiß es nicht. Die haben gesagt, die würden uns auch ein Print-and-Play-Exemplar zuschicken per E-Mail. Aber wir haben dann gesagt, ja, vielleicht schreiben wir lieber an Wendy vielleicht die Erweiterung dazu mit den Player-Powers, ne? wir gucken ja mal, wenn das vielleicht auf Kickstarter geht, würde ich noch mal.
Das ist dann wieder so ein Ding, wenn das, mach halt das Spiel direkt von Anfang an ganz richtig, statt es dann mit, irgendwie mit einer Erweiterung erst gut zu, oder brauchbar zu machen.
Aber wenn du das Potenzial nicht siehst, ne?
Ja gut, ich bin jetzt wie gesagt auch nicht der König der Boardgames. Ich habe keine Ahnung, ich bin da irgendwo noch wieder am Anfang meine Brettspielidentität zu finden, aber das ist nichts, was ich brauche.
Du hast doch einen gewissen Hintergrund und stell deinen Scheffel mal nicht unter das Licht. Aber das letzte
Spiel. Ich kann es ja auch begründen und es ist ja auch okay. Aber ja, genau, das letzte Spiel, wie gesagt, ich hatte gedacht, ich habe mir ein Tennisspiel rausgesucht, es war ein Badmintonspiel. Björn, erzähl doch mal. Weil wir beide haben es ja gespielt, es ist ein Zweispielerspiel.
Oh ja, es war.
Es ist von einem indonesischen Verlag, Manik Maya Games.
Ja. Ja, nee, das ist, also da muss ich auch noch was zum Game Design am Ende sagen.
Ja.
Aber ja, es ist ein Spiel, wir haben es eben schon gehabt, du hast einen Satz von Karten. Erstmal ist das so, dass du hast einen Stapel von Karten. Auf diesen Karten sind wieder das Badmintonfeld drin und der Ball. Und du kannst damit, man blockt mit der gleichen Karte, da sind dann, wenn ich mich recht entsinne, das ist dann eine Stärke von Badminton, also entweder ein Badminton. Ja. Du hast das Spielfeld, das ist aufgeteilt in drei Zonen.
Und ja, rechts, links, Mitte.
Rechts, links, Mitte. Genau, man schießt dann mit einer Karte, quasi schießt man den Ball, sagt man bei Federball den Ball? Ja, wahrscheinlich, ne? Dann sagt man bei schießt man den Federball in das gegnerische Feld und dann muss der halt eine Karte haben, die das genau blockt. Also, sagen wir mal, ich schieße dann nach rechts oben und dann musst du eine Karte haben, die halt dein rechts oben abdeckt. Oder rechts abdeckt und dann gibt das gleich.
Was bei mir halt links ist. Also, ne?
Ja, man okay,
legt ja so gegeneinander.
Ja, gut, kann man ja dann noch. Also man muss halt an der entsprechenden Ecke eine Karte haben, die das dann das Symbol hat, was das abfängt. Ja. Und gleichzeitig gibt die Karte dann vor, wo du den nächsten Schlag hinsetzt. Und das kann dann in zwei Stärken eigentlich sein. Ne? Entweder ein Federball oder zwei Federball. Und dann kann man auch die Abwehr halten, muss man dann eventuell Stärke haben. So. Zu dieser späten Stunde und zu meiner Unkonzentriertheit muss man dazu sagen, man hat drei Handkarten und wenn man dann eine gespielt hat, dann darf man sich aus den ausliegenden drei Karten, so wie bei Zug um Zug, liegen dann drei Karten aus und das ist ein Nachziehstapel, darf man sich dann eine weitere nehmen. Dann kann man sich natürlich immer eine nehmen und die dann entsprechend gucken, ob ich dann eher drauf, da liegt eine starke Schmetterkarte, die hat einen Zweier in eine gewisse Richtung hat. Oder ich kann mir meinen Block aussuchen, dass ich hier in alle drei Zonen geschützter bin. Man kann das aber auch vergessen, die Karte nachzuziehen. Und dann ist der Robert dran und dann bin ich wieder dran und denke mir, ich habe ja nur noch zwei Handkarten. Ich hätte ja auf drei aufziehen können. Und dann, sage ich mir, okay, dann nehme ich die jetzt noch, weil es ist ja, ne, ist ein Demospiel. Und dann sagt dieser Erklärbär aus Indonesien, nein, hast du wohl vergessen.
Das ist das Allerbeste. Ich lache gerade auch nur so, weil ich den wieder vor mir habe. Der hatte den größten Spaß daran, dir das zu verbieten. Und er hat jedes Mal so gelacht, wenn du es wieder vergessen hast. Das war so lustig.
Und dann denke ich mir, ich spiele das Scheißspiel zum ersten Mal. Lass mich doch diese Scheißkarte nachziehen. Weil man hat ja einen echten Nachteil, wenn man dann... dann war ich schon kurz davor zu sagen, so, ich habe das glaube ich auch gesagt, ne, so spiele ich aber nicht, wenn ich jetzt nicht meine scheiß Karte nachziehen darf. Das hat mich so ein bisschen geärgert. Aber gut, dann habe ich dann doch weiter gespielt. Und ja, wenn man dann halt nicht drauf reagieren kann und den entsprechenden Block hat, dann kriegt man halt einen Punkt, ich weiß nicht, 3 Punkte oder 4, 5 Punkte oder so, dann war das Match halt gewonnen, verloren. Dann habe ich dann ein paar Mal kassiert. Und habe dann auch mehrmals wieder vergessen, diese Karte nachzuziehen. Ich glaube, ich hatte sogar einmal nur eine Karte auf der Hand, als mir das aufgefallen ist, dass ich hätte nachziehen müssen. Ja, ich glaube, weiß ich gar nicht. Man kann auch zwei Karten gleichzeitig spielen, um halt zu blocken. Also wenn man halt wirklich einen starken
Schlag hat. Und dann hast du halt auch den Nachteil, weil du darfst nur eine wieder nachziehen.
Ja, genau. Und dann ist das quasi so, bis dann der Ball auf dem Boden landet. Erst dann darf ich wieder auf 3 aufziehen. Das habe ich auch nicht so ganz realisiert, dass man halt, das ist ja auch nett von der Thematik her. Wenn ich wirklich einen starken Ball abwehren muss, dann verliere ich Ausdauer und habe dann weniger Optionen. Das ist ja das, was das repräsentiert. Das fand ich auch thematisch okay. Und nachdem ich mich daran gewöhnt habe, dass ich offensichtlich ein sehr unausdauernder Spieler bin, weil ich dauernd vergesse, diese Scheißkarten nachzuziehen. Ja.
Ich finde auch das thematisch eigentlich relativ okay. Es ist halt ein schnelles Spiel, Badminton. Ich verstehe dein Argument, wenn du es zum ersten Mal spielst, ist es halt doof, aber ich finde schon durchaus, dass das ja im Thema gegeben ist, dass man dann.
Ja, okay, ja, aber in dieser, ja, ich habe mich dann...
Ja, ich verstehe.
Ich war ein bisschen wütend, aber am Ende bin ich dann mit cool gewesen. Und dann haben wir Spezialfähigkeiten noch gehabt, weil wir haben einen Spieler gehabt, der Spezialfähigkeit, also unsere
Spielfigur... Ja, man hat so Spielercharaktere, die man vorher zufällig zieht.
Die machten aber auch nichts außer diese eine Spezialfähigkeit. Und dann gibt es aber, er hat ja vorher alle erklärt, es gibt irgendwie nur, was ich mich dann wundere, es gibt nur 5 oder 6 überhaupt. Also maximal 6 gab es da.
Von den Charakteren.
Ja.
Ich will gerade das Tütchen aufmachen, dann sag ich dir, ich habe das noch nicht rausgehabt.
Ja, du hast das ja gekauft. Du hast auch das gekauft.
Ja, ich habe nur Spiele gekauft, die ich auch gespielt habe. 1, 2, 3. Ich zähle gerade nur 3. Kann das sein? Das hier sind die Punktekarten, das ist was anderes. Ich habe nur 3 Charaktere. Oder sind die doppelseitig? Nö, ich habe nur 3 Charaktere.
Okay.
Nee, 4.
Okay, es sind nur 4. Okay. Was ich ja... Okay, dann habe ich diese 4 Charaktere bei dem Spiel, wo ich dann, wenn ich das öfter spielen will, wahrscheinlich ein bisschen mehr Abwechslung will, wenn die schon eine Player-Power haben, die einzigartig ist. Ich hatte jemanden, der konnte einmalig einen Schmetterschlag auf 3 machen irgendwie oder +1 machen oder auf jeden Fall konnte der, ich glaube, +1 einfach geben. Das ist auch eine Fähigkeit, die darf ich nur einmal pro Spiel machen, wenn ich das recht entsinne. Also in dem ganzen Match über 6 Punkte kann ich das genau einmal einsetzen. Mhm. Und du hattest eine Fähigkeit, die kannst du dann einmal pro Ballwechsel, also pro, bis der Ball auf den Punkt gemacht wurde, konntest du immer wieder neu einsetzen.
Und ist das so?
Ich meine ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt benutzt habe. Nee, ich habe doch das hier gehabt, oder? Wo ich dann... keine Ahnung.
Zeig mal.
Nee, das hier war deiner.
Ja, ich konnte einmal pro...
einmal. Aber das steht ja nirgendwo drauf, dass das einmal pro Spiel ist.
Das G sagt einmal pro Game. Okay. Und du hattest eine Fähigkeit, die konntest du halt quasi jeden Ballwechsel einsetzen. Und dann denke ich mir auch, ich habe nur 4, offensichtlich nur 4
verschiedene... Das ist auch ein bisschen sexistisch hier. Ja, weil die Frauen dürfen nur einmal pro Runde, die Männer dürfen... Nee, andersrum. Die Frauen dürfen nur pro Runde, die Männer dürfen einmal pro Spiel. Ihre Fähigkeiten.
Ja.
Also die beiden, die, ne?
Und so viel besser fand ich meine Fähigkeit jetzt nicht. Ich konnte damit wahrscheinlich einen Ball relativ sicher machen oder zumindest dich sehr... sehr anstrengend damit. Also es gibt bei diesem Spiel, gibt es 4 Charaktere nur und die haben Spezialfähigkeiten und was mich da, also ich fand das nicht wirklich ausgewogen und wenn ich so ein Spiel habe, will ich doch mehr als nur 4 Charaktere haben, gerade beim 2-Spieler-Spiel, was ich vielleicht häufiger spiele, dann würde ich, glaube ich, die Spezialfähigkeiten sogar weglassen bei dem Spiel, ich weiß es nicht. Okay, du hast dir gekauft, du fandst das offensichtlich so gut. Ich würde es auch nochmal
spielen. Ich fand's halt, wie gesagt, das ist halt das Spiel, was ich vorhin meinte, das relativ ähnlich ist zu dem Wannabe Football. Halt von dieser Kartenaufteilung und wie es funktioniert. Es ist noch simpler, weil es halt nicht diese ganze Torschuss und gelbe Karten, rote Karten und diesen ganzen Kram hat. Aber es ist halt sehr simpel. Ich war jetzt so mein letzter Kauf, war jetzt nicht teuer, ne? Ein kleines Kartenspiel, 10 Euro oder was. Mhm. Und hatte ich halt Bock zu, habe ich jetzt mitgenommen.
Also von Ausstellerseite haben die das halt richtig gemacht auch. Diese Indonesier haben sich offensichtlich eine deutsche Person weiblich dahingestellt, als Kassiererin, die auch die Sprache beherrscht und die dann so, dass man halt einen Ansprechpartner hat für uns deutsche, europäische. Vielleicht konnte die da auch noch Englisch, ich weiß nicht, war auch nicht nötig. Aber wenn man halt als wirklich fernöstlich ausländischer Kunde da hinkommt, dann ist es halt sinnvoll, sich da jemanden zu suchen, mit dem man dann besser kommunizieren kann. Das haben die auf jeden Fall, das haben die geschickt gemacht.
Ja. Das stimmt.
Ansonsten, man hätte da auch noch ein anderes Spiel holen können, ne? Also.
Ja, gab noch andere Spiele, gab es so einige. Ich weiß nicht, die haben ja dieses Bluffing Billionaire oder was das war, was ich auch mal auf meiner Liste hatte, was ich mir dann aber nochmal zwischendurch genauer, oder da hatten sie so eine große Tafel, wo die Regeln drauf standen, und dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt aber auch nichts Tolles. Und das haben sie dann am Ende, wenn du was gekauft hast, kannst du dir das für 5 € oder so noch dazu holen.
Habe ich mich gewundert, dass du das nicht gemacht hast, aber gut.
Ja, aber wirklich, das war, klang so langweilig. Naja. Und die waren wahrscheinlich schon so dran, das geht nicht gut, und wir wollen morgen nicht so viel mitnehmen, wir hauen uns jetzt raus. Ja, irgendwie so, ne? Ja. Ja, das war das letzte Spiel, was wir gespielt haben auf der Spiel 2018. Ich würde jetzt ganz kurz nochmal, weil ich habe auch noch, ich habe ja nicht nur gespielt, ich habe mir auch noch Sachen angeguckt teilweise. Da will ich nur mal ganz kurz, weil wir sind jetzt auch schon relativ lang. Ich glaube, wir sparen uns auch den ganzen Teil mit dem, was wir davor und danach noch gespielt haben, um die Messe rum. Das machen wir dann einmal. Was habe ich denn?
Christmas das haben wir Spiel. Aber eben angespoilert. Aber okay, dann müssen wir halt warten.
Spoilern wir es wieder weg. Christmas Tree habe ich mir nicht wirklich angeguckt. Das fand ich nur vom Thema mal so interessant. Mal ist halt mal was anderes, aber sah jetzt nicht so gut aus. Coreball, the Zero Gravity Sport, ist irgendwie auch so ein Kickstarter, den es irgendwann demnächst geben wird. Da musste der junge Mann aber leider weg, der das Spiel erklären konnte, als wir gerade da waren. Deshalb haben wir es dann gelassen.
Das hört sich an wie bei, ist das ein Zero-G-Ballspiel? Ja. Also ein in eine Schwerelosigkeit-Ballspiel?
Ja, wobei die Schwerelosigkeit hierdurch simuliert wird, dass du spielst auf einer, ja, es ist eine durchsichtige Plastikfläche, und da drunter wird halt das, die gerade aktuelle Planetenoberfläche bewegt.
Okay. Ist das von oben zu sehen oder von der Seite? Also quasi die Sicht?
Was?
Ist das Spiel halt eine Draufsicht oder eine Seitsicht?
Okay. Das ist ein Spiel, wo du Spielfiguren drauf bewegst auf dem Spielfeld.
Naja, gut, kann man ja auch von der Seite.
Stell dir halt vor, wie, weiß ich nicht, wie so eine Captain Sona Tafel, wo du drauf rumschreibst, so eine Folie, die halt aber fest installiert ist, und du bewegst darunter anscheinend irgendwie das, was da drunter ist. Aber wie gesagt, ich habe es mir nicht erklären lassen, der Typ musste weg, ich habe es mir dann nur angeguckt, und das war's. Was haben wir noch gesehen? Highlander The Duel habe ich. Ja, haben wir uns nur mal kurz erklären lassen. Das ist irgendwie so ein
ein Spiel über Unsterbliche.
Ja, oh, hat halt die Highlander-Lizenz. Also sind schon wirklich auch die Bilder aus dem Film. Geht aber, ist ein Zweispielerspiel. Geht um dieses Duell zwischen welcher MacLeod ist es denn?
Connor MacLeod, ja.
Nicht danken. Und dem,
ja,
wie heißt der?
Wie heißt der
mit dem aufgeschlitzten Hals?
Ich meine Kurgan, aber ich bin mir nicht sicher.
Ja, das kann gut sein. Ja, also
schon lange her.
Kämpfen da miteinander.
Aus dem ersten Film?
Ja.
Nicht auf den zweiten Film?
Nein.
Der so unglaublich schlecht ist?
Ja.
Okay,
Gott sei Dank. Es wird jetzt auch alphabetisch, weil es ja einfach nur alphabetisch aufgelistet ist. Dann war ich glaube auch am Freitag bei, bei Jagged Alliance, The Board Game.
Bei Jagged Alliance haben wir uns während des Kickstarters, als er war, haben wir uns drüber unterhalten, weil ich weiß, dass du früher viel Jagged Alliance 2 gespielt hast. Und da haben wir uns drüber unterhalten, ob das was für dich
ist. Dass ich gerne spiele, indem ich nicht gut bin.
Ja. Nein, das stimmt, hast du erzählt. Aber du hast halt gefragt, also wir haben uns darüber unterhalten, ob wir das backen sollen oder ob du das backen willst. Du hast es nicht gebackt, ne, damals?
Doch, ich hab's gebackt. Ich hab irgendwie im letzten Moment habe ich halt doch nochmal. Ich hab's auch lange bereut. Also es war so, warum hast du das jetzt gemacht? Ja. Warum? Es ist so. Und also das Bittere ist ja, es war jetzt nicht ganz günstig. Und ich habe jetzt irgendwann letztens noch, und die wollen jetzt nochmal irgendwie 30 € Versand nochmal nachbezahlt haben.
Krass.
Also aber du könntest es dir halt auch in Frankfurt abholen und dann müsstest du keinen Versand bezahlen. Das ist so ein bisschen komisch. Aber ich war halt da, hab's mir mal kurz angeguckt, hab mich mit einem der Designer unterhalten und hab jetzt irgendwie ein besseres Gefühl. Aber ich lasse es mal auf mich zukommen. Ich meine, das Geld ist jetzt eh schon lange bezahlt und jetzt kommt es halt. Und ich habe so ein bisschen Bock habe ich schon drauf, tatsächlich inzwischen.
Was war mein Kritikpunkt damals noch, wo ich gemeint habe, würde ich eher nicht holen?
Weiß ich nicht mehr.
Ich glaube, für mich persönlich wäre es der Maßstab gewesen. Er ist irgendwie komisch. Der ist irgendwie entweder kleiner oder größer. Ich meine kleiner. Aber das ist muss ja für dich nichts heißen. Also ich bin...
Naja. Du hast jetzt da draußen tolle Shadowrun-Figuren bekommen, von daher beschwer dich nicht.
Ah, die waren daraus cool.
Ja, die auch so völlig random so. Kommt vorbei, sagt hallo und ihr bekommt Shadowrun-Figuren. Okay. Ja. Und ich bin gar nicht hingegangen und habe gesagt, ich will die haben, sondern ich habe mich nur mit dem unterhalten und habe dann irgendwann gesagt, ja, und ich hab's ja eh unterstützt und ich will's mir jetzt gar nicht großartig angucken, nur mal kurz. Und dann irgendwie zwei Sätze später meinen, ach, du hast es unterstützt, ja, dann kriegst du hier noch die Figuren.
Hm. Ja, ich hab auch ein Shadowrun-Brettspiel gebackt. Aber nicht das, weil das sind Miniaturen für ein Miniaturenspiel, wo ich gar nicht wusste, dass es jetzt eins gibt. Okay, es gibt anscheinend ein Shadowrun-Miniaturenspiel und ich habe jetzt einen Troll mit einer Schrotflinte unter anderem. Waren vier Figuren. Danke.
Cool. Bitte, bitte. So, im weiteren Sportspiel-Sinne, das war auch am Freitag, habe ich mir Mars Open Tabletop Golf angeguckt. Das war da aber auch schon ausverkauft, was ich dann, als ich mir das habe erklären lassen, relativ faszinierend fand, weil so geil fand ich es nicht. Es ist im Prinzip, du spielst auf deinem Tisch, spielst du Golf. Und dein Tisch ist der Golfplatz oder die eine Strecke und dann kannst du Hindernisse da draufstellen, die beim Spiel dabei sind. Du könntest natürlich auch irgendwelche hin, du kannst auch eine Tasse da hinstellen oder so. Und der Golfball ist ein, ja, wie, ist schwer zu beschreiben, wie so ein, wie heißen diese Knallfrösche? So ein Hüpfrosch. Das ist halt ein gefaltetes Stück Papier, das du von unten, also das eine Brücke bildet und das du dann von unten schnipsen musst.
Ah, okay.
Und ja, also.
Naja, gut, das
habe ich mir ein bisschen mehr von versprochen, aber gut, ich habe mir auch vorher nicht wirklich angeguckt, wie es funktioniert.
Das funktioniert bestimmt besser als das berühmte Spiel der Spiele. Kennst du das? Das ist ein uraltes Spiel, wo so
ein Spiel spielt.
Aber da ist ein Spiel, da ist so ein Billardtisch, so ein Mini-Billardtisch drauf, so ein Mini-Golf-Court. Und der Mini-Golf-Court hat so einen Hügel und da musstest du dann hochschlagen, weil da auch das Loch drin ist. Und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert mit so einem Mini-Plastik-Golfschläger. Da scheint deine Sache schon trotzdem besser zu sein.
Okay. Ja, da war ich bei Mountaineers kurz gucken, hab da mit dem Corey gesprochen. Das war ganz lustig, also ja, war ganz cool. Ich habe ihm auch mitgeteilt, dass du Kartoffelkrieg für den besten Trailer aller Zeiten hältst auf Kickstarter. Und er hat gesagt, das hat er schon öfter gehört, und aber sie wollen es jetzt nochmal irgendwie ein bisschen das angehen und das dann nochmal neu starten.
Ich glaube übrigens, tut mir leid, aber ich habe das Gameplay-Video davon gesehen. Ich glaube nicht, dass das Spiel Kartoffelkrieg gut ist. Ich habe es trotzdem unterstützt.
Ja. Yeah.
Weil es einfach groß. Man konnte sich eine Kartoffel beschriften lassen in Amerika, also in eine Kickstarter und die verschicken. Ja, egal.
Was lustig, die hatte noch so, das kennt wahrscheinlich kein Mensch hier in Deutschland, aber ich habe das irgendwann mal eine Zeit lang mir angeguckt, Least I Could Do, das ist ein Online-Comic und da gab es offensichtlich auch ein Kartenspiel zu, das hatten die irgendwie da zu verschenken, weil die mal gemeinsam mit denen einen Stand hatten und die haben dann aber ihre Spiele nie mitgenommen und das Spiel soll auch nicht sonderlich gut sein, aber irgendwie jetzt habe ich hier dieses Spiel mit zwei Erweiterungen und ich habe es irgendwann aufgemacht und die Karten kleben alle zusammen und das ist auch von der Materialqualität schon schlecht, also naja. Now Boarding hatte ich mir angeguckt.
Sag mir nix.
Von dem, wie heißt er? Dem Burgle Brothers.
Tim Fowers.
Fowers, genau.
Der hatte einen Hut getragen, eine Melone.
Ja. Da hatte ich mir mal angeguckt, hatte ich mal so einer Familie bei zugeguckt, war jetzt aber auch nichts, was mich großartig begeistert hat. Fand ich relativ seicht, aber ich habe jetzt auch nicht die Regeln im Detail mitbekommen. Aber
haben wir mal Burgle Brothers gespielt?
Nee.
Oder müssen wir mal machen, das ist gut.
Ja. Denn die schlimmste Spielerklärung, die ich bekommen habe, war die von Ramen.
Nudeln.
Ja. Da war ich eigentlich, weil ich mir dieses Circus-Spiel angucken wollte, aber das hatten die noch gar nicht da. Dann habe ich mir, weil ich das irgendwie auch mal so mit auf die Liste gepackt habe, habe ich der Dame gesagt, erklär mir das doch mal. Und dann hat sie halt, war auch eine Asiatin, mir das auf Englisch. Dann hat sie mir das so runtergerattert. in 3 Minuten, so und so funktioniert das Spiel, aber das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen. Und wenn du das machst und wenn du das machst, und ich habe nichts kapiert und habe nur da gestanden und habe gesagt, ja, okay, ich frage jetzt auch nicht nach, da habe ich gerade keine Lust zu. Schlimmste Erklärung eines Spiels, die ich auf dieser Messe mitbekommen habe.
Und das schließt die Anleitung von Liftoff ein.
Ja.
Okay. Es besteht noch Hoffnung für Liftoff.
Und das war's so mit den Sachen, die ich mir sonst noch angeguckt habe. 1500 Meter und Ding ist dieses andere Football, weiß ich gar nicht mehr, wie es hieß. Haben wir ja schon mal kurz drüber gesprochen. Habe ich mir nur so mal ein bisschen angeguckt. Ja. Ja, eine Menge gesehen, Menge gespielt, aber man hätte durchaus auch noch mehr Zeit da verbringen können.
Das ist in der Tat wahr. Ja, die Messe essen. War cool. Uh-huh. Ich hab dir gerne zugehört, muss ich gerade ganz ehrlich sagen. Nee, weil, ich meine, ich höre ja auch ein paar andere Podcasts und schaue dann im Nachhinein jetzt die Videos, und wir haben jetzt ein bisschen Abstand gehabt, aber es sind tatsächlich Dinge, die du dir so rausgesucht hast, wie du über die Messe gegangen bist, die kaum Überschneidung haben bei anderen Leuten, die ich so gehört habe. Wir haben überhaupt jetzt nicht über Dinge gesprochen, die so gehypt waren.
Ja, weil wie gesagt, da habe ich irgendwann einfach auch gesagt, und wie gesagt, ich habe ja meine Liste auch noch ein paar Mal aktualisiert während des Ganzen. Also jeden Abend im Prinzip nach der Messe bin ich nochmal hin, und vor allem vor dem Samstag, da habe ich es nochmal ganz hart beschnitten. Da habe ich, wie gesagt, da war ich so gelangweilt von meiner Auswahl an Science-Fiction-Space-Spielen. Ich habe sie alle rausgetan aus der Must-See-Liste, weil ich keinen Bock mehr. Also es gibt so Spiele, die hätte ich gerne noch gespielt, aber es gab auch einfach Spiele, da war immer was los. Ich weiß nicht mehr, es gibt dieses Alien-Handy-Spiel, was der Dirk sich aber auch geholt hat. Das ist auch so ein Faktor. Wenn ich weiß, ich habe beim Dirk, also ne, vom Ablagestapel, den ich halt kenne und bei dem ich weiß, da kann ich mir auch mal ein Spiel ausleihen, habe ich nach dem ersten Tag den Loot gesehen, und dann sind diese Spiele irgendwie bei mir auch schon wieder so ein bisschen nach hinten gerutscht, weil ich weiß, im Zweifel komme ich da schon irgendwie noch dran. Und solche Sachen spielen dann auch eine Rolle. Und ich bin halt für diesen ganzen Hype-Kram nicht anfällig. Also da hatte ich ja da in diesem Stream, den du immer mitmachst, hatte ich ja auch mal so eine ganz kleine Diskussion bezüglich des Hypes und was die Hersteller dafür tun. Und ich denke mir immer so, ja, aber wenn du den Hype nicht willst, was du ja eigentlich sagst, dann nimm ihn einfach nicht an. Und manchmal weiß ich nicht, was die Leute dann dazu verleitet, die Sachen dann alle zu kaufen, die sie eigentlich gar nicht kaufen wollten, ja, weil es ja nur Hype ist.
Und dann darüber jammern. Also ich verstehe es auch
nicht. Ja, und am Ende sind sie dann enttäuscht.
Ihr müsst das nicht kaufen. Dann wartet doch erstmal ab. Gerade die Spiele, die Titel, die überall verfügbar sind, wartet doch erstmal ab.
Dann ja, gerade da verstehe ich es am allerwenigsten. Ja. Also das ist wirklich so, also da, das habe ich dann halt auch so. Und das ist ja das, was ich sage. Ich bin dann nicht in Halle 3, ich bin dann nicht in Halle 1 bei Asmodee, weil kriegst du sowieso irgendwann. Und die coolen Sachen, die hinten in den Hallen sind, das sind die. Also wirklich mit aus wie vielen Ländern die kommen, und wenn du dich einfach mit denen unterhältst, und es ist immer diese Faszination, aber sie ist auch auf ganz viele verschiedene Art und Weisen einfach da, und sie ist sehr unterschiedlich teilweise, und das ist einfach cool. Also ich hatte diesen Stand, den ich vorhin meinte, in Halle 4, das war glaube ich ein spanischer Stand, wo es auch ein paar Spiele gab, die ich schon kannte, die cool waren, und da hätte ich mich gerne mal hingesetzt, aber ich habe es nicht geschafft. Und ja, manchmal ist das so.
Also für mich bleibt eindeutig übrig, die Messe ist nicht mehr familiär, kann ich nicht nachvollziehen. Die Messe wächst weiter, was total gut ist. Wir kriegen international so viel Zeug drauf, was man sich wirklich angucken kann.
Ja.
Wo, wenn du sagst, der rumänische Stand von Mind. Mein Fitness Games, hättest du ja fast alles kaufen können. Ich will das spielen mit dir. Und also
ich bin nicht mal davon überzeugt, dass ich das jetzt alles noch so. Also ich bin gespannt, wie es dann wird, wenn du es auch gespielt hast. Aber für mich hat's halt in dem Moment total geflasht. Ja. Und steht
auch zu. Und du vielleicht bist nicht.
Ist es auch nicht mehr. Aber es sind alles schon sehr solide Spiele im Zweifel mindestens.
Du bist nicht hype-anfällig.
Nee, eigentlich nicht.
Ja, krass.
Aber wenn du mich da halt im richtigen Moment einfach so erwischst, Haben wir eigentlich gesagt, wie das Badminton-Spiel hieß? Fällt mir gerade so ein. Es hieß Rocket Racket.
Haben wir nicht gesagt. Rocket
Racket. Ja, eben. Deshalb. Sorry. Kurzer Einwurf.
Ja. Also, ich finde die Messe immer noch faszinierend und ich habe auch nochmal gesagt, die Halle 6, da gibt es so viel Tabletops, wenn du dich für Tabletops interessierst. Ja. Das ist ja auch noch. Das ist
eine spannende Halle. Also da, aber da habe ich auch viele Sachen gesehen, wo ich gesagt habe, also ich hatte da so ein paar Spiele, das waren dann so Miniaturenspiele, die dann auch irgendwie auf Kickstarter gehen, ne? So im Sinne von Zombicide oder was weiß ich. Also irgendwie so, die dann halt irgendwie ein ganz cooles Thema noch drüber haben, aber wo ich dann auch einfach dran vorbeigegangen bin, habe ich einmal einen Blick drauf geworfen und habe gesagt, okay, gucke ich mir vielleicht irgendwann mal an, aber eigentlich kickt's mich gerade nicht.
Ja.
Und also, ihr habt auch drüber gesprochen und was ich zum Beispiel auch gar nicht so hart erlebt habe, ist zum Beispiel dieser ganze Galeria-Stau. Ich glaube, das habe ich einmal bin ich irgendwie von Halle 3 in Halle 4 gewandert und dann, da war es einmal richtig ätzend. Aber ich, wie gesagt, ich habe mich halt die meiste Zeit irgendwie 4, 5, 6 oder 4, 5, 2, 1 irgendwie so bin ich aufgegangen und dann kriegst du das nicht mit.
Also ich habe den Stau durchaus mitbekommen, das ist
ja, wie gesagt, einmal habe ich, und wenn ich dann irgendwann in 3 oder so gegangen bin, dann war das ab 14, 15 Uhr. Und da habe ich immer den Eindruck, wird's auch dann langsam viel entspannter. Das ist eigentlich erst die richtig coole. Du setzt dich vorher irgendwo hin, spiele und irgendwie nachmittags kannst du dann ein bisschen rumschlendern und rumstrollen und dir Sachen angucken und vielleicht auch doch noch mehr spielen. Also das ist so meine Erfahrung und das ist jetzt die aus 3 Jahren, aber die hat sich eigentlich jedes Jahr bestätigt. Deshalb, ja.
Ungebrochen ist meine Faszination und Freude für die Messe und durch die ganzen Leute, die ich kenne jetzt über Twitter, die man da live gesehen hat, und es ist einfach nur cool. Ich freue mich wirklich auf die nächste Messe, genauso wie auf die, und ich habe nicht das Gefühl, dass das schlechter geworden ist, überhaupt nicht. Und müsst ihr wohl an eurer Einstellung arbeiten, wenn ihr das so empfindet.
Ja. Macht viel aus teilweise,
ja.
Oder einfach mal ein Jahr Pause machen.
Ja, tschüss. Und mit diesen netten Worten.
Wir machen jetzt auch ein Jahr Pause, begeben uns in den bärigen Winterschlaf.
Was? Nein.
Nein, wir haben ja offensichtlich noch was nachzuholen demnächst. Gucken wir mal, wie zügig wir das hinkriegen.
Ja, man sieht sich auf jeden Fall.
Ja, ihr hört uns.
Ja, vielen Dank, dass ihr uns so lange zugehört habt. Ich hoffe, es sind ein paar interessante Sachen dabei gewesen, die ihr dann auch nochmal ins Auge nehmen könnt. Ich fand es, da ich mich auch ein bisschen umhöre, fand es halt schon faszinierend, was der Robert da gerade erzählt hat von den ganzen Spielen, die man halt nicht woanders hört. Das fand ich echt bemerkenswert.
Spannend.
Und ja, und deine Sicht der Dinge ist auch immer wieder eine erfrischende. Ich hoffe, wir haben gut unterhalten. Ihr findet uns auf Twitter, hauptsächlich mich und den Robert unter @yellowgeekbear und den Robert @hockeyblogger.
Ja.
Diesen Podcast könnt ihr auch per E-Mail erreichen unter
chaosbärenhöhle@gmail.com.
Korrekt. Und auch auf Twitter sind wir unter @chaosbären mit AE zu erreichen.
Genau.
Wenn ihr euch das gefallen hat, wir würden uns freuen.
Ja, schreibt mal. Nehmt mich mal mit auf für diese Twitter-Blase, von der ich so selten was mitkriege, nur weil ich den Björn immer auf alle Tweets Benachrichtigung habe. Da kriege ich die Sachen mit, aber ich schalte mich wenig ein. Aber schreibt gerne mal, was ihr von der Folge findet, ob ihr was gelernt habt zur Messe. Habt ihr was gelernt, Kinder? Ob es Spaß gemacht hat. Ob es zu lange war, wahrscheinlich. Aber da reagieren wir ja eh nicht drauf. So weit kommt das noch. Und gerne mal ein bisschen Feedback. Ich bin ja immer so ein bisschen abgeschnitten von der Welt.
Ja, du könntest einfach mal alle meine Tweets, die ich mache, liken. Egal was, das einfach
bringt
liken.
Bringt mich ja auch nicht weiter.
Aber mich.
Okay.
Ja. Ansonsten, ihr findet uns auch diesen, ja gut, wenn wir euch jetzt sagen müssen, wo ihr diesen Podcast findet, dann.
Aber wir können Optionen geben. Wir wissen ja nicht, wie ihr uns gerade hört. Deshalb Podcatcher gerne oder auch einfach bei Spotify. da sind wir vorhanden und was haben wir noch?
YouTube, wir haben YouTube. YouTube, die gehen ja da alle auf YouTube. Ich habe auch, bin zwar weniger, aber einige Leute schauen uns dann auf YouTube und sehen dann nichts als das Chaosbären-Bild, aber hören unsere Stimmen.
Genau.
Bei Ad wollte ich schon wieder sagen. YouTube, Yellow Geek Bear. Da sind die Fuchs und Bär und Chaos Bär automatisch da hochgeladen. Habt ihr die alle auf einem Fleck?
Ja.
So wie jetzt auf deinem Boden ein Fleck ist.
Vielleicht. Darum werde ich mich jetzt kümmern und sage in diesem Sinne tschüss und bis demnächst.
Auf Wiedersehen.